Heute erkunden wir eines der größten Geheimnisse der Science-Fiction-Geschichte, den Film Blade Runner. Wie kann ein Streifen gleichzeitig so langweilig, aber auch so unfassbar faszinierend und so wichtig für die Science-Fiction sein? Wir stellen Blade Runner vor, sprechen ausführlich über den ersten Teil, erklären, wieso es ein Kultfilm geworden ist, diskutieren auch über den neuen Film Blade Runner 2049 in der zweiten Hälfte der Show. Keine Angst, wir verkneifen uns heftige Spoiler. Und sprechen über ein Thema, das die ganze Zeit bei Blade Runner mitschwingt. Transhumanismus und Posthumanismus. Ja, es wird so abgefahren, wie es klingt. Ich bin Fred, viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Die Sonne geht unter, Klörbräu kommt hoch.
Klörbräu
mit Tee, Alter.
Wieder
mit
verrissen.
Klörbräu ist der Tag im Arsch.
War. Oh, komm in mich, du deutscher Gerstensaft.
Willkommen aus dem Kack und Sach Studio, den Rundfunk betreiben. Herzlich willkommen am Kack und Sach Table. Tobi.
Hola.
Herzlich willkommen, ich selber, Fred. Hallo. Und herzlich willkommen an einen Herrn, den wir schon lange nicht mehr hier am Tisch hatten. Zurück aus dem Frankreich-Urlaub. Hallo, lieber Richard.
Oh, bonjour. Bonsoir.
Jacques Chirac, Rue de Baguette, Torte
Fête. Triomphe.
Du hast Rundreise, Roadtrip durch Frankreich gemacht. Die Frage, die alle Hörer interessiert, hast du Froschschenkel gefressen?
Nee, als einziges nicht. Leider nicht? Echt nicht. Nee, ich habe Schnecken gegessen. Ich habe tatsächlich einen hausgemachten Camembert gegessen, der ziemlich geil war. Ich habe Innereien gegessen. Die haben irgendwie so auch so eine Innereienwurst, die es da gibt. War mega lecker. Und auch so irgendwie, ich glaube, Gestopfleber habe ich gegessen. Sehr viel sogar.
Was? Stopfleber?
Ja, so Gänsestopfleber.
Gänsestopfleber ist eigentlich, da gibt es Naturschützer, die da.
Das ist mega unmoralisch.
Die da mega krass gegenkommen, weil die Enten halt wirklich mit dem Hals quasi
die
auf so ein. Ja,
du hast Enten gesagt.
Hab ich echt?
Du hast Enten gesagt. Oh, weil die Enten.
Ich meinte Gänse, Entschuldigung.
Ja, nee, die halt wirklich die nehmen Enten und stopfen die so voll mit Essen, bis sie nachher so fett sind wie Gänse. Und deswegen ist das Gänsestopfleber.
Nein, pass auf. Die nehmen Enten und stopfen die in die Gänse. Nee, aber.
Truthahn.
Ja, so in etwa. Truthahnfee. Ja. Nee, so gut wie alles hat gegessen, außer tatsächlich Froschschenkel, ja.
Und wie ist das französische Bier?
Scheiße. Französisches Bier ist leider echt scheiße.
Ist kein Klischee?
Nee, aber ja, nein, ist kein Klischee. Schmeckt halt wirklich nicht. Wenn das Klischee war.
Also mir hat's das ist das Klischee.
Mir hat's nicht geschmeckt. Ich habe auch in den 2 Wochen, ich habe nur einmal Bier gehabt. Ansonsten tatsächlich bin ich knallhart bei Weißwein, Rotwein und Champagner geblieben.
Aber guck mal, du hast nur ein Bier getrunken und statistisch gesehen ergibt ein Vorfall keinen Trend.
Mhm. Das stimmt.
Vielleicht, das sage ich dir bei deinem ersten Kind.
Vielleicht hast du zufällig das eine Pissbier in Frankreich erwischt. Gut, Leute, das ist tatsächlich die erste Folge seit langem, die ich nicht in Jogginghose podcaste, sondern ich trage eine richtige Hose, eine Jeanshose, weil wir kommen gerade ganz frisch aus dem Kino.
Ja.
Wir waren gerade, kommen wirklich gerade zur Tür rein, waren gerade im UCI in Hamburg in Munzburg und haben den ganz neuen Blade Runner geguckt, Blade Runner 2049.
Also Teil, nicht Jahr.
Ja.
Hä? Achso.
Blade Runner 2049.
Und können die Reihe mal zum Schluss bringen.
Wir werden in der Folge heute zunächst den ersten Blade Runner vorstellen, für alle, die ihn nicht kennen. Ich glaube nämlich, dass das viele sind, werden über den sprechen, über seine Bedeutung. Alle, die sagen, ich möchte den neuen Blade Runner im Kino erst noch sehen und möchte nicht gespoilert werden, wir werden erst in der zweiten Hälfte der Sendung darüber philosophieren. Also ihr könnt dann, wir geben dann irgendwann eine Spoilerwarnung. Okay, ab jetzt sprechen wir über den neuen Blade Runner und dann könnt ihr aufhören. Das macht ihr sowieso nicht. genau. Zunächst Blade Runner. Kommt ein extraterrestrisches Wesen auf die Erde und fragt, hey, was ist denn das für ein Film? Wie würdet ihr in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, um was es in diesem Film geht?
Oh, das ist wirklich schnell gesagt eigentlich.
Ja,
also was es im Film geht, also im ersten ist eigentlich echt schnell gesagt.
Wir reden nur über den ersten gerade.
Ja, es spielt in der Zukunft im Jahr 2019 und der ehemalige Polizist und dann Blade Runner Deckard, gespielt von Harrison Ford, wird aus dem Ruhestand geholt, um vier Replikanten. Waren es sechs?
Ich meine, es waren sechs.
Ich glaube, es waren vier.
Waren es nicht sechs?
Nein.
Ich habe den gestern noch gesehen.
Nee, aber Aussätzige und mordende Replikanten, in denen, wie sie es immer in dieser Zeit, in den Ruhestand, Gänsefüßchen zu versetzen.
Umzubringen.
Umzubringen, genau, weil die Probleme machen. Die sind Replikanten werden genutzt, um auf fremden Welten neue Kolonien für die Menschheit zu erschließen. Mhm. Also sind so reines Waste-Produkt irgendwie, sind sehr menschenähnlich und er wird aus dem Ruhestand wiedergeholt, weil er der Beste ist, um diese vier, die dort ausgebüxen auf der Erde sind und dort Stress machen, wieder unschädlich zu machen. So. Ja. Das genau. Ist der Plot eigentlich.
Was Replikanten sind, besprechen wir gleich. Blade Runner ist der Spitzname in dieser Welt für diese Polizisten, die diese Replikanten jagen.
Genau. Und das ist auch schon tatsächlich die gesamte Handlung. Es gibt noch eine Love Story, Ende.
Nee, das ist, ja, rein plotmäßig mehr hat er nicht eigentlich.
Nee, also auch nicht über den Plot groß hinaus. Also es passiert wirklich überraschend wenig in diesem Film.
Ja.
Das muss man echt sagen. Also wir alle drei haben den jetzt gerade frisch gesehen. Also den ersten, nicht den zweiten, also den zweiten logischerweise auch, aber auch den ersten. Ich glaube, das ist eine absolute Premiere, dass wir alle drei hier sitzen und so einen krassen Klassiker wie Blade Runner drei noch nicht gesehen hatten, sondern jetzt extra nur für die Folge geguckt haben.
Ja. Lange gemieden, glaube ich, alle drei, oder?
Ja, also ich hab nie einen Bezug zu Blade Runner gehabt. Ich bin mit Blade Runner nicht groß geworden. Also der war in meiner Kindheit kein Thema, was eigentlich ja untypisch ist für so ein Klassiker. Und hab den dann im Laufe des Studiums, tauchte der halt immer und immer wieder auf, eben seiner Gestaltung wegen, da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Und hat dann einfach keinen Bock gehabt.
Blade Runner ist ein wirklich interessanter Film, weil jeder hat den Namen schon mal gehört.
Ja.
Jeder und nicht nur Menschen, die wie wir sich für Science Fiction interessieren, kennt diesen Namen und weiß, dass es diesen Film gab. War der 1982 oder 83?
82.
Anfang der 80er. Jeder weiß, dass dieser Film existiert. Vielleicht einige jüngere Hörer kennen den vielleicht auch gar nicht.
Aber jeder weiß auch, dass er Kult ist heute.
Ja, jeder
nicht gesehen. Genau. Jeder weiß, dass er Kult ist.
Jeder weiß, irgendwie ist das so ein Kultfilm, aber verdammt wenige Leute, so vom Gefühl her, haben den gesehen und können dir wirklich was darüber erzählen. Es ist ein geheimnisvoller Film.
Ja, also ich habe wirklich bis vorgestern, als ich zum ersten Mal was über diesen Film dann, also mich tatsächlich mal mit dem auseinandergesetzt habe und ihn dann gestern geschaut habe, hätte ich vorgestern nicht sagen können, worum es in dem Film überhaupt geht. Ich wusste nur, es geht um Harrison Ford und der hat geile Bilder. Mhm. Mehr wusste ich über den. Ich kannte auch viele Bilder. Sehr viele, als ich den Film dann gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie viele von diesen Bildern ich schon gesehen habe in meinem Leben.
Ja.
Aber ich hatte keinen Schimmer, worum es geht. Ich wusste nicht mal, dass es um Replikanten geht. Ich wusste
doch, diesen nichts. Grundplot mit den Replikanten, den kannte ich, aber wie gesagt, auch bei mir, ich hatte den Film nie gesehen.
Nee, ich habe auch Blade Runner nie gesehen. Ich habe mir viele so, weiß ich nicht, es gibt ja auch ganz viele kultige Anspielungen aus dem Film. Aber so richtig, dass er einem wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, war bei mir jetzt auch erst, als der zweite Teil kam, oder der Trailer besser gesagt, und ich gesagt habe, boah, ich glaube, den müssen wir mal gucken.
Ja. Genau, das habe ich auch gedacht, als der Trailer zum zweiten kam.
Das war auch der Grund, wieso wir jetzt uns dazu relativ spontan tatsächlich entschlossen haben, diese Folge zu machen.
Ja.
Ja.
Alle unbeleckt.
Ja, es ist krass, weil so ungehypt halt, ne?
Ja.
Also wenn wir über Star Wars reden, es ist praktisch unmöglich, uns jetzt noch beizubringen, dass die alten Filme schlecht sind und die Prequels gut. Mhm. So, weil wir sind auch mit diesem Gedanken gut aufgewachsen. Nicht nur, also selbst wenn es nicht so wäre, wären wir mit diesem Gedanken gut aufgewachsen. Bei Blade Runner sind wir alle völlig unbedarft, was echt cool ist.
Und vor allen Dingen auch so bei Blade Runner, muss ich auch sagen, den habe ich auch lange nicht geguckt, weil ich dachte immer, ich habe den zu lange nicht gesehen. Ich dachte, der wäre so krass über den Zenit, dass ich ihn quasi so, du probierst ihn und schmeckst eigentlich gar nicht mehr, wie gut er ist.
Ach so,
Ich dachte, der wäre schon zu alt.
Das gibt's ja, ne? Also ich kenne viele Leute, die das zum Beispiel mit Indiana Jones haben. Ja, Space die Indiana Odyssey Jones auch. Heute zum ersten Mal sehen und den Kacke finden.
Ja, Space Odyssey zum Beispiel ja. auch. So,
also, ich finde, okay, Space Odyssey finde ich eh Kacke.
Ja, habe ich mich auch, habe ich mich durchgequält und dann auch sagen, okay, zu der Zeit muss der mega geil gewesen sein.
Heute Easy Rider. So,
ja, genau.
Ist auch so ein Beispiel. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Nee.
Den gibt es leider nicht kostenlos zu gucken, weder bei Netflix noch bei Amazon Video gerade.
Gab es eine Zeit lang, gibt es aber leider.
Ja. Der lief auch letzte Woche Sonntag noch auf Arte.
Echt?
Ja. Ich habe das Montagmorgen gelesen.
Ich habe ihn mir bei Amazon Video gekauft für 5 Euro ein paar zerquetschte und habe Tobi meinen Account ausgeliehen, damit er ihn sich auch angucken kann. Und ich weiß noch, das war Mittwochabend, da haben Tobi und ich uns darüber unterhalten und dann habe ich zu Tobi gesagt, so sinngemäß, guck ihn dir an. Aber ich warne dich vor, der ist saulangweilig, aber sieht mega geil aus.
Ja, ich hätte mir fast in Frankreich in einer französischen Version als DVD gekauft.
Le Replicant,
Le Blade Runner, avec fromage,
Harrison Ford.
Ja, sie ist Replicant.
Diese Warnung habe ich halt sehr ernst genommen. Ich habe diesen Film dann angeschmissen, mein Handy in die Hand genommen, hatte mit meiner Freundin ausgemacht, komm, wir zocken ein bisschen am Handy rum und lassen den Film so im Hintergrund laufen.
Oh, nicht dein Ernst.
Ja, weil das ist, weil Fred mich halt so gewarnt hatte, ne? Ja. Und er meinte so, achte am Anfang drauf, der Anfang ist cool und dann wird er halt echt langweilig. Das war auch echt der Plan. Ich saß da, Ramona hat eh mit ihrem Handy rumgespielt, weil das überhaupt nicht ihr Typ Film ist. Und selbst sie war nachher völlig gefesselt. Wir saßen völlig gefesselt vor diesem Fernseher und guckten uns 2 Stunden lang einen Film an, in dem praktisch nichts passiert. Ja. Aber der Anfang war ja cool, ne, mit diesem Test und so, das war echt spannend.
Kommen wir noch zu sprechen, ja.
Genau, und dann wurde er halt wirklich echt extrem langweilig, dass nichts passiert. Aber die Atmosphäre, also mich hat's voll gecatcht. Und ich bin da echt nicht leicht zu catchen, was reine Atmosphäre. Ich bin eher so der Dialogmensch. Und die Dialoge sind eine Katastrophe in
diesem
Film. Also wirklich eine wahnsinnige, sowohl im Englischen als auch im Deutschen kannst du gar nicht gucken. Das ist wirklich richtig grauenhaft, diese Dialoge. Aber dieses Sounddesign und diese Atmosphäre, diese bildliche Atmosphäre hat mich so gecatcht, dass ich unbedingt so einfach audiovisuell dranbleiben wollte. Mhm. Nicht an der Handlung, weil man kann nicht an der Handlung dranbleiben. Die ist echt in 5 Minuten erzählt, sondern so diese Welt ist so faszinierend. Und ich finde auch, also ich hatte während des Guckens das Gefühl, vielleicht nehme ich da jetzt schon was vorweg, aber dass diese ganze Welt, dass die Handlung zu beschissen ist für die Geilheit dieser Welt, die sie aufgebaut haben. Man könnte viel coolere Geschichten in dieser Welt erzählen. Dann fiel mir aber ein, ja, im Prinzip ist das Dread. Also dieser Comic Dread, der spielt im Prinzip in dieser Welt, nur abgedrehter. So eine Mischung müsste man draus machen.
Pass auf, das Ding ist halt, ich habe mir anfangs genau dasselbe gedacht, weil ich habe mir den auch im Urlaub angesehen und saß dann echt da, so Laptop aufgeklappt, Kopfhörer auf, so mal gucken, weil Fred hat ja auch keinen Hehl draus gemacht, wirklich jetzt zu schreiben, wir haben gesehen, finden langweilig und ich wirklich angemacht und war so, na alles klar, dann schauen wir mal, wie es anfängt. Ne?
Ja.
Und habe mir den angeguckt und saß dann auch wirklich, wie er aushatte, so nach relativ kurzer Zeit da, okay, es passiert nicht viel, aber irgendwie fesselt er mich.
Ja, ja, ja.
Und was ich persönlich sagen muss, weil ich dachte mir dann, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass ihr beide den voll hatet. Habe ich wirklich gedacht, so als ich ihn gesehen habe. Und saß dann da so, okay, aber was er bei mir persönlich zum Beispiel triggert, ist so weißt du, wenn du so ein Großstadtträumer bist, ne? Und das triggert der perfekt, dieses alleine irgendwie in dieser riesen, mega überbevölkerten Welt zu sein. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich fand den Plot dahingehend halt auch ziemlich geil umgesetzt in dieser Welt, weil was der Deckard macht, ist im Prinzip sein Job. Und diese ganze Welt wirkt so trist, dass dieser Plot eigentlich auch so trist dann gezeigt wird mit dem, wie diese Welt halt eigentlich ist. Weil im Prinzip entdeckt er seine eigene Umgebung immer wieder auch neu, auch wenn es ihm bekannt vorkommt. Ja. Und das fand ich super geil umgesetzt. Und das war dann irgendwann, ratterte das im Hinterkopf alles so. Es war ein bisschen wie Buchlesen, wie als wenn dir ganz viel von der Umgebung erzählt wird. Und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich ein Buch lese, ich ziehe am meisten aus Dialogen. Und irgendwann saß ich auch da bei den Dialogen, wenn die mal wirklich einen Wortwechsel von 10 Wörtern irgendwie hatten, dachte mir, oh Gott sei Dank, endlich mal ein bisschen erzählen.
Ganz ehrlich, nach dem dritten Dialog war ich froh, wenn die Dialoge zu Ende waren, weil die wirklich so scheiße waren. Also vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich da so brutal drüber aufregt, aber ich fand die Dialoge wirklich so hart schlecht. Jedes Mal, wenn die fertig waren mit dem Reden, habe ich ein imaginäres Kreuzzeichen gemacht, damit ich jetzt endlich wieder gucken kann, weil Harrison Ford ist jetzt auch gerade in seinen Anfangsjahren nicht die Ikone der Schauspielerei gewesen. Er war eher mehr so der Charisma-Typ als wirklich ein guter Schauspieler. Und das gepaart mit schlecht geschriebenen Dialogen ist wirklich eine Zumutung.
Ich möchte gleich auch noch ausführlich über den Weltenbau, das Worldbuilding, das du, Richard, jetzt gerade angerissen hast, sprechen, weil das super spannend ist. Zuerst mal zur Produktion. Der Film war ein Flop.
Ja.
Kritisch als auch an der Kasse.
Einfach insgesamt
der Film,
scheiße.
Der Film hat nur einen Teil seiner Produktionskosten damals Anfang der 80er eingespielt. Der ist wirklich grandios. Also nicht mit wehenden Fahnen, aber der ist gefloppt. Und wurde von vielen Kritikern damals negativ aufgenommen. Ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen und einen Satz, den finde ich super. Ein Kritiker schrieb, der formale Stil des Films ist deutlich über den Handlungen und den Figuren.
Ja.
Ja, von der Bedeutung her.
Ja, das ist ja sehr bedeutungsschwanger am ersten Moment, wenn du es siehst, weil du könntest wirklich ihn anmachen und denken so, echt?
Relativ langweilige Figuren. Die Handlung kannst du wirklich in zwei Sätzen zusammenfassen. Da passiert kaum was. Ja. Du kannst, wenn du die Handlung straffst, könntest du den Film in 5 Minuten auserzählen.
Wirklich? Also unübertrieben mit Action-Szenen.
Ja. Also wenn das ein schneller Action-Film ist, wäre der nach einer halben Stunde wirklich durch.
Ja. Ja. Formaler Stil, was meinen Filmtheoretiker damit? Im Prinzip alles andere. Also Kamera, Licht, Ton, die Sets, also alles, was man im Hintergrund sieht.
Genau, es wurde mehr auf die Erscheinung gelegt. Also das ist wie, wenn du auf einer Party bist und da kommt eine super tolle Alte auf dich zu. Die ist wirklich Bombe, sieht wirklich aus wie aus dem Ei gepellt, pass auf. Und dann macht die den Mund auf und dann hörst du nur Scheiße.
Ja, aber langweilige Scheiße.
Ja, langweilige also Scheiße.
Die ist dann nicht dumm, sondern so, ich bin ein Riesenfan von...
Und, du hast
und dann ist sie fertig mit ihrer Geschichte.
Genau, und du hast keine Lust mehr zuzuhören. Und ist dann mir ist auch mal was Witziges passiert. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht und mir ein Bier rausgeholt und als ich die Tür zugemacht habe, klemmt es.
Aha. Genau, und dann sitzt du da und dann die restlichen eine Stunde 40 guckst du sie halt an.
Ich bin begeistert. Willst du sie nur angucken, weil sie super schön aussieht, aber so ist dann dieses so, nicht mach
dich kaputt. Ich bin beeindruckt von eurer Menschenkenntnis. Also es ist halt, der Film hat halt relativ wenig Substanz, aber der Style ist der verfickte Hammer.
Ja, wirklich,
deswegen,
wirklich.
Also liebe Hörer, wenn ihr den Film halt auch guckt, nochmal nachgucken wollt oder das erste Mal gucken wollt, guckt den in einer guten Qualität auf einem schönen großen Fernseher.
Ja. Aber passt auf, welche Version ihr guckt.
Ja. Guckt den Final Cut, weil in der ersten Version habe ich nur gelesen, habe ich nicht gesehen. Da gibt es sogar noch so eine mega lustlose Voice-Over-Nummer von Harrison Ford, wie er das Ende erklärt und so. Also guckt euch den, der heißt auch Final Cut.
Das ist der, den man bei Amazon Video kaufen kann.
Der Director's Cut von 2007 oder so ist
das. Ich kann den Film echt empfehlen. Überraschung, ich kann Blade Runner empfehlen. guckt ihn euch an. Er ist wirklich mit heutigen Sehgewohnheiten schwer zu gucken.
Ja.
Weil eben auch nichts passiert. Das ist nicht so
sehr langsam.
Ja, nicht wie James Cameron, der da technisch was ausprobiert und eine sichere Handlung reinbaut, sondern er probiert technisch was aus und hat praktisch keine Handlung.
Aber es gibt Busen und Blut.
Es gibt Busen und Blut und ja geil, so 80er Jahre Dauerwellen, Spitztitten. Ich muss immer daran denken, dass meine Mom zu der Zeitpunkt genau so ausgesehen hat. Die ist genau so alt wie
ich. Ich dachte mir das auch immer, diese Schönheitsideale von damals, auch wenn die Tangas oder was auch immer, die Schlüpper, die sie dann haben, immer so über die Hüften dann noch überziehen und immer denkst so, heute sitzt du da so, wenn Mädel das immer tragen, ich denke auch immer dann so, oh meine Güte, Frauen, warum tragt ihr sowas? Eure Ärsche sehen immer aus, als würden die mich anweinen.
Also es gibt von
jedenfalls, ich war noch nicht fertig. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Genau, guckt euch den Film an. Ich fand ihn super fesselnd, obwohl er praktisch keine Handlung hat. Und das einfach wirklich nur der Machart wegen. Und ihr werdet feststellen, so ziemlich jeder Sci-Fi-Film danach, jeder Dystopie-Sci-Fi-Film hat bei diesem Film geklaut.
Ja,
selbst Star Wars. Also Coruscant ist im Prinzip dasselbe Setting.
Nur in hell.
Wie bei Blade Runner.
Auch wie bei, wie hieß er denn, mit Arnold Schwarzenegger und später mit... Total Recall. So sehr, sehr schön umgesetzt hat das zum Beispiel auch der neue Total Recall, rein Set-Design-mäßig.
Ja, der war aber scheiße.
Ja, der war scheiße, aber so rein vom Worldbuilding her kommt er dem im Schönen halt irgendwie nah.
Ja.
Aber halt so, der Film ist was für Filmliebhaber, muss ich sagen.
Das ist genau wie eben bei Dread und so, ne? So diese Megacities, wenn du so diese Megacity-Dystopie hast, das sieht alles genauso aus wie bei Blade Runner.
Ja.
Also das, du kommst an diesem Design praktisch gar nicht mehr, auch mit diesen komischen Pyramiden, die nicht mal Sinn machen. Du hast immer in dieser, ich glaube 15 Millionen Stadt oder sowas ist da LA, irgendwie sowas um den Dreh, hast du Pyramidengebäude mittendrin. So, keine Ahnung warum, aber die sieht man auch seitdem ständig in so Megacities, diese Pyramidengebäude. Ich weiß nicht wieso, weil eine Pyramide ist echt nicht so praktisch.
Das ist auch in Dystopien.
Aber es sieht einfach cool aus.
In solchen riesigen Molochs, in so riesigen utopischen Welten, ist es auch immer total geil.
Dystopischen Welten.
Überall siehst du halt immer so, also pass auf, die untergegangene oder die unpersönliche Welt der 80er sieht immer so aus, dass es immer sehr, sehr dunkel ist. Es wehen immer irgendwo Zeitungen. Es ist überladen mit Werbung.
Es regnet
von
viel.
Es regnet viel. Es kommt von hinten immer Licht.
Leute, wir wollten
Pass auf. Und, und der Gullideckel dampft immer.
Ja, stimmt, stimmt.
Ja, der dampfende Gullideckel ist ganz wichtig.
Und alle sehen aus wie richtig schlechte Comicfiguren.
Ja, Mann.
Okay. Bevor wir gleich jetzt wirklich, ich merke schon, ihr schart mit den Hufen, bevor wir, bevor wir zum Worldbuilding kommen, noch eine kurze Sache. Du hast es gerade schon angerissen. Es gibt irgendwie gefühlt 20.000 Versionen von dem Film und Cuts, die rumgeistern, also verschiedene Schnitte.
Ich glaube, 7 oder so sind
es. Ich mein, der Film wurde genau 10 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung 1992 nochmal ins Kino gelauncht mit dem Director's Cut, der, obwohl nur minimale Änderungen vorgenommen wurden, von den Kritikern deutlich positiver aufgenommen wurde.
Das ist auch so, Ridley Scott hat auch mal gesagt, er ist bis heute eigentlich immer noch nicht so richtig zufrieden mit dem Film.
Weil er keine Handlung hat.
Ja, und das Ding ist aber, er hat ja dann auch gesagt, wenn man ihn sich angucken sollte, dann sein Cut, sein Director's Cut, der eigentlich auch erst vom Studio abgelehnt wurde.
Genau.
Das war Ridley Scott, der ja auch den ursprünglichen Alien-Film gemacht hat. Zweiter großer Kinofilm, ist das so?
Eines seiner Erstlingswerke auf jeden Fall.
Ja klar, das war nach Alien, ja.
Und ich finde, also, das
Ding ist halt, ich habe irgendwo auch gelesen, sein erster Film, und ich habe es auch bezweifelt, ich habe es Fred vorhin noch gesagt, und der ist auch mir gleich in die Parade gegrätscht und meinte, Alien war früher, und ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob Alien früher war.
Alien war Ende der 70er. Vollaffe, Alter.
Gott, jetzt hätten wir hier so, wie Stefan Rapp mit seinem Nippelboard. Ne?
Ich gucke eben nach, also redet immer mal.
Ja, ich finde, das passt sehr schön, dass der Film bei seinem Relaunch nach 10 Jahren erfolgreicher lief als beim ersten Mal. Weil mir persönlich ging das auch so. Als ich ihn geguckt habe das erste Mal, fand ich ihn echt sehr mittelmäßig. Also dieses Fehlen der Handlung hat mich echt gestört. Und ich wäre echt fast eingepennt teilweise. Aber je mehr ich drüber nachdenke und je länger das in meinem Kopf reift, desto mehr Bock bekomme ich, den nochmal zu gucken und mich auch näher damit auseinanderzusetzen. Das ist echt so ein... So ein Langzeitkunstwerk, ohne Scheiß.
Ich habe eine Kritik gelesen, wirklich? Da schrieb ein Kritiker, der Film verlangt einen intelligenten Zuschauer. Einen aufmerksamen Zuschauer.
Einen aufmerksamen Zuschauer.
Und genau so ist es auch. Ich habe wirklich da gesessen, weil ich wusste, ihr beide hattet ihn schon gesehen und aufgrund dessen, was du geschrieben hast, habe ich wirklich wie ein ausgehungerter Schoßhund davor gesessen und habe mir jede Szene total aufmerksam angeguckt.
Ja.
Und da habe ich dann auch selber gemerkt, so, dann fällt ja auch sehr viel auf. Und dann merkst du erstmal selber, da kriegst du dann aber alle Kopfschmerzen, weil der Film ist, wie wir immer so schön sagen, der ist eine Metabombe.
Ja, der ist wirklich, der ist wie so ein Kubrick-Film.
Er ist auch anstrengend.
Er ist krass, er ist geil.
Also wenn einer der Hörer den Film guckt und zwischendurch denkt, boah, der ist langweilig und vielleicht sogar kurz einnickt und keinen Bock mehr hat, weiterzugucken.
Schämt euch nicht.
Das ist jetzt wirklich keine Schande. Nee. Das passiert bei dem Film.
Ist wirklich so, du schaltest doch wirklich kurz ab. Wirklich, es ist keine Schande, es passiert halt einfach. Weil du kannst doch nicht, weil der erste Film geht ja auch 2 Stunden oder so.
Eine Stunde 50, ja.
Ja. Solange kannst du nicht von jemandem verlangen, weißt du, wenn du das erste Mal in einer Oper bist, guck dir halt nicht eine von Mozart an, weil du kannst nicht von jemandem verlangen, der das erste Mal in einer Oper ist, dass er sich ein 4-Stunden-Stück Ding am Stück anguckt.
Das ist ein Film, wo ich persönlich empfehle, guckt ihn euch nicht allein an, sondern guckt ihn mit 1, 2, 3 Freunden, die vielleicht auch filminteressiert sind, gemeinsam auf einem schönen großen Fernseher an und trinkt ein paar Bierchen dabei. Und erinnert euch an die Kack- und Sach-Geschichten, wenn ihr es guckt.
Und unterhaltet euch währenddessen auch gerne mal.
Ja. Also das ist, jetzt kurz um die vorhergehende Frage zu klären, The Duelists war der erste Film von ihm, also der erste Spielfilm.
Von Ridley Scott.
Genau, der hat vorher ein paar Serien gemacht. Dann im Alien... Und dann Blade Runner.
Ah, alles klar. Aber wie gesagt, eins seiner Erstlingswerke, ja.
Also sein dritter Film und der zweite nach seinem Durchbruch.
Na, okay.
Ja. Gut, Leute, die Welt von Blade Runner. In welchem Film spielt der erste nochmal? 2019?
19,
ja. In Los Angeles.
Also für uns sind das jetzt noch 2 Jahre.
Also wenn die Welt in 2 Jahren so aussieht, dann Heidewitzka.
Für die Leute Anfang der 80er war das halt noch die ferne Zukunft, ne? To boldly go where no one has gone before. Und diese...
Sagt er in seinem Star Trek Shirt.
Und ich muss sagen, dass mir Star Trek Discovery immer besser gefällt, aber dazu ein andermal.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Es ist eine, ihr habt es schon ein paar Mal jetzt ausgesprochen, es ist eine absolut dystopische, also sehr negativ extrapolierte Welt. Die Erde ist düster. Mega überbevölkert.
Es ist halt so, es wird immer ganz oft beschrieben mit als wirklich Deckard, also wenn er so Plotlines liest, Deckard lebt im Moloch Los Angeles. Ja. Überbevölkertes Moloch Los Angeles. Überall ist Werbung, den Menschen wird eigentlich nur, auf der Erde wird immer nur gesagt, so das schöne Leben findet ihr auf anderen Planeten. Mhm. So, du wirst mit personalisierter Werbung zugeballert, ein bisschen wie bei Minority Report. Mhm. Und
auf riesengroßen Leinwänden.
Ja, und die Leute, so Menschen ist irgendwie, der Mensch ist irgendwie einfach nur noch eine Pest und ein Gut, was auf dem Planeten einfach existiert. Es ist dunkel, voller Neonröhren und es regnet durchgängig, also ganz ungemütlich.
Ich habe den supergeilen Satz irgendwo gelesen, LA als überbevölkerter, multiethnischer Slum.
Ja,
ja. Stimmt, du hast was ich total spannend fand, du siehst in diesem Film, ich glaube, 4 oder 5 Mal dieselbe Einstellung von so einer Art Zeppelin oder so, also so ein kleiner Flieger mit einer asiatischen Frau drauf, die auf einer asiatischen Sprache, ich weiß nicht welche das ist, ich will jetzt auch nicht rassistisch sein und sagen per se Chinesisch.
Ich glaube, es ist Chinesisch.
Und zwar wie heißen die, Murazin oder so, diese Leute, die oben auf den Minaretts stehen und die Morgengebete im Islam runterbeten.
Ja, kann sein. Ich weiß
es. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Ich glaube, Murazin heißen die, glaube ich, oder so, irgendwie so ähnlich. Mhm. Jedenfalls Minaretts, diese Gebetstürme, da steht ja oben immer einer drauf und der betet dann so darunter und singt darunter. Und so klingt das, wenn diese Frau auf dieser asiatischen Sprache singt, in diesem selben Singsang, aber eben offensichtlich eine asiatische Sprache, keine arabische Sprache, und fliegt da so über die Dächer drüber. Und das hat mich so gecatcht, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, was soll das? Das ist so ein cooler, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber ich vermute mal, also dass das sich so anhört, ne? Ja. So richtig Clash of Culture, so, also alle,
ja, die reden alle sind ja sowieso,
ja, auch so eine Mischsprache,
die reden Russisch, sowieso
Französisch, ja, gemischt.
Die reden so teilweise sowieso so eine komische Mischsprache, wo du auch immer in jeder Sprache auch Untertitel hast, weil keiner genau sagen kann, was es halt irgendwie ist.
Das ist wirklich total interessant gemacht.
Aber ich fand total krass, so in dem, der Film wurde ja auch in Hongkong zum Beispiel gedreht und ich fand immer, wenn sie L.A. gezeigt haben, fand ich es immer sehr interessant, wie sehr es einen wirklich so an Slum in Asien erinnert.
Mhm. Ja, total. Ja,
mega. Ich habe gelesen, dass es hauptsächlich Chinesisch ist, was da gesprochen wird.
Okay,
also in den Szenen, wo Deckard, Harrison Ford durch die Stadt läuft, hörst du im Hintergrund fast immer irgendein chinesisches Geplärre von irgendwelchen Robotern, von irgendwelchen Maschinen, die da vorbeifahren, von irgendwelchen Lautsprechern. Die Umwelt in diesem Worldbuilding ist anscheinend, wir wissen es nicht genau, aber ist vermutlich im Arsch, denn es ist fast immer dunkel. Wir sehen nie Tageslicht in dem Film.
Ja. Und auch keine Tiere. Die Tiere, die du siehst, die sind künstlich.
Zu den Tieren kommen wir noch. Es ist immer am Regnen. Ja. In jeder verfickten Außenszene beim ersten Blade Runner ist es am Schiffen.
Und es ist wirklich, also die Luft sieht auch echt nicht gut aus. Also du hast immer so einen Dunst in der Luft. Ja. Ob es jetzt Abgase sind oder, ja, wahrscheinlich. Hast du einfach einen Dauersmog.
Steindschungel. Du hast doch nirgendwo, du siehst doch, wie eng die Leute auch
aufeinander. Ja, und kein Grün. So. Also nirgendwo Grün. Es ist nicht eine Grünanlage irgendwo.
Ja, wirklich so Betondschungel.
Ja. Die Menschen haben sich auch schon interstellar ausgebreitet. Es gibt eine Kolonie auf dem Mars. Ich weiß nicht mehr, ob man das im Film erfährt oder ob es das Buch ist, über das wir vielleicht
noch kurz sprechen. Das erfährt man auch im Film.
Man erfährt es auch im Film. Es gibt eine Kolonie auf dem Mars, davon sieht man nichts. Man hört es nur und es gibt überall Werbung auch. Ziemlich auffällig, mehrmals im Film wird Werbung dafür gemacht, die Erde zu verlassen und in eine neue Welt aufzubrechen.
Ja, also, immer so dieses, du erfährst nur Glück in der neuen Welt.
Ja, genau, die Erde ist mega überbevölkert, die Leute müssen da weg, auf gut Deutsch. Und diese, jetzt kommen wir zu den Replikanten. Diese Replikanten, jeder, der auf den Mars fliegt oder jede Gruppe von Siedlern bekommt irgendwie ein oder mehrere Replikanten mit auf den Weg. Also ursprünglich waren die gedacht als wirklich Sklaven.
Genau.
Das ist genetisch androidische humanitäre Figur.
Das ist im Film ein bisschen, ich glaube, du hast dich ja mit dem Buch auch auseinandergesetzt.
Ja, aber nur sehr kurz.
Ja, das wird im Film leider sehr, sehr dürftig nur erklärt. Also du hast halt, es gibt diese Replikanten, das sind halt künstlich erschaffene Menschen und die wurden mit denen halt mitgeschickt, wie du gerade schon gesagt hast, als Sklaven. Ende, mehr erfährst du da eigentlich nicht.
Und später wurden sie dann genutzt, also sie sind von der Tyrell Corporation.
So ein riesiges, monolithische, wie sagt man, Unternehmen, wie man das aus diesen Sci-Fi-Dystopien kennt. Ja. Die Welt wird von einer riesen gesichtslosen Firma bestimmt.
Ja, ich würde sagen, gesichtslosen Motherfucker, die irgendwie alles bestimmen.
Umbrella Corporation.
Ja, so ein
Fate Corporation.
Und die haben diese Replikanten gemacht, eben für die neue Welt. Besiedelungen dann quasi immer. Und die Replikanten wurden dann später fürs Militär halt genutzt. Also wurden für alles genommen, was die Menschen irgendwie nicht mehr machen wollten.
So eine Sklavenrasse.
Ja, genau. Ja. Waren so, sind aber Androiden und
Nee, das sind schon biologisch.
Kommen wir gleich dazu.
Die sind schon biologisch.
Ja, also biologische Androiden irgendwie so. Also sie sind auf jeden Fall, sie sind intelligenter als wir und sie sind stärker als wir. Mhm. Und um dem entgegenzuwirken, dass die uns irgendwann mal überrennen, haben die im ersten Blade Runner eine Lebenserwartung von, also es ist ein Sicherheitsprotokoll eingebaut, die haben Lebenserwartung von 4 Jahren
ganz
maximal.
Wichtig, ja. Das, also es wird nicht so genau auserzählt, aber ich habe das so verstanden, dass das biologische Androiden sind. Also dass die, wir Menschen haben diese Replikanten erschaffen mit genetisch, mit Genetik. Da ist aber keine Technologie.
Genau, das also, meine ich. Aber Androiden bedeutet doch, das ist so ein Misch, oder? Androiden?
Ja.
Weil die sind in keinem Fall irgendwie mechanisch.
Nein, genau. Also genau, es
die
ist
sind
kein
biologisch.
Es ist kein Metall, keine Elektrik
das
in denen drin.
Das sind Klondinger, also so
ja,
Klonwesen.
Die sind auch nicht geklont. Also die sind
naja,
wirklich.
Klar, also Klon heißt ja nicht verdoppeln. Klon heißt ja, also korrigiert mich, aber ich habe Klon so das verstanden, dass Klon jetzt nicht nicht duplizieren bedeutet, sondern eben aus Genmaterial naja, neu herstellen, oder?
Nee, was Klon, glaube ich, heißt wirklich duplizieren, weil du, sie machen im Prinzip, was sie machen, ist wie künstliche Befruchtung, nur dass sie am Genmaterial rumpfuschen. Das heißt, sie erschaffen Menschen und pfuschen aber so an denen rum, dass die ja zum Beispiel keine Emotionen empfinden können, dass die Emotionen auch nicht so viel, weil deswegen machen sie ja diesen Iris-Test
Spring noch
mit
nicht
dem Test kommen wir nachher zu, weil die Emotionen können die empfinden.
Springt noch nicht zu weit vor. Also das mit dem Klonen wissen wir nicht genau, aber wir wissen, dass es keine Kopien sind von irgendwelchen Menschen.
Genau, es sind
die
keine
es schon
Kopien.
Gab.
Ja.
Die wurden designt. Die wurden genetisch designt und hergestellt, rein biologisch. Ja. Das sind biologisch erschaffene Androiden.
Genau, das sehen wir ja hier, diesen wie hieß der, CF Sebastian oder so. Mhm. Der ist ja so ein Hobbybastler, der da in seiner komischen Bude sitzt und sich irgendwelche.
Eine Nebenfigur, ja.
Genau, so eine Nebenfigur, der sich irgendwelche komischen kleinen Monster halt züchtet.
Ach so, ja.
Also der meint ja, der ist. Oh, welchen Begriff benutzt der nochmal? Der ist irgendwie Biomechaniker. Ich glaube, Biomechaniker sagen die immer, ne?
Ja, irgendwie.
Oder sowas
so.
In der Art, ja.
Irgendwie so, auf jeden Fall sind diese Viecher halt wirklich so über Proteinsynthesen und Sequenzen und Co. sind die halt vollkommen. Wie kann man sagen, Mensch, also zu 90% menschgleich. Die letzten 10% fehlen halt.
Also ich habe das so verstanden, dass die tatsächlich komplett, also ja, schwierig, können wir nicht sagen. Das sind, die kannst du optisch nicht von Menschen unterscheiden und du kannst sie auch nicht erkennen, wenn du sie aufschneidest, weil die wirklich biologisch erschaffen wurden.
Genau. Nee, du kannst sie nur anhand dieses Retina-Tests enttarnen.
Das ist ja nicht zwingend, also das ist nicht direkt ein Retina-Test, also die checken ja nicht die Iris, sondern, also und scannen die, sondern die checken,
das ist ein psychologischer Test.
Das ist ein psychologischer Test, genau.
Ob die also stabil sind. Ach genau, Replikanten sind immer stabil und deswegen testen die sie, weil sie dann nämlich einen Ausschlag haben.
Ja, also die scannen das Auge, weil ein Auge, also Augen lügen nicht, diesen Spruch gibt's ja, ne? Also, und das ist wirklich wahr, bis zum gewissen Teil, weil es unfassbar schwierig ist, Augen dazu zu bringen, oder Augen bewusst zu steuern, Augenbewegungen bewusst zu steuern. Ich glaube, das ist sogar gar nicht möglich. Bis zu einem gewissen Grad ist das möglich. Das ist das, was wirklich richtig gute Schauspieler ausmacht. Aber eben nicht vollends. Und wenn du wirklich nur die Iris und die Augenbewegungen scannst, das kannst du nicht faken. Das ist das Problem. Und da kannst du eben Leute, also wenn du denen die richtigen Fragen stellst, also richtig zusammengestellte Fragebögen abarbeitest, kannst du das eben herausfinden.
Ganz cool. Also ich habe gelesen, dass sie durch einen, ich weiß nicht, ob die Info aus dem Film war oder aus dem Buch, sie können durch einen Knochenmarktest erkannt werden. Was im Alltag relativ schwierig ist, das mal auf die Schnelle zu machen. Und es gibt in dieser Welt gibt es den sogenannten Void-Kampf-Test. Wird im Englischen auch genauso ausgesprochen. Das ist ein erfundener Test, also der basiert auf nichts, was man jetzt irgendwie in der Realität kennt. Und das ist ein psychologischer Test. Diese Kontrolle der Augen, der Retina, ist nur zusätzlich zu diesem Test. Also das, woran man die Replikanten erkennt, ist dieser Test. Das ist so eine Art Fragebogen. Und damit wird Empathievermögen getestet. Die kriegen dann so Fragen wie,
Ja, ein Junge zeigt dir seine Schmetterlingssammlung inklusive Tötungsglas.
Wie reagierst du?
Genau. Oder du hast eine Wespe auf dem Arm, was tust du? Ja. Nee, einfach nur, es wird nur gesagt, du hast eine Wespe auf dem Arm. Und die müssen halt, weil es wird am Anfang des Films, siehst du, wie so ein Test durchgeführt wird. Und da wird auch immer gesagt, schnell antworten, weil Reaktion ist ein Teil dieses Tests.
Ja. Oder du findest vor dir eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und verzweifelt mit ihren Beinen darum kämpft, wieder auf den Bauch
in
zu kommen.
In der Wüste.
In der Wüste. Ja, ja. Was tust du? Solche Fragen halt.
Also die wirken ein bisschen wirr in ihrer Gesamtheit, dienen aber eben auch in der Geschwindigkeit, in der sie gestellt werden, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch dazu, da eine Lösung zu finden. Also dass die Leute wirklich gezwungen sind, intuitiv zu antworten und sie eben auch völlig aus der Fasson zu bringen, weil die von Hühnerhaut springen, diese Fragen.
Na, also vor allen Dingen, sie sind alle auf ihre eigene Art und Weise empathisch. Immer.
Nein, eben nicht. Genau das ist ja der Punkt.
Ja.
Die sind in der Lage, Emotionen zu empfinden.
Vorzutäuschen.
Oder vorzutäuschen. Ja, weiß ich nicht.
Weiß man nicht zu 100%.
Weiß man nicht zu 100%, ob sie die vortäuschen oder empfinden. Aber eben Empathie ist das, was denen fehlt. Also tatsächliche Empathie. Aber die sind ja, wie gesagt, klüger als Menschen. Also wenn die zum Beispiel eine Frage gestellt bekommen, würdest du einer Schildkröte helfen, sagen die selbstverständlich ja. Hm. Und deswegen eben auch dieser Retina-Scan, weil du damit eine Lüge entlarven könntest. Ja.
Deswegen haben die diesen Vierjahresrhythmus. Sie können nach einer Weile Gefühle wirklich selber auch empfinden und Träume und so eine Scheiße. Genau. Und deswegen haben die diese Sicherheitsbremse da drin, dass sie nach 4 Jahren verrecken, weil wenn die zu lange da sind, dann kann man die wirklich von Menschen nicht mehr unterscheiden. Und deswegen, sie behandeln sie ja als Ware. Deswegen sagen die ja auch nicht, wir schicken jetzt einen Blade Runner, um die zu töten, weil was anderes macht der nicht, sondern um sie in den Ruhestand zu versetzen.
Ja. Man sieht ganz am Anfang des Films, wie dieser Void-Kampftest gemacht wird bei einem der Replikanten, die auf die Erde zurückgekommen sind. Es ist für die Replikanten ja verboten, auf die Erde zurückzukehren. Und bei dem sieht man das sehr schön, der kommt auf den Test nicht klar. Also der stellt total merkwürdige Gegenfragen.
Ja.
Und
rastet aus, sobald es um seine Mutter geht.
Genau, und rastet dann noch irgendwann aus, der kommt auf diesen Test nicht klar, der versteht diese Fragen nicht oder stellt wirre Gegenfragen.
Ja. Also ich glaube, das Problem ist eben da...
Der wirkt halt wirklich eher, der erste Replikant, den man sieht, der wirkt wie so ein Arbeitsgerät.
Genau, aber eben auch... Also es wird ja gesagt, dass sie klüger sind als Menschen. Und ich glaube, aber eher in programmierter Form als in tatsächlich
klüger, stärker, kombinierender schneller Form. Als Menschen.
Und dass die Fragen eben auch so konzipiert sind, auch die Reihenfolge der Fragen so konzipiert sind, dass sie halt diese Rechenmaschinen durcheinander bringen. Das ist eine biologische Rechenmaschine, aber trotzdem sind die erstmal, weil die werden ja als erwachsene Menschen geboren und ein Verstand wird denen vorher schon eingeflößt.
Genau, und die haben ja
Erinnerungschips. Genau, und im Prinzip ist der programmiert. Und noch viel zu jung, um wirklich Kombinatorik entwickelt zu haben. Das heißt, wenn du denen ganz schnell hintereinander total verwirrende Fragen stellst zu einem Thema, also zum Thema Empathie, womit er gar nichts anfangen kann, also sprich, dass er alles künstlich herleiten müsste, bringt denen das halt logischerweise völlig aus der Fasson. Das überfordert die Rechenleistung des Gehirns.
So ein bisschen das empathische Äquivalent zur Pinocchio-Frage, ne?
Das ist die Pinocchio-Frage.
Pinocchio-Paradoxon?
Pinocchio-Paradoxon. Wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst jetzt, lügt er oder sagt er die Wahrheit?
Ach so. Na ja, gut, an der Stelle lügt er. Weil die Nase nur wächst, wenn er lügt.
Mir gefällt
nicht,
wenn
er die Wahrheit sagt. Er kann ja nicht steuern, ob sie wächst oder
nicht. Mir gefällt der Vergleich nicht so ganz, weil diese Fragen, die Leute gestellt bekommen, das sind jetzt keine paradoxen Fragen und das sind auch keine komplizierten Fragen. Aber es sind
nicht mal konkrete Fragen.
Es sind nicht mal konkrete Fragen, aber es sind halt wie das mit der Schildkröte oder mit der Wespe. Das sind Fragen, die du halt wirklich nur, das klingt jetzt blöd, aber als Mensch richtig beantworten kannst. Eine Frage war auch irgendwie sowas
geil, von... Test, der die Menschlichkeit testet.
Dein Sohn bringt dir ein Heft mit nackten Frauen drin oder so. Irgendwie
mit
sowas.
Mit einem nackten Mädchen.
Mit einem nackten Mädchen drin. Wie reagierst du?
Ja, und dein Mann möchte das, also die nächste Frage ist, dein Mann möchte das gerne im Schlafzimmer aufhängen, wie reagierst du?
Ganz genau. Ja. Es ist eine super einfache und simple Frage für einen Menschen. Jeder hat dazu eine Meinung. Ja. Aber für eine Maschine die versucht, Menschlichkeit vorzutäuschen, ist es ein hartes Ding.
Es sind ja, wie gesagt, keine Maschinen. Also ich glaube, dass, ich glaube, das Problem da liegt eher weil das ist auch ein Riesenthema, auch im ersten Teil, mit dieser Erfahrungsnummer, dass die keine Zeit hatten, Erfahrung zu sammeln. Ja. Da redet doch der Tyrell mit dem Klischee-Bösewicht mit dem wasserstoffblonden Haaren aus den 80ern. Die unterhalten sich doch darüber eben, dass diese Erfahrung fehlt.
Dem Nexus 6.
Nexus 6, ja genau, aber der Der hatte auch irgendeinen, ja, wie jeder Hauptbösewicht hat er natürlich wasserstoffblonde Haare in den 80ern. Und, und die unterhalten sich ja immer über dieses Thema Erfahrung. Und ich glaube, die kriegen ja ein Gehirn, ein fertiges Gehirn mit einer fertigen Struktur und eben dann die weiterentwickelte Form ist ja dieser Nexus 8.
Du bist zu weit. Oder? Nexus 6 ist Nexus der weiterentwickelte.
Ja, genau, ich rede jetzt immer von dem Nexus 8. Das ist doch der mit dem Erinnerungschip.
Nexus 6 ist das.
Nein, Nexus
6. Also im ersten Blade Runner ist es der Nexus 6.
Ihr versteht mich gerade falsch. Ach so. Ich weiß, diese sechs Jungs, die sie da, oder Jungs und Mädels, die sie jagen, das ist Nexus 6. Was ich meine, sie hier, die Rachel, ist das nicht ein Nexus 8?
Nein.
Sie ist privat gebaut.
Darauf wollte ich auch gerade hinaus. Also es gibt eine neuartige Baureihe von Replikanten, das ist der Nexus 6. Ja. Rachel. Die,
ach so, das ist der Nexus 6.
Genau.
Und die anderen?
Das ist die Frau mit der geilen 80er-Figur. Die anderen waren, weiß ich nicht mehr, was die waren.
Na doch, also, nee. Die Deckard ausschalten soll, genau, das ist Nexus 6.
Meine ich mich auch.
Und Rachel und Rachel, Nexus 8. Rachel, in die er sich verliebt, das ist ein Privatbau von dem Erfinder der genau, Replikanten. Ja, ja. Deswegen sagt er ja auch, er macht ja mit ihr auch den Test und stellt ja erst nach ein paar hundert Fragen. Ja,
nach über 100 Fragen.
Nach über 100 Fragen stellt er erst fest, dass sie ein Replikant ist. Und er noch
und
zu ihr
und
sagt.
Und sie das nicht weiß.
Genau, und sie das. Ja, ja. Genau, sie hatten ein eigenes Bewusstsein, weil er ihr in Erinnerung eingepflanzt hat.
Ja, ja, ihr habt recht. Nexus 6, das sind die vier Halligalli.
Vier?
Das sind die. Sechs? Ich glaube, es waren vier Rambo-Typen, die da auf die Erde zurückkommen. Rachel. Die weibliche, in Anführungszeichen, Hauptfigur, in die sich Harrison Ford dann auch verliebt später, die ist Nexus 7, neuartiges 7. Modell. Und das Besondere an den Nexus 7 Modellen ist, dass sie implantierte Erinnerungen haben. Die haben eine simulierte Kindheit, Vorerfahrung, die in ihr Gehirn reinbekommen.
Das sagt ja der Erfinder auch, ne? Wir müssen ihnen einen Background geben als Puffer, damit sie nicht halt zurückkommen oder ausrasten, weil sie sich dann auch wie echte Menschen fühlen, die neue Welt besiedeln, weil sie einen Hintergrund haben.
Das ist eben genau das, was ja bei dem ersten Replikant passiert ist, den wir sehen. Sobald es um die Mutter geht, rastet er aus. Weil er kann keine Fragen über seine Mutter beantworten. Er hat keine Ahnung, also der weiß, dass er keine Mutter hat und hat eben auch keine künstlichen Erinnerungen dazu. Also der muss da und keine Empathiefähigkeit. Also er kann sich nicht mal vorstellen, wie es ist, eine Mutter zu haben.
Das bringt sehr viele Fragen auch schon auf diese ganze Replikantengeschichte, weil im Prinzip, wenn das Menschen sind, die quasi gezüchtet werden, ne, ist halt immer dieses dann so. Haben die weil die werden ja wie Gegenstände behandelt. Ja. So. Und das ist ja auch das, was die Replikanten ja, die Nexus 6 ja auch einfach. Sie wollen ja eine Daseinsberechtigung haben da.
Das sind im Prinzip wie Bonobo-Affen, die Menschenrechte kriegen sollen.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Es gibt ja, ne? War vor ein paar Jahren ein Riesenthema, bin ich übrigens voll für. Aber egal.
Wenn ich das verstanden habe, dann weiß Rachel Nexus 7, wenn ich das richtig verstanden habe, dann weiß sie am Anfang auch gar nicht, dass sie selbst ein Replikant ist.
Genau, das ist das, was Deckard feststellt. Der Tyrell kommt zu ihm an und sagt, hör mal, sie haben über 100 Fragen gebaut, dauert immer so lange. Er sagte so, ja, bla bla, sie ist ein Replikant und sie weiß das nicht.
Genau, er sagt dir das noch, weil er fragt ja noch, wie viele Fragen brauchen sie normalerweise? Warum fragen sie? Nur aus Interesse, wie viele brauchen sie sonst?
Also 30,
um die,
40.
Um die 20, 30. Sie haben jetzt über 100 Fragen gestellt und sie können sicher sagen, sie ist ein Replikant. Ja, das kann ich, weil.
Und sie weiß es nicht.
Und er ist ja dann noch total baff, wenn er sie dann fragt, so erzähl mir was aus deiner Vergangenheit. Und sie ja ihm explizit erzählen kann, was sie erlebt hat mit ihrer Mutter oder was auch immer das war. Und er nur da ist wirklich total baff, so Erinnerungschips. Das ist nicht echt. So im Prinzip so, er macht so voll die Truman-Show-Nummer. Ja. Er spoilert sie halt mega.
Wie es der aufmerksame Zuschauer bereits in dem ersten Drittel des Films vermutet, verliebt sich Harrison Ford, der Blade Runner, in Rachel, diesen super krassen, neuartigen Replikant.
Klar, das neue Modell. Ne? Es gibt Leute, die lieben ihre Apple Watch, als sie rauskamen.
Und die bimseln dann auch.
Wie sich das gehört.
Eine mega strange, also man sieht nicht, wie sie bimseln, aber man sieht, wie sie anbandeln davor, die Minute davor, sag ich mal.
So 80er Jahre bimseln.
Die ein bisschen verstörend ist, weil sie so ein bisschen passiv ist und er ihr sagt, was sie tun soll und machen soll. Also er sagt dann zu ihr sowas wie, sag, dass du mich willst und sag, küss mich und so ein Scheißdreck.
Ja, und will, dass das echt klingt und so.
Ja, also er bringt ihr sozusagen bei.
Scheiße, ihr habt den Final Cut gesehen.
Genau. Ja, genau.
Ich habe bis zu einem bestimmten Punkt habe ich nämlich den Theater-Release gesehen, da ist das nicht drin.
Ach so. Ich fand die Szene aber sehr schön.
Theater-Release?
Ja, Theatrical-Release.
Also so wie ein Kino-Release. Ja. Okay. Das ist so, ich fand die Idee aber eigentlich ganz schön, weil eben da die ja eigentlich nicht in der Lage sind, Empathie zu entwickeln, er aber von ihr verlangt, Also eben dieses Ich will dich ist ja eine Empathie voraussetzende Aussage, ne? Also dass sie wirklich ihn als Person und nicht nur als Pimmel will. Und wenn sie das, der lässt sie das ja immer und immer wieder wiederholen, bis das ehrlich klingt. Also der zwingt sie im Prinzip Empathie zu entwickeln. Das
ist eigentlich eine emotionale Vergewaltigung eigentlich fast.
Ne? Ja. Ja, im Prinzip ja, aber es ist schön, weil dieses Wesen eigentlich nicht in der Lage ist, Empathie zu entwickeln. Und er glaubt zumindest, und das ist so das, was dem Zuschauer da so ein bisschen suggeriert wird, dass dieser Replikant es schafft, Empathie zu entwickeln.
Also,
aber nur sehr, ja, sehr, sehr oberflächlich. Also das wird nur so angedeutet, weil mehr wissen wir über dieses Thema nicht. Aber das ist das Einzige, womit ich mir diese Szene erklären kann.
Das ist eine Frage, überhaupt keinen Sinn. Das ist so eine typische Science-Fiction-Frage, die wirklich ganz oft aufkommt. Du weißt nicht, ob sie diese Emotionen wirklich spürt oder ob sie die nur simuliert.
Genau, das ist ja das, was ich meine, das offen gehalten wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier einen Menschen, also einen Replikanten sind de facto Menschen, biologisch gesehen.
Biologisch gesehen, ja, auf jeden
genau.
Fall.
Genau, das heißt, die müssen eigentlich in der Lage sein,
ja,
das zu entwickeln. Weil die haben ja die Empathiefähigkeit, ich weiß nicht, ob man die einfach so ausstellen kann. Ja, also in deren Welt vielleicht, aber also so in der Realität könnte man sie nicht ausstellen, weil sonst könnte man sie respektiv ja auch wieder anstellen. Und damit wäre so dissoziale Persönlichkeitsstörung überhaupt gar kein Thema.
Aber das ist ja auch eben dieser Knackpunkt an dem Film, weil diese Empathie, die dieser Replikant ja nun mal auch vorweisen kann, das führt ja dann noch
scheinbar
dazu.
Scheinbar vorweisen.
Ja, das führt ja dann noch dazu, dass Deckard vollkommen daran zweifelt, ob er echt ist oder nicht.
Genau. Hier, der Böse, der wasserstoffblonde Typ, der nachher rumbrüllt wie so ein Werwolf, das ist so typischer 80er Jahre Mambo-Jumbo-Scheiß. Hat mich total aufgeregt.
Mega Scheiße. Beim Final Showdown dann.
Ja,
immer,
genau,
ne?
So in den letzten 10 Minuten. Mit dem Kopf so durch die Wand. Boah, das grauenhaft. Aber egal, das waren die 80er.
Neonmusik, ja, dämliche Dauerwellen, wasserstoffblonde Haare und Wolfsgeräusche.
Ja, wirklich, das ist ganz grauenhaft.
Willkommen in den 80ern.
Aber egal, das war, was schön war, ist ja diese Schlussszene dann, wie dieser Kampf zu Ende geht, dass sie da beide völlig zerfetzt, also verprügelt, auf diesem Dach sitzen und der Replikant einfach stirbt, weil seine Zeit abgelaufen ist. Ja. Und diese kurze Unterhaltung, da wirkt das halt eben auch, als wäre der in der Lage, Empathie zu entwickeln. Mhm. Und es gibt da diese große Frage, ob Deckard ein Replikant ist oder nicht.
Mhm.
Und wenn er einer ist, ist er halt auch in der Lage dazu. Also
wissen wir nicht. Wissen wir nicht.
Genau, wissen wir nicht.
Wir können,
wenn, dann ist er dazu.
Wir können als Zuschauer dieses Films nicht in den Kopf von den Leuten reingucken.
Ey, mal ohne Scheiß. Jetzt muss ich mal ganz kurz.
Ohne Empathiefähigkeit hätte der keinen Grund gehabt, Rachel zu retten.
Habt ihr die Szene mit dem Einhorn verstanden?
Nee, überhaupt nicht. Ey, das war irgend so ein Traum.
Ich hab das auch null gecheckt. Ich saß da so, okay, jetzt passiert bei irgendeiner, schießt das Tier ab, vielleicht seine Fantasie stirbt oder sowas. Vielleicht ist das ein Zeichen für, dass er jetzt in Frage stellt, wer er ist oder so. Oder er hat sich selber, man hat quasi in seinen Kopf gefilmt und er hat sich selber dieses Einhorn vorgestellt, wie es da durch den Wald reitet. Dass er vielleicht damit überprüft hat, ob er selber wahr ist oder nicht. Ja. Aber ich saß auch da, ich hab die Szene bestimmt drei oder vier Mal gesehen.
Das war irgendwie eine Traumsequenz.
Genau, er sitzt auf dem Sofa mit seinem Drinker, nachdem er megamäßig verprügelt wurde. Er hat dann Rachel schon bei sich, nachdem sie ihn gerettet hat. Mhm. Ne? Und er sitzt dann da und er stellt sich ein Einhorn, also ein weißes Einhorn, wie es aus dem Nebel, aus dem Wald auf die Kamera
so
auf ihn zugelaufen kommt und seine Mähne halt irgendwie noch schüttelt. Und ich saß davor, ich so, boah, das verstehe ich gerade null.
Das könnte mit dieser ganzen Thematik der Tiere zusammenhängen. Darauf wollte ich nämlich auch nochmal hinaus. Also der Film basiert ja auf einem...
ich bin mit dieser Empathie-Nummer noch nicht fertig. Komme jetzt noch nicht zum nächsten Punkt.
Ich finde das auch noch...
Ihr springt gerade.
Nee, ich finde das auch noch... Ich wollte euch nur fragen, ob ihr diese Sache verstanden habt. Weil für mich war das, als ich das gesehen habe...
Ich habe da gleich eine Theorie.
Für mich war das ein Anhaltspunkt, dass er selber überprüft, ob er weiß, was wahr ist und was nicht.
Also ich möchte nochmal zurück zu diesem Punkt mit der Empathiefähigkeit, was er ja die ganze Zeit so ein bisschen abschmettert. Wir haben künstlich erschaffene Menschen da stehen, die trotzdem Menschen sind.
Mhm.
Das wissen wir ja. Du hattest vorhin mal gesagt 90%. Ich glaube, es sind sogar mehr 95%, weil die haben nur ein bisschen dran rumgedoktort. Also was die ja gemacht haben, ist eben die gefügiger gemacht, sie besser gemacht. Nee, gefügiger ist gar nicht wahr, ne? Sie haben sie nur besser gemacht und sie haben sie sterblicher gemacht. Und die kommen fertig auf die Welt. Das ist ja im Prinzip das, was die genetisch umgebaut haben.
Ja.
Alles andere ist ja ganz normal menschlich. Empathiefähigkeit, eben genau wie Emotionen und so weiter, das haben die ja nicht drauf, das ist ja das, womit du die wiedererkennst. Nur wie auch in 4 Jahren? Also du bist in 4 Jahren, frag mal ein Baby mit 4 Jahren, Empathiefähigkeit, ja, die kannst du da checken, ob ein Kind das hat oder nicht, ja. Aber emotionale Reife, die haben Leute mit 30 noch nicht.
Ich kann mir aber auch, das wissen wir nicht, darüber können wir nur spekulieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Tyrell Corporation, die diese Replikanten herstellt, denen genetisch die Empathie ausgeknipst hat. Also dass
kann
denen
ich mir nicht vorstellen, dass das geht.
Wie bei einer Kastration oder was?
Ja, dass denen ab, also die Replikanten waren ja wirklich als Werkzeuge gedacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass denen Gefühle und Empathie absichtlich weggezüchtet wurden.
Nee, dann würde ja der Sterblichkeitschip oder diese Sterblichkeitsnummer keinen Sinn machen. Weil das machen die ja. Das machen die ja, damit die eben nicht anfangen, Emotionen oder ernsthafte Emotionen zu entwickeln. Also die sterben ja nach 4 Jahren, damit das nicht passiert. Das heißt, es kann passieren. Oder es wird passieren.
Das Ding ist halt, Fred, ich glaube nicht, sie haben es ihnen weggezüchtet, sondern ich glaube eher, sie sind nicht in der Lage, es hervorzubringen, weil sonst würde es den Nexus 7 nicht geben, der das plötzlich kann, weil er ist ja eine Erweiterung.
Ja, weißt du, warum der das kann? Weil der einen gefakten, aber der hat einen Erfahrungswert.
Ja,
der
genau. Okay, genau. Und das ist halt das Ding. Das ist halt wieder so das Plus, was sie ihm eingebaut haben quasi, weil ich glaube, deswegen gibt es ja auch diese Szene, wo er dann sagt so, ey, es muss eine Möglichkeit geben, dass ich länger leben kann. Also, nein, wir haben euch so perfekt gemacht, wie es geht und, wenn wir quasi weiter an der Schraube drehen, was wir getan haben, sterbt ihr. Und zwar in 4 Jahren. Das können wir nicht rückgängig machen.
Ja, genau. Die können dieses Sterblichkeitsding nicht rückgängig. Das muss bei der vor der Geburt noch gemacht werden.
Ne? Ich finde die These von Tobi sehr gut, dass die Fähigkeit vermutlich haben, aber dass 4 Jahre einfach eine viel zu kurze Zeit sind, um sowas zu entwickeln.
Es gab doch diesen Versuch, 100, 200 Jahre her, weiß ich nicht genau. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich finde es auch gerade. Entschuldigung, vielleicht kennt ihr den Begriff dazu. Da hat irgendwer, also als die Psychologie noch sehr in den Anfangsjahren steckte.
Als man noch Därme abgeschnitten hat.
Ja. Und als auch noch vieles legal war, was heute nicht mehr legal ist. Und zwar folgendes Beispiel. Es gab doch super viele Kinderversuche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Kaspar Hauser oder so nennt sich das irgendwie so. Das sind so Versuche gemacht worden, wie mit was passiert mit Kindern, wenn.
Meinst du aber nicht Münchhausen, ne?
Nee, Münchhausen ist so ein Buch.
Kaspar Hauser ist eine literarische Figur.
Ah, scheiße. Ja, aber irgendwie so heißt das. Ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht. Jedenfalls, eins von diesen Versuchen war, die haben ein Kind, also ein Säugling, direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt. Mhm. Oder ich glaube, das war Mutter gestorben, irgend sowas, oder ein Waisenkind oder so. Jedenfalls ist das vollkommen ohne Liebe groß geworden.
Genau.
Das ist, glaube ich, 2 Jahre alt geworden oder so und ist dann gestorben. Und die haben eben auch solche Sachen, weil also wirklich, biologisch ging es dem super. Aber also die haben den gefüttert, aber der ist nie gedrückt worden, nie irgendwas, ist verreckt. Und sowas, also die haben eben auch gemacht, was mit Isolation passiert, also wenn du Kinder komplett von der Außenwelt isolierst und dann praktisch resozialisierst, was dann passiert. Und das ist eben auch ein Riesenproblem gewesen. Du kannst Leute, die nach ihrer Geburt nie soziale Kontakte gehabt haben, nicht einfach so in ein soziales Umfeld schmeißen.
Das ist wie jemand, der kein Immunsystem hat, in eine Petrischale zu schmeißen.
Ja, genau. Und die...
oder in mein Badezimmer.
Ja, dann kommt eine Petrischale gleich.
Und das ist ja im Prinzip das, was mit den Replikanten passiert. Du hast ein voll ausgebildetes Gehirn, also sprich groß geworden in einem isolierten Raum, ist ja im Prinzip das Gleiche, ob du jetzt 20 Jahre davor im Nichts gelebt hast oder gar nicht gelebt hast, ist ja im Prinzip egal.
Ja.
Und von jetzt auf gleich bist du Teil einer Gesellschaft, die dich scheiße findet.
Ja.
Und dementsprechend ist das Gehirn natürlich super instabil.
Na, vor allem, was kommt halt zutage? Überlebensinstinkt.
Genau, ja, genau.
Dein Überlebensinstinkt, deine Urinstinkte.
Plus halt nie gelernt, wie man sowas sinnvoll umsetzen
kann. Genau, in deinem genetischen Material halt alles verankert, ne? Aber das, ich glaube, es gibt doch die Szene in dem Film, wo sie sich darüber unterhalten, so, wie alt bist du? Und einer sagt irgendwie 25. Ja. Siehst du, ich bin 2. Ja. Oder ich bin 3 oder so. Warum erwartest du von mir, dass ich das und das verstehe? Oder
das ist mit diesem Sebastian, der so alt aussieht. Der meinte, ich bin 25 und habe das so und so Syndrom, ich alter schneller.
Genau.
Also genau das Gegenteil wie die, ne? Also
das fand ich stimmt, diese Nebenfigur, der Sebastian-Dingsbums, hat das Methusalem-Syndrom.
Methusalem.
Dass er sehr schnell altert.
Ja. Also seine Zellen sehr schnell altern.
Benjamin Button quasi vorwärts. Ja.
Tiere, wichtiges Thema. Im Film nur am Rande, im Buch ein großes Thema. Also der Film basiert auf dem Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen, Do Androids Dream of Electric Sheep? Von, wie heißt der Kerl? Philip K. Dick?
Ist übrigens, Dick.
Danke, Tobi.
Entschuldigung.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Tobi, ohne Scheiß, ey, Leseempfehlung. Wirklich.
Hast du es gelesen?
Angelesen und ich will es auf jeden Fall weiterlesen. Hm. Ich finde es mega gut.
Also das Buch, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur darüber gelesen. Das Buch soll in seinem Ton insgesamt weniger melancholisch sein als der Film und viel sarkastischer. Also auch so ein bisschen lustig vielleicht zwischendurch. Und da spielen Tiere eine ganz wichtige Rolle. In dieser Welt, in der wir hier sind, wurden echte Tiere tatsächlich fast komplett ausgerottet. Es gibt fast keine echten Tiere mehr. Echte Tiere sind was unfassbar Wertvolles. Nur die absolut reichesten Menschen können sich da Haustiere leisten, weil es keine mehr gibt. Es gibt aber replizierte, also Replikantentiere, die deutlich günstiger sind. Im Film zum Beispiel gibt es diese Tänzerin, die eine Schlange hat. Ja. Und dann fragt irgendwie...
Ist das eine echte Schlange? Würde ich hier arbeiten, würde ich mir eine echte Schlange leisten können.
Ganz genau.
Ja. Oder er kommt auch zu dem Replikantenvater, sieht eine Eule und fragt auch, ist sie echt? Nein, repliziert.
Ja. Ganz genau. Also es gibt da solche Tierrepliken, solche Tierkopien. In einem Buch ist Deckard davon besessen, von dem Gedanken, sich ein Haustier zu kaufen. Ein Schaf. Und er schafft das dann auch am Ende des Films, dass er tatsächlich ein Schaf hat.
Am Ende des Buchs.
Ein Replikantenschaf, das er sich auf dem Balkon hält. Das am Ende dann aber, Spoiler, ermordet wird, was für ihn echt mega krasser Scheiß ist.
Ja, stell dir vor, du sparst mega lange auf einen tollen Fernseher, machst eine Hausparty und so besoffene Wichser wie ihr dann, so wie Fred, der dann plötzlich besoffen auf die Idee kommt, ich reibe da meine Eier dran und währenddessen fällt der runter. Dann würde ich voll die Replikanten-Empathie entwickeln und dich eiskalt umbringen, Kollege.
Da fällt mir die Nummer ein, als Fred seine Einweihungsparty geschmissen hat. Wir kamen in diese Wohnung und Fred hat mit Spanngurten seinen Fernseher an den Schrank festgemacht, damit den keiner runterschmeißt.
Stimmt. Ja, Fred hat eine Einweihungsparty gegeben und hat seinen Fernseher wirklich erdbebensicher gemacht. Weil Fred hat so einen unverschämt großen, ich glaube, 55 Zoll Fernseher.
55 Zoll, ja.
Mieses Stück, ey.
Das war so geil, ich musste so lachen, als ich das gesehen habe.
Stimmt, ja, Fred hat einen erdbebensicher
gemacht. Dieses Thema Tiere wird im Film auch ein bisschen angeschnitten. Das ist nicht so ganz auf die Fresse, aber bei diesem Void-Kampftest, wir haben schon über die Fragen mit der Schildkröte oder der Wespe gesprochen, mit dieser Schlange und eben der Eule, die später vorkommt. Weiß nicht, Tiere, das ist halt sowas Naturverbundenes.
Das ist was Heiliges irgendwie für die auch.
Tiere ist halt wirklich sowas Naturverbundenes und Natur gibt es in dieser Welt eigentlich fast nicht mehr, so wie die erzählt wird. Und deswegen sind echte Tiere halt auch so wahnsinnig wertvoll.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Jetzt nicken wir mal alle ins Mikro, bis Fred das nächste Thema gefunden hat.
Fred, das wird genickt, Ruhe.
Ja. Ganz wichtig, also... Ich merke schon, dass wir über den ersten Film jetzt keine 2 Stunden Show voll kriegen. Das ist aber auch wirklich gut so.
Nein, ich warte darauf, dass du weitermachst.
Ja, ich habe also...
Ja, ohne Scheiß, du guckst so bedeutungsschwanger auf deine komische Liste hier und jetzt kommt das nächste Thema. Was ist es?
Ich könnte noch ewig lange über
philosophische Fragen.
Das ist nämlich eben das Ding.
Yeah. Ganz wichtig in dem Film ist das Thema des Identitätsverlustes. Wer ist Mensch? Wer ist Replikant und wo liegt die Scheißgrenze?
Das Ding ist halt, die Menschen verlieren halt auch viel von ihrer Menschlichkeit aufgrund dessen, wie sie leben auf der Erde.
Ja.
Und das ist halt richtig krass, weil die Replikanten, so wenig wie du sie erkennen kannst, weil das Krasse ist, Menschen, auch wenn die empathisch unterentwickelt sind, können die Menschen, die dort leben, nicht mit bloßem Auge sagen, wer Replikant ist und wer nicht, selbst wenn man sich normal miteinander unterhält. Nein, die müssen fucking Tests dafür machen, um rauszufinden, wer hier quasi nicht menschlich ist. Und das ist eigentlich schon ziemlich hart, muss ich sagen. Das war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich den Film gesehen habe. Ich dachte, das ist echt krass, dass... es so unpersönlich alles geworden ist, weil selbst der Mensch, wie der Replikant, auch ein Nutzgut eigentlich ist.
Ja.
Weil Harrison Ford sitzt da auch, der sitzt unter 1000 Menschen da irgendwie und isst seine Nudeln und es ist scheißegal, dass er gerade isst halt irgendwie so. Der wird zu seinem Job geordert, fertig aus. So, ne?
Auch die Tatsache, dass die Replikanten im Prinzip ums Überleben kämpfen und um ihre Daseinsberechtigung und so weiter, macht die ja viel menschlicher als die Menschen an sich, die da einfach nur vor sich hin existieren und im Prinzip...
Und nicht wissen, was für Privilegien sie eigentlich haben.
Ja genau, sie sind keine Konsumgüter, das ist der falsche Begriff, sondern konsumierende Wesen einfach. Das ist deren Daseinsberechnung. Sie sind da, um zu konsumieren. Ende. Und der Replikant, der Replikant an sich, taucht da auf und kämpft darum, Rechte zu haben, kämpft darum zu überleben, kämpft darum, leben zu dürfen und so weiter. Was den Menschen eigentlich viel roboterartiger macht.
Ja, genau.
Als diese Nachbildung, okay, genetische Nachbildungen, aber roboterartig dadurch. Ne? Also Roboter heißt ja Sklave, also so diese Replikanten einfach, ne? Also die viel, viel menschlicher sind, ja, als sie eigentlich Menschen. Aber damit werben die doch auch, ne? Dieses menschlicher als der Mensch-Ding,
ja,
was witzig ist, weil sie es tatsächlich sind.
Ja, aber auch diese ganze Sache mit den Replikanten, wie gesagt, auch mit dem Test.
Mit den Ribbelanten.
Ja, gut. Merkst du so, ne? Wenn du 2 Wochen Wein so und dann wieder deutsches Bier. Oh Mann, ey, Alter.
Du scheiß Franzose.
Entarteter Alkohol, du, ich sag's dir. Nee, aber auch diese Szene halt
mit. Entarteter Alkohol. Bitte ein Penny ins Bierist, ins Rassistenglas.
Nee, was soll ich jetzt sagen? Ah ja. Halt auch diese ganze Szene mit der Rachel, die er da noch bei sich hat, ne? Dass die Menschen, also dass sie ein Replikantenwesen, das eine schöne Erinnerung, eine schöne implantierte Vergangenheit dann irgendwie auch hat, ihn, Deckard, den abgefuckten, abgebrühten Bullen aus der Großstadt, aus der mega überfüllten Metropole eigentlich fragt, hast du den Test schon mal gemacht?
Ja, weil über seine Vergangenheit erfahren wir gar nichts.
Ja, und das ist halt echt krass eigentlich.
Tobi, das hast du kurz erwähnt. Fantheorie ist nicht treffend, denn das ist eine Frage, die ganze Zeit im Film schwebt. Ist Deckard, also Harrison Ford selbst, vielleicht auch ein Replikant? Ja. Die wird nicht beantwortet, die Frage. Keiner kann mir erzählen, dass die auch nur ansatzweise beantwortet wird. Aber es gibt ein paar Anspielungen, wie zum Beispiel Rachel, die ihn fragt, hast du den Void-Kampf-Test eigentlich auch schon mal gemacht? Ja. Und er reagiert nicht.
Ja.
Und er ist halt auch, er wird die ganze Zeit im Film so auch eher, dass sein ganzes Spiel ist sehr reduziert. Er ist relativ gefühlskalt. Also man sieht ihn, den Blade Runner, auch nie wirklich Empathie zeigen.
Nee,
außer wenn es um Rachel geht.
Ja, Moment, aber als er Rachel bimselt, wenn du mich fragst, ist das eher Lust und keine Liebe. Der will die Alte ficken.
Das ist aber auch, wenn er die Stripperin tötet.
Ja.
Diese Einstellung, wenn er die da erschießt und sie durch mehrere Scheiben dann da irgendwie durchballert und er steht dann da in diesem künstlichen Schnee und guckt sie sich einfach nur noch an.
Ja,
ist so eine Szene. Vor allen Dingen, das Ding ist halt, er hat wahrscheinlich mega die Gewissensbisse in dem Moment, weil er sie halt erschossen hat. Und im nächsten Moment kommt diese Räumungs- oder eigentlich die Polizei da eigentlich direkt an und sagen, drehen sie einfach nur um und räumen sie weg und reden noch irgendwas mit ihm, so ganz komisches Fachpalaver. Und ihm fällt es schwer, das Ganze halt irgendwie abzunicken. Also das Ding ist halt, der Mensch ist eigentlich mehr Replikant als die Replikanten, weil sie durch ihre ganze Umgebung und durch das, was sie eigentlich machen, vollkommen abgestumpft sind.
Entmenschlichung.
Ja.
Die Leute, die man da sieht, auch diese Stadt, die man da sieht, diese Welt, ist super entmenschlicht. Das ist eine riesige, L.A. ist eine riesige Legebatterie.
Das ist auch die erste Einstellung im Film, die du siehst, wenn du halt dieses quasi Skyline von L.A. siehst, ne? Was halt einfach nur irgendein dunkler Moloch ist mit irgendwelchen Fackeln, die da immer wieder hochschießen. Ne? Das Team, das das gefilmt hat, hat gesagt, das ist unsere Hellflame-Einstellung. Sieht aus wie die Hölle. Furchtbar. Ja. Einfach nur schrecklich irgendwie. So.
Es ist eine Welt, in der man nicht leben will, ohne Scheiß.
Nee, absolut nicht.
Die Menschen sind entmenschlicht. Die Welt, die ganze Welt dort und die Menschen darin sind entmenschlicht. Und dann kommen auch noch diese Replikanten, diese Übermenschenrasse, wo man nicht weiß, ist es Mensch oder Maschine, die Gesellschaft praktisch infiltriert, weil du nicht wirklich sehen kannst, wer ist Mensch, wer ist in Anführungszeichen Maschine. Das ist so eine menschliche Urangst.
Ja.
Also das mit dem Thema, ich habe jetzt gerade kaum zugehört, weil ich habe geguckt, wie das mit Lust und Psychopathie aussieht. Psychopathie zeichnet sich ja eben durch die Fähigkeit oder mangelnde Fähigkeit aus Empathie zu entwickeln. Und das ist echt ein schwieriges Thema, weil man das nicht so genau sagen kann, weil die meisten oder die messbaren oder untersuchten Situationen, in denen tatsächliche Psychopathen oder Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung sexuell aktiv sind, spielen eher so Machtgefüge und Ähnliches eine Rolle. Also nicht direkt Lust oder Verlangen.
Ja.
Deswegen ist es unheimlich schwer zu sagen, ob sie dazu in der Lage sind oder nicht. Was uns jetzt gerade in der Diskussion voll in die Karten spielt, weil man kann es nicht sagen.
Schwierig, popierig.
Das ist echt eine ethische, wirklich ethische, moralische Zwickmühle, dieser ganze Film auch, ne?
Naja, im Prinzip haben die Replikanten recht.
Ja, das, was ich halt witzig finde, es ist so paradox, der Mensch erschafft im Prinzip etwas Künstliches seinem Ebenbild entsprechend, das ist auch so typisch Ridley Scott, ne? Wieder so eine Schöpfergeschichte. Mhm, ja. Der Mensch schafft etwas seinem Ebenbild quasi gleich, was im Prinzip dazu führt, dass er selber seine eigene Existenz eigentlich wieder mehr bewusster in Frage stellt.
Ja. Vor allem, ich meine, es gibt ja von jetzt für Schöpfungsgeschichte biblisch und so, ne, als der blondhaarige Typ da bei dem Tyrell auftaucht, sagt er noch, was sagt man denn seinem Schöpfer, wenn man ihm begegnet? Und das, was er ihm fragt, ist, ich möchte länger leben.
Ja.
Ne, das ist so, ja, was würde der Mensch von Gott verlangen wollen? Unsterblichkeit.
Ist übrigens an
der einzelne auch, Mensch.
Ist übrigens an David aus den neuen Alien-Filmen von Michael Fassbender gespielt, angelehnt, ne? Die Figur. Von dem Nexus 6 mit dem Wasserstoff.
Also umgekehrt. Andersrum.
Umgekehrt.
Ja, David ist dem angelegt.
Ja, genau. Ja. Ja, du hast es gerade umgekehrt formuliert, deswegen.
Ja, ja.
Ey, Alter, ich habe echt, also seit ich aus dem Urlaub wieder gekommen bin, meine Freundin meinte das auch schon irgendwie so, dass ich habe ein mega Problem mit der Sprache mittlerweile. Das ist echt
schlimm. Das ist halt wirklich so eine zentrale Frage. Wo ist die Grenze zwischen Mensch und Maschine?
Oder Mensch und Replikant?
Es gibt bei eine der absolut verfickt nochmal besten Episoden von Star Trek The Next Generation ist in der, ich glaube, zweiten Staffel, Wem gehört Data? Data kennen wir alle, ne? Der Androide von der Enterprise.
Genau.
Und da gibt es eine Folge, da kommt ein Wissenschaftler der Sternflotte und möchte Versuche mit Data machen. Diese Versuche können absolut bahnbrechend werden für die gesamte Menschheit, weil es möglich wird, vielleicht solche Androiden nachzubauen. Weil Data ist ja was Geheimnisvolles, selbst in der Star Trek-Welt, und keiner schafft es so richtig, ihn zu kopieren. Data weigert sich aber dagegen, bei diesen Versuchen mitzumachen, weil er die Gefahr sieht, dass er das nicht überlebt.
Ja.
Und dann gibt es einen Gerichtsprozess in dieser Star Trek-Folge. Und da wird entschieden, ob Data, der Androide, Menschenrechte bekommt. Und dann gibt es ein mega geiles Plädoyer von Jean-Luc Picard, wie er Data verteidigt. Und da führte das Argument an, man könnte sagen, Menschen sind auch nur eine Art von biologischer Maschine.
Irgendwo schon, ja.
Ich meine,
wir haben verschiedene. Ja, klar. Wir haben verschiedene Einzelteile, die für verschiedene Funktionen zuständig sind. Ich sage, unsere Leber zum Beispiel. Unsere Leber ist dafür da, unser Blut zu reinigen, um Alkohol abzubauen. So, dasselbe hast du halt auch bei einem Filter in einem Dieselmotor. Ja.
Vor allem viel entscheidender an der Sache ist, die sind genau wie bei einem Motor größtenteils austauschbar.
Ja,
genau. Du kannst selbst ein scheiß Herz ersetzen.
Ich wollte sagen.
Und im Laufe dieses Jahres, zumindest Stand Anfang des Jahres, wahrscheinlich wird es erst nächstes Jahr was, die erste Kopftransplantation. Oder Körpertransplantation
in Russland.
Nee, Südamerika.
Aber der Typ, der das macht, ist ein Russe.
Oder umgekehrt macht er das in Russland und Südamerikaner? Nee, ich glaube, der ist Russe in Südamerika. Ne?
Genau.
Ich glaube, völlig egal. Jedenfalls, ne?
Ja. Die wollen einen Kopf verpflanzen.
Genau, ja, das ist die Frage. Oder verpflanzen die den Körper? Weil ein größter Teil, der psychisch findet, weiß man heute, im Darm statt. Ein ganz großer Teil der Psyche ist im Darm und der Rest im Kopf.
Echt?
Heißt, du baust auf keinen Fall denselben Menschen nach.
Fried, ich hab dir mal
da kommt auf gar keinen Fall derselbe Mensch raus.
Vor allem, Fried, ich hab dir mal ein Poster geschickt aus einer Apotheke hier in Hamburg, auf dem stand, 90% ihres Glücks entsteht im Darm. War wirklich, war Werbung.
Das ist auf so vielen Ebenen lustig.
Das war eine Werbung für ein Abführmittel mit so einer mega lachenden Frau davon drauf. Und oben drüber stand 90% ihres Glücks entstehen im Darm.
Ja, aber es ist halt, wie gesagt, also ein Großteil der Psyche entsteht im Darm, und weil da super viele Drüsen sind.
Ja.
Und der Rest im Kopf. Mhm. Also was verpflanzt du da? Ne?
Naja, das ist ja auch so, ne? According to the brain, it's your most important organ.
Das ist halt ja, wirklich genau. Also, das ist halt die Frage. Es gibt halt die eine Sichtweise, ob es diesen Lebensfunken gibt, dass es irgendwie was Göttliches gibt, das den Menschen zum Menschen gibt, das wir nicht reproduzieren können.
Ein Gottesfunken gibt es so gesehen. Es gibt die Natur. Es gibt einfach das, was in irgendeiner Art und Weise die Natur vorgibt.
Nee, pass auf, Fred will auf was anderes hinaus. Wenn du jetzt einen geklonten Menschen hast,
ja.
Wie zum Beispiel auch in End of Days oder so, ne? Also so tatsächlich ein Klon.
Island.
Oder The Island, völlig egal. Irgendein Klon. So, was unterscheidet den von einem natürlich geborenen Menschen, abgesehen von der natürlichen Geburt?
Ja.
Das ist in Zweifel gibt es ja sogar eine natürliche Geburt. Du kannst ja, ich weiß nicht mehr.
Das ist sogar,
es gibt auch irgendeinen Film, da werden die natürlich geboren. Also da ist das so ein Retortenbaby halt im Leib der Mutter.
Ja.
Also nochmal in derselben Mutter.
Warum können eigentlich nur die Figuren in Matrix diese Thematik vollkommen so behandeln, als wäre es das Normalste von der Welt? Da gibt es auch Retortenkinder. Ja, natürlich, die sind von der Matrix halt.
Ja, aber es gibt keine Klone.
Ja, nee, aber das sind auch halt im Prinzip keine echten Menschen. Es gibt die in Zion geborenen Menschen und es gibt die, die an die Matrix angeschlossen waren, genau, mit ihren Kontakten.
Lass uns dann nochmal über Matrix sprechen, weil 90% der Dialoge von Matrix sind einfach nur Diarrhoe. Nein, aber...
Irgend so ein Sci-Fi-Mambo-Jumbo.
Dieses Gedanken...
Rauchen, ey. Raucht der Schädel, Alter.
Ja, wir machen wahrscheinlich auch gleich eine Pause, aber lasst euch mal folgendes Gedankenexperiment ein, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Wir nehmen hier unseren Tobi und Tobi ist ein Mensch, so wie er von Gott geschaffen wurde.
Perfekt oder imperfekt, das steht im Auge des Gottes.
Jetzt stell dir mal vor...
Imperfekt klingt so nach Tod, weißt du?
Jetzt stell dir mal vor, wir sind Teil einer mega krass fortschrittlichen Zivilisation.
Bist innerlich tot.
Wir sind technisch extrem fucking weit advanced, wie ich gerne sage. Wir haben einen Baukasten, aus dem wir alle möglichen Bestandteile rausnehmen können. Keine Ahnung, Atome, Protonen, Quarks. Wir können alles da rausnehmen aus diesem Werkzeugkasten. Und wir scannen mit unserer fortschrittlichen Technologie Tobi ab. Wir wissen, wo jedes einzelne Atom von Tobi in diesem Moment ist und in welchem Zustand es ist. Das ist ein Thema, das mit dem Beamen auch zu tun hat.
Ja, ja.
Und dann gehen wir zu unserem Baukasten und wir bauen, also wirklich jetzt mal bildlich mit einer Pinzette.
Wir bauen den Tobi
um nach. Wirklich nur Bild, das zu ein Bild zu machen. Wir nehmen mit einer Pinzette aus dem Baukasten jedes verfickte Teilchen raus, um Tobi genauso, wie wir ihn jetzt gerade gescannt haben, aufzubauen. Ist das, was wir da gebaut haben, ein zweiter Tobi? Ist das ein echter Mensch oder ist das eine kranke biologische Maschine, die wir gebaut haben?
Das ist halt die Frage danach.
Das ist eine Frage, die wir nicht klären können. Aber
es ist halt sowohl als auch. Ne? Natürlich ist es eine kranke biologische Maschine, weil du hast sie gebaut. Also führt ja kein Weg dran vorbei. Nur wenn der wirklich exakt, also 1:1 der gleiche Tobi da steht, ist das auch ein Mensch. Also
ja.
Der Unterschied, also das, was das dann interessant macht, ist die Praxis. Benimmt er sich auch so?
Na, vor allen Dingen ist das, ja genau, benimmt er sich so aufgrund seiner Erfahrungen. Das Ding ist halt so, es gibt da nur ein Tobi Original, aber es gibt ein gemachtes Doppel. Ich will nicht sagen Klon, weil es ist für mich dann irgendwie wie ein gemachtes Doppel. Sagen wir mal, wir hätten hier wirklich dann einen Tobi sitzen, der 1:1 aussieht wie unser Tobi. Sich aber anders verhält, weil er nicht dieselben Erfahrungen gemacht hat wie Tobi, dann würde ich
hätte
sagen...
Hätte er, aber in seinem Beispiel hätte er das.
Genau,
ja, weil wenn du jedes Teilchen genauso baust, weil Erfahrungen und so weiter sind ja messbar halt, einfach durch Synapsenverbindungen.
Das Ding ist aber einfach, ja. Sind Erfahrungen halt wirklich biologisch nachweisbar?
Ja, durch Synapsenverbindungen.
Das ist, ich vergesse das aber nicht, Moment. Nein, wenn mir irgendwer im Schädel rumbohrt, vergesse ich nicht den Tag, an dem, weiß ich nicht, ich mir vor der Klasse in die Hose gepisst habe.
Doch. Das ist theoretisch möglich. Alter, es ist theoretisch möglich, durch einen Schlaganfall Französisch zu lernen.
Ja, das stimmt.
Das ist alles durchaus möglich. Du kannst Leuten Erinnerungen aus deinem Kopf schneiden.
Also,
man muss nur wissen, wo die sitzen.
Ja.
Und das weiß man halt nicht.
Die Diskussion ist mega spannend, mit Vorsicht aber zu genießen, denn das, worüber wir jetzt gerade diskutieren, sind Sachen, über die sehr viel klügere Menschen als wir seit Jahrhunderten streiten und auch noch zu keinem Ende gekommen sind.
Moment mal, das will ich gar nicht mal so ab. Was ist, wenn wir eine Neuauflage von im Prinzip Aristoteles mal 3 sind. Was ist, wenn der sturzbesoffen in seinem Kämmerlein gesessen hat mit einer Feder in der Hand und zufällig seinen geistigen Dünnschiss hervorgebracht hat und wir das einfach halt nur an unsere Hörer hier rausgeben?
Ganz unwahrscheinlich ist das nicht.
Ja, eben drum.
Aber da sollten wir vielleicht mal einen Neurologen zurate ziehen, aber so viel ich weiß...
Also Psychologen so wahrscheinlich, ja.
Oder einen Ethnologen. Nein, einen Neurologen.
Das ist
also jemand, der das Gehirn nicht nur theoretisch kennt, sondern auch Praxis.
Das ist halt schwierig. Also jemand, der von so einer idealistischen oder vielleicht sogar religiösen Warte aus argumentiert, würde sagen, nein, das ist kein Mensch, das ist ein Monster, weil dem fehlt der göttliche Lebensfunke.
Das Ding ist halt einfach, was kommt halt alles mit, weil wie du schon sagtest, diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, mit Drücken, Mutterliebe, vielleicht sogar Muttermilch und solche Sachen halt einfach so, was genetisch halt Grundstruktur, warte, lass mich mal ausreden, was genetisch halt auch irgendwie in deiner Grundstruktur irgendeiner Art und Weise gefestigt ist. So, das Ding ist halt, weißt du, pflanze ich einen Samen irgendwo ein und lasse einen Baum draus entstehen oder hebe ich ein Loch aus und pflanze den Baum halt gleich ein.
Aber
beide fassen Wurzeln. Der eine halt früher, der andere später.
Ja, aber da vergleichst du gerade Äpfel mit Birnen.
Nee.
Richard, Punkt 1, der Baum, den du meinst, der ist vorher woanders gewachsen. Und Punkt, also, ne? Der kommt da irgendwo her. Und Punkt 2, in Freds Beispiel ist das nach wie vor so, dass meine Erfahrungen mit meinem Klon oder mit meinem Doppelgänger genau die gleichen sind, weil ich ja 1:1 nachgebaut bin.
Ja.
Und da man eben Erfahrungen und Ähnliches über Synapsenverbindungen und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ich kenne nur den Begriff Synapsenverbindungen, eben theoretisch nachbaubar sind, hat der genau die gleichen Erfahrungen, genau die gleichen Erinnerungen wie ich.
Okay,
also
pass auf.
Wirklich eins zu eins dieselbe Person hier.
Okay,
also
pass auf, dann Pragmatismus. Ich fände es nicht gut, den anderen Tobi umzubringen, aber mein Tobi wäre dann immer noch Tobi Nummer 1.
Also ein,
weil er ist also schon länger da, weil ich habe andere Verbindungen mit ihm.
Ist aber dieselbe Frage wie mit Prestige. Oder merkst du es?
Ja. Ja.
Wenn du nicht wüsstest, wenn du uns nicht beide nebeneinander gesehen hättest, würdest du es wahrscheinlich nicht merken.
Höchstwahrscheinlich nicht, nein.
Das Ding ist,
ich würde dich wahrscheinlich mit einem Edding hinterm Ohr markieren oder ich würde dich chippen lassen.
Das sind super schwierige Fragen, die wir nicht abschließend beantworten können. Da wissen wir tatsächlich noch zu wenig über das menschliche Gehirn. Also wenn ich wirklich Baustein für Baustein, Quark, Atom, vielleicht sogar Stringende, da ist die Physik sich noch nicht so sicher, für Teilchen für Teilchen.
Schleifchen für Schleifchen.
Wenn ich Schleifchen für Schleifchen Tobis Gehirn nachbaue, müsste es so rein als Material, also ich bin eher ein Materialist von meiner philosophischen Strömung her, klingt mega geschwollen. Ich bin eher ein Materialist, also ich glaube, wenn du wirklich jedes infinitesimal klein, würde Fabio jetzt sagen, Teilchen im Gehirn von Tobi genau nachbauen könntest, dann wäre das Tobi.
Ja,
weil dann könnte er mir genau die gleichen Sachen aus seiner Zeit, auf seinem Internat erzählen, genau die gleichen Geschichten, die er als Kind erlebt hat, weil das halt Strukturen in seinem Gehirn sind.
Genau.
Das Witzige ist dann immer.
Ich sag nicht, dass es jetzt so ist und dass ich recht habe. Das wissen wir einfach noch nicht. Ich vermute aber, so ist es.
Naja, aber also weißt du, was dann interessant wäre? Warte mal kurz. Weißt du, was dann mega interessant wäre? Dann wäre es witzig zu sein, weil wenn wir zwei gleiche Tobis zum selben Zeitpunkt haben, dann entscheidet sich nur noch, welchen Tobi du eigentlich möchtest, aufgrund dessen, welche Entscheidungen beide Tobis so nacheinander treffen. Weil dann haben wir Moment Null. Wenn beide plötzlich auf gleicher Ebene da sind, haben wir Moment Null. Was danach passiert, definiert einen Charakter von den jeweils anderen Tobis.
Ja, genau, also
und ich glaube, dein Replikant Tobi, der würde wahrscheinlich, vielleicht doch, wenn wir ihm sagen, so, hey, du bist ein Replikant Tobi, du bist 1:1 genau der vielleicht sagen würde, wisst ihr was, fickt euch, ich mache jetzt was ganz anderes, nimmt einen Rasierer und macht sich die Augenbrauen weg.
Ja, also das ist durchaus möglich, wenn er das dann weiß, dass er eine Replikation ist, dann wird er sich mit Sicherheit nicht donnerstags hier hinsetzen und Kack- und Sackgeschichten aufnehmen. Ja. A, weil ich hier bin.
Ja.
Und
weil er es komisch findet?
Nee, weil er auch so trotz Reaktion, also ich kenne mich ja auch selber ganz gut und ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf dann. Also weißt du, da macht der andere schon, da mach ich das halt nicht.
Ne? Geh jetzt zocken.
Nee, da macht Tobi auch. Dann gehe ich jetzt halt Sport machen oder so, weißt du, so. Ja. Ne?
Also es wird immer kranker, Leute.
Aber ich glaube, mein Replikant würde mich nach und nach versuchen auszuschalten.
Ja, oder fett werden.
Nee, meiner würde mich versuchen auszuschalten, weil ich könnte damit nicht um, wenn es mich noch
ich zweimal... Ich würde voll gern mal mit mir selbst ein Bier trinken. Ich glaube, das ist voll witzig.
Nee, jetzt bin ich voll nicht voll. Das ist doch voll scheiße, wenn jemand gegenüber von dir zu, der genau deine Geheimnisse, deine dunkelsten Eigenschaften und Gedanken halt irgendwie
also
kennt.
Ich liebe das ja auch, mit meinen Brüdern Bier zu trinken. Und gerade Timo, der ist im Prinzip ich in größer. Nee. Also wir sind wirklich extrem ähnlich und zusammen Bier zu trinken ist immer, als würde ich mit mir selbst Bier trinken. Bei Thomas ist ein bisschen was anderes,
so, okay.
Der tickt anders.
Jetzt lasse ich mal deine Freundin mit dir und mit Timo schlafen und dann frage ich mal, wo ist der Unterschied?
Wie gesagt, kennst du diesen Move mit dem Daumen und dem Zeigefinger?
Ja,
Timo ist halt größer als ich.
Das, was sich Blade Runner 1 beschäftigt, auch der zweite, zu dem wir gleich nach der Pause kommen, das, was sich Blade Runner beschäftigt, das geht so in die posthumanistische Richtung.
Ja.
Hast schon mal gehört vom Transhumanismus und vom Posthumanismus?
Was macht den Mensch zum Menschen und wie werden wir in Zukunft Menschen?
Also das ist eine philosophische Denkrichtung, die nennt sich Transhumanismus, die beschäftigt sich damit, die Grenzen der Menschlichkeit und des Menschenmöglichen zu erweitern. Wir sprechen hier zum Beispiel von Kybernetik, von Prothesen und so weiter. Ist ein Mensch, der eine Prothese hat, noch ein echter Mensch? Also wir reden jetzt nicht von sowas wie einem Titanbein.
Fred, du hast kein Gaumenzäpfchen, für mich bist du jetzt schon nicht mehr Mensch.
Mir wurde vor ein paar Jahren mein Gaumenzäpfchen gekürzt.
Ich hab noch all meine Körperteile, sind alle für mich keine Menschen.
Vor allem wurde gekürzt, ihm wurde der ist halt entfernt. Gut, ich habe einen künstlichen Knorpel im Knie.
Ja, guck mal, aber hast du noch deinen Blinddarm?
Ja.
Hast du noch deine Mandeln?
Ja.
Na guck mal, da bist du fast so perfekt wie ich.
Ich habe immer eine Weisheitszähne unten.
Ja, selbst die habe ich noch. Die
ich bin auch augmentiert. Mir wurde vor ein paar Jahren mein Daumenzäpfchen leicht gekürzt und ich habe meine Nasenscheidewand gerade lassen machen.
Sag nicht leicht gekürzt. Das klingt, als hätten die nur einen Millimeter abgeschnitten. Deins ist weg.
Damit ich besser atmen kann.
Und mit der Nase muss ich auch unbedingt machen.
Seither atme ich mega gut. Also jeder, der irgendwie eine schiefe Nasenscheidewand hat, lass die Scheiße gerade machen, ohne Scheiß. Ist ein paar Tage Scheiße. und eklig, aber hält ein Leben lang. Was wollte ich sagen? Transhumanismus. Wir reden jetzt nicht von sowas wie einer Beinprothese, obwohl das auch ein interessanter Gedanke ist. Es gibt zum Beispiel Diskussionen darüber, ob Leute mit Prothesen bei Olympia zugelassen werden.
Ja, vor allem, was für Prothesen sie haben. Ne?
Es gibt mittlerweile Bein- und Fußprothesen,
die
Menschen leistungsfähiger machen als Leute mit normalen Füßen.
Auch Armprothesen.
Ja. Das finde ich total geil. Da gibt es zum Beispiel ein Bild von einem Bergsteiger, der mit zwei amputierten Beinen, aber mit zwei Prothesen auf den Mount Everest, glaube ich, geklettert sind. Und darüber steht drüber, what is your excuse? Und darunter, das war bei Facebook, darunter hat einer, das fand ich mega geil, hat einer kommentiert, well, my legs can hurt.
Ja.
Ja.
Das stimmt, ja. Vor allem kannst du die auch genau dann eben, und das ist ja eben der Punkt, du kannst ja künstliche Gliedmassen und oder Organe eben auf genau das, also je nachdem, wie weit die Technik ist,
spezialisieren,
für was sie in diesem Augenblick gebraucht werden.
Ganz genau.
Und umgekehrt. Also zum Beispiel, ich brauche
Iron Man mit seinen verschiedenen Anzügen für Unterwasser, für schwere Lasten, für was auch immer, ja.
Der Transhumanismus beschäftigt sich damit, wie weit kann ich ein menschliches Wesen erweitern mit Technologie, dass es noch ein Mensch ist. Noch einen Schritt weiter geht der Posthumanismus. Das ist mega abgespaced. Und zwar steht der Posthumanismus dafür, das traditionelle Konzept des Menschseins komplett zu hinterfragen und zu überdenken. Als Posthumanist stellst du dir die Frage, ob wir Menschen in ferner Zukunft nicht zum Beispiel unser Bewusstsein in Computer transferieren und dass das vielleicht nicht die nächste logische Evolutionsstufe des Menschen ist und dass das nicht vielleicht in Anführungszeichen der natürliche nächste Schritt ist.
Krass.
Streng genommen, ja, kennt ihr Chappie? Habt ihr Chappie gesehen?
Nee, leider nicht.
Da kriegt er das ja hin mit 4 PlayStation 4s. Der Film ist übrigens auch von Sony. Das ist, also Sony neigt dazu, haben wir Richard und ich gerade schon festgestellt. Sony neigt dazu, in Filmen, die von Sony sind, nur Sony zuzulassen.
Ja, aber vor allen Dingen halt in Filmen, die von Sony sind, halt zu propagieren, dass wir irgendwie online leben, habe ich das Gefühl.
Ja. Und jedenfalls. Wenn man sein Bewusstsein halt eben in eine Maschine, was ja auch schon deutlich leistungsfähiger sein kann als der, abgesehen von Kameras, als der menschliche Körper, oder eben halt direkt in Rechenmaschinen, also wirklich, also nicht mal mehr in haptische Maschinen, sondern wirklich in Computer halt rein. Ne? Also
virtuelle Welten.
In virtuelle Welten, weil es ist nicht, ich glaube, dann nicht zwingend notwendig, sich überhaupt bewegen zu müssen, weil wofür?
Ja.
Ne? Weil du brauchst ja, also was du dann müsstest, wäre deine Hardware im weitesten Sinne und Strom und so weiter zu warten, zu erneuern und zu entwickeln, eben zu versorgen. Aber dafür brauchst du keine denkenden Wesen, dazu brauchst du Arme, die sich bewegen.
Ja.
Also ich meine, das meiste, was nicht mit Nahrung und Trinkwasser und so zu tun hat, läuft eh über Robotik.
Ja. Das ist eine extrem alte Science-Fiction-Idee. Das ist nichts Neues, dass irgendwer sein Verstand in einen Computer, in eine Software transferiert. Es gibt von Isaac Asimov, dem Schöpfer der Robotergesetze, eine super abgefahrene Kurzgeschichte, die heißt The Last Question, die letzte Frage oder auch Wenn die Sterne verlöschen. Und da erzählt er die Geschichte der Menschheit alle paar Millionen Jahre, dass wir in ein paar Millionen Jahren dann die Menschheit ihren Verstand komplett in eine virtuelle Entität übertragen hat. Also dass es die Menschheit, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr gibt, sondern dass wir alle in einem virtuellen Kollektiv praktisch leben.
Du meinst, dass wir wahrhaftig der Übermensch werden oder so, oder was?
Das ist toller Übergang wieder,
wow,
Richard.
Ja,
das hast du doch in meinen Notizen gelesen, du Arschloch. Ist der Replikant in Blade Runner der Nietzsche Übermensch? Wir haben in der Watchmen-Folge, eine unserer allerersten Folge, ja schon mal über den Nietzschen Übermenschen gesprochen. Nietzsche, einer der größten und auch einer der krankesten Philosophen der Weltgeschichte, hat ja den Übermenschen erdacht.
Das ne? über ich. Nee, das, war Freud. Nee,
das war Freud. Das war Freud.
Nee, aber den Übermensch.
Er wird oft mit, das haben wir in der Watchmen-Folge schon gehabt, der Nietzsche-Übermensch wird oft mit Nazis in Verbindung gebracht.
Ich meine, das Ding ist halt so, in Blade Runner 1 wird das auch
Da sind wir noch gar nicht.
Nur ganz kurz, der Nietzsche-Übermensch wird oft mit der Nazi-Ideologie in Verbindung gebracht, was faktisch falsch ist. Das hat nichts mit der Nazi-Ideologie zu tun.
Kriegst du den noch kurz zusammengefasst?
Ja, der Nietzsche-Übermensch hat nichts damit zu tun, dass wie in der Nazi-Ideologie eine bestimmte Rasse oder ein Volk besser ist als ein anderes, sondern Nietzsche hatte die Idee, dass der Mensch sich irgendwann als gesamte Spezies weiterentwickelt zu so einem, wie gesagt, Übermenschen. Und Quintessenz davon ist, Emotionen sind scheiße und gehören ausgerottet.
Genau. Vor allem Religion, Metaphysik, Glauben, genau. Aberglauben, dieser ganze Scheiß.
Also was sollen wir sagen, alles Herr Deutsch?
Also Nietzsche wollte halt wirklich, um das mal echt ganz blöd und plastisch runterzubrechen, Nietzsche wollte, dass der Mensch sich weiterentwickelt zu einem Vulkanier.
Ja, unemotionale, logische Kampfmaschine, ja.
Genau, ja.
Ganz genau.
Als einer der poetischsten oder poetisch angehauchtesten Philosophen, die es so gibt.
Ja. Also er war dann in seine Schwester verliebt und so?
Ja, und er hat auch kurz bevor er gestorben ist, hat er in einer Klapse gewohnt und seine Stiefel gekackt.
Also der war total der Misogyn auch.
Ne? Der hat viel Party gemacht.
War ein ziemlich kaputter Typ. Also der wirklich genau das Gegenteil von dem, was er als Übermensch gesehen hat. Ja. Aber wahrscheinlich kam das auch daher. Ne? Also ziemlich, er wusste ja selbst um seine Fehler, denke ich mal.
Ziemlich abartiges Nichts halt irgendwie.
Der war ein übler Typ.
Ja, Mann. Ja.
Aber der hat geil geschrieben. Der hat richtig geil formuliert. Also es macht echt Spaß, das zu lesen, wie der Dinge ausgedrückt hat. Ja, so.
Ich habe immer nur über Nietzsche gelesen, ich habe nie eines seiner Bücher gelesen.
Lies es mal, ist ganz spannend. Also wenn er zum Beispiel die Metaphysik, also die Religion, wenn du so willst, und alles, was über der Physik steht, zusammenfasst, als die Metaphysik ist nur noch eine rostige Hülle, für die es keinen Hammer braucht, sondern nur eine Stimmgabel, um sie zu zertrümmern. Und also so redet der Alter. Ich bin Dynamit, ist so ein mega bekanntes Zitat von ihm.
Wenn du es mal liest, er ist sehr totalitär. In seinen Ausführungen. Also der springt wirklich immer in den Superlativ irgendwie auch immer gleich.
Total.
Also das ist total heftig.
Also totalitär, weiß ich, ob da auf jeden Fall extrem.
Ja, na halt einfach, egal. Ja. Nietzsche ist für mich persönlich, wenn ich, als ich den gelesen habe, sehr abschließend immer. So, was er sagt, ist irgendwie so Wort und Gesetz irgendwie immer gleich.
Es ist so,
so extrem, einfach so was, bam. So,
es gibt ja Hörer, die irgendwann eine Nietzsche-Special-Folge wollen. Nietzsche ist echt ein Rockstar der Philosophie, weil er hat halt so unfassbar geile, krasse, heftige Sachen gesagt. Er wirkt echt in einem Moment wie ein fucking Rockstar und wie ein unfassbar cooler Typ.
Ja, und dann im nächsten Moment hat er halt Briefe an seine Schwester geschrieben, an die er sie halt quasi wirklich Arsch ficken möchte. Ja. So, der Typ war voll der üble Kunde.
Und im nächsten Moment wirkt er halt wie jemand, mit dem du echt nicht zusammen aufs Pissoir gehen willst.
Ja, wie so ein Verschwörungstheoretiker auf der Arbeit.
Ja, ohne Scheiß.
Aber mit einer guten Bildung in Sachen Sprache.
Ja, also mein Gott.
Übler Typ.
Ja. Gut, Pause. Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Was wir gar nicht besprochen haben jetzt in der ersten Hälfte, dass Blade Runner im Prinzip die Erfindung eines neuen Subgenres war. Ich weiß nicht, Film Noir, sagt das den Hörern was?
Der Mesanthropenfilm?
Also Film Noir, diese typischen alten, uralt Schinken in Schwarz-Weiß mit irgendwelchen Detektiven, die immer bedeutungsschwanger irgendwo hingucken und ein Glas Whisky in der Hand haben.
Und rauchen, also
mal ganz, vor allem aber rauchen. Mal ganz kurz, wer es kennt, Hände hoch. Alles klar.
Und dann
der coole Typ von hinten wieder.
Ganz wichtig, die Femme Fatale, diese geheimnisvolle, leicht erotische Frau. Und Blade Runner ist genau das im Science-Fiction-Setting. Das wird oft als Elektro-Noir oder Future-Noir bezeichnet.
Future-Steampunk auch, ne?
Das auch.
Ja, auch. Steampunk sehe ich dann nicht so wirklich.
Also es gilt schon eben für die Steampunk-Idee als Vorreiter.
Steampunk ist ja aber eigentlich im Prinzip Science-Fiction, der in der Vergangenheit spielt.
Ändert ja nichts daran, dass die Steampunk-Bewegung, wenn du so willst, sich daran orientiert.
So von der ganzen Ästhetik her und so.
Es geht um die Gestaltung. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Blade Runner soll da wohl auch ein ganz schöner Vorreiter gewesen sein. Ja, also dass das sich so manifestiert hat jetzt eigentlich.
Ja.
Aber
Gut, Leute.
Angaben ohne Gewehr.
Was so ein Punkt ist, den ich nur ansprechen wollte zu unserer Diskussion vorhin mit dem Leben und so und ob die wirklich Mensch sind. Lest zu dem Thema bitte mal, das empfehle ich generell, Frankenstein. Also wirklich das Original, nicht diese komischen Verfilmungen, die es alle gibt, weil die sind alle irgendwie ein bisschen kacke. Lest mal das Buch, weil genau darum geht's. Also, dass du eben einen erwachsenen Körper mit einem kindlichen Verstand hast, der nichts lernen kann, weil er keine Liebe erfährt oder ähnliches, also er keine Erziehung erfährt, gar nichts. Und bei Frankensteins Monster ist es ja eben auch so, das Monster tötet und weiß nicht, dass man nicht töten darf. Ja. Und findet das, der tötet vor allem, weil er einfach nur wütend wird, weil er keine Ahnung hat, wie man diese Emotion Wut kontrollieren kann.
Genau, das, was wir auch hatten, dass die Replikanten mit einem fertigen, funktionierenden Gehirn da sind, aber halt keine Emotionen erstmal erfahren haben und eigentlich von Emotionen übermannt werden.
Genau. Halt auch, ne? Also, der erste Mord bei Frankenstein ist ja eben auch genau das, er wird wütend und tötet die Person dann, also so ein Kind, das tötet er dann. Und hat halt keine Ahnung, dass das ein Problem ist, das Töten an sich, und fühlt sich danach auch super beschissen, weil er einfach jemanden umgebracht hat, ohne zu wissen, warum. Weil er keine Ahnung hat, was Wut ist und wie man damit umgeht. Und das ist im Prinzip das, was Blade Runner, oder was die Replikanten bei Blade Runner sind. Das ist im Prinzip Frankensteins Monster.
Guckt mal Frankenstein Runner.
Ja.
Übrigens, in dem Buch ist Frankenstein auch kein langsames, krüppeliges Wesen, sondern ein ganz normaler, überdurchschnittlich intelligenter Mensch.
Also Supermensch.
Ja, wirklich, der ist viel stärker und viel intelligenter als alle anderen.
Ja, der ist einfach, Frankenstein ist ein typisches Opfer der Popkultur.
Frankensteins Monster.
Frankensteins Monster, Entschuldigung, ja.
Frankenstein selbst ist eigentlich,
der auch.
Ja. der ist jetzt auch nicht so wie in, wie heißt er? Die Liga, nee, die Liga ist Jekyll und Hyde, das noch schlimmer verfälscht.
Van Helsing,
genau, da ist das auch nicht direkt.
Okay, aber wir reden über Blade Runner. Warum heißt der nicht Blade Runner?
Obwohl, doch,
kurz, warte mal. Weil Blade Runner ist also zweischneidiges Schwert, die laufen so auf einem schmalen Grat, ne?
Ja, habe ich auch nicht verstanden. Der Titel Blade Runner, warum das Blade Runner heißt.
Ich habe da auch ein bisschen recherchiert, ich bin auch auf keine zufriedenstellende Erklärung gekommen.
Weil die laufen ja auf keinen schmalen Grat.
Naja, doch, sie bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen Menschentöten oder Replikantentöten, ne? Harrison Ford, Deckard wird ja auch ganz oft gefragt, haben sie schon mal einen geborenen Menschen in den Ruhestand geschickt?
Ja. Was übrigens auch ein großes Thema für Teil 2 ist als Überleitung, oder war das zu früh?
Das geben wir mal an die Fangruppe ab. Das können die mal in ihren Kommentarfunktionen da irgendwie mal auseinanderklamüsern.
Jetzt kommt der Punkt der Show, wo wir sagen, wir haben über den ersten ausführlich gesprochen. Wir gehen jetzt wirklich zum neuen Film, Blade Runner 2049, der jetzt gerade ganz frisch vor ein paar Tagen erst in die Kinos gekommen ist.
Mit dem Ryan Gosling.
Wer sagt, ich möchte nicht gespoilert werden für den neuen, der darf jetzt gerne ausschalten oder direkt zum Ende, zum Hörerfeedback springen. Wie immer machen wir das ja in der letzten Viertelstunde. Aber ich sag mal, bleibt einfach dran. Ihr werdet an dem Film trotzdem Spaß haben, auch wenn ihr unsere Diskussionen jetzt hört.
Und wir versuchen, einen großen Plot-Twist einfach rauszuholen.
Genau, wir werden den Major-Spoiler, der gegen Ende des Films kommt, nicht besprechen. Lasst uns den mal weglassen. Ein paar kleine Spoiler der Handlung müssen wir besprechen. Die versauen euch aber nicht den Film, versprochen.
Genau. Also, vielleicht ein Spoiler vorweg. Wer ihn gucken möchte wegen Jared Leto, er ist ungefähr genauso viel drin wie in der Suicide Squad.
Ja. Oder Harrison Ford.
Ja.
Also warum der auf dem Plakat ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ridley Scott war im neuen Blade Runner nur ausführender Produzent, also auf gut Deutsch, er hat da Kohle reingesteckt. Gemacht hat den Film in Form von Regie hat geführt Denis Villeneuve, der sehr geile Filme in den letzten Jahren gemacht hat. Zum Beispiel Prisoners.
Super geiler Film. Kommt
oder
auch nochmal auf die Liste, weil Prisoners finde ich auch super gut.
Sicario hat er gemacht.
Auch ziemlich cool.
Arrival hat er gemacht
auch
als letztes.
Auch ziemlich
geil. Sehr cool.
Und jetzt eben, wie gesagt, 2017 Blade Runner 2049.
Ich habe vorhin im Kino noch gedacht, so, Mensch, hier Blade Runner 2, boah, das ist mal wieder so ein richtig hardcore, ernster Science-Fiction-Film. Wie lange hast du schon keinen ernsten, also wirklich vollkommen ernsten Science-Fiction-Film gesehen? Dann fiel mir ein, ja, stimmt, Arrival war auch mega ernst. Und dann, selber Regisseur.
Aber ich muss so sagen,
also wirklich, weil die gibt es ja mittlerweile sehr, sehr selten. Gerade wegen dieser Comic-Überlastung ist das Genre des wirklich ernsten Science-Fiction-Films eine sehr...
eher untervertreten.
Ja, das ist Seltenheit geworden.
Blade Runner ist aber auch aufgeführt als Sci-Fi-Drama.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
So. Aber finde ich auch, trifft es sehr, sehr gut. Also auch wirklich, wer noch nicht weiß, ob er sich den neuen Blade Runner antun sollte, weil er vielleicht Angst hat, dass sie den versaut hätten. Nein, haben sie nicht.
Finde ich auch.
Er ist wirklich, er ist extrem nah am Original dran, extrem nah. Ja. Und wirklich so das Original nur nochmal in neu und in extrem schön. Wirklich, kann man nicht anders sagen.
Wie ich finde, hat er da, dieses Ganze aus dem ersten Teil halt schon sehr deutlich, also diesen Stil übernommen. Ich habe ja erst gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, okay, das wird mehr so ein Sci-Fi-Action-Film, gerade im Vergleich zum ersten,
ja,
der echt
nicht.
Kein Actionfilm ist.
Nee.
Ist er aber nicht. Also er ist wirklich sehr nah, was die Stimmung angeht. Es ist ein sehr langsamer Film. Es ist ein Film, der sich an sehr vielen Stellen sehr viel Zeit nimmt für die Atmosphäre.
Bedeutungsschwanger.
Sehr bedeutungsschwanger auch wieder. Der Vorteil vom zweiten Teil gegenüber des ersten Teils ist es, die Dialoge funktionieren
ja.
und sind nicht peinlich.
Ja.
Das war gut. Das mochte ich sehr gerne.
Du musst nicht so viel rausinterpretieren. Das wird dir teilweise auch für den ungeübten Zuschauer wird dir zum Glück relativ vieles, nicht ganz eindeutig, aber auch serviert.
Ja, das aber das aber trotzdem bei einem sehr oder verhältnismäßig für die heutigen Sehgewohnheiten geringen Anzahl an Dialogen. Also es wird nicht so viel geredet, aber das, was geredet wird, hat Hand und Fuß und ist nicht so ein peinlicher 80er-Jahre-Schwachsinn. Wobei ich jetzt nicht alle 80er-Jahre-Filme peinlich schlecht machen will, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage. Und ja, was mich allerdings gestört hat, wenn ich darf ich das schon sagen? Dann ist es der Look. Also der Look war im ersten fantastisch, im zweiten ist er im Prinzip genau gleich, nur dass er sehr, sehr viel tagsüber spielt. Und Blade Runner 1 spielt faktisch nur nachts, es ist immer dunkel, die machen auch nie das Licht an,
fand ich aber ganz cool.
Fand ich aber auch ganz geil, muss ich wirklich sagen.
Ja, also da fehlte mir das vom ersten. Ich fand das beim ersten so beeindruckend, dass der, selbst wenn es tags ist, immer dunkel ist. Es ist immer dunkel
und da nicht, also da war es fast immer hell. Ich fand beim zweiten zum Beispiel total geil, dass du dann halt zum Beispiel, du hast ein mega dunkles Bild. Mega dunkel, du kannst kaum was sehen. Du siehst nur so im Ansatz irgendwelche Umrisse und da steht dann, kommt dann nur ein Text so Tyrell Corporation oder halt hier der, wie heißt der neue nochmal? Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen.
Hast du die neue Firma Wallace?
Also, Wallace. Genau. Also Tyrell Corporation gibt es in dem zweiten Teil nicht mehr so ganz.
Noch nicht so in die Details springen.
Ja, pass auf. Aber es gibt diesen Wallace und du siehst halt, wie gesagt, dieses riesen Hauptquartier, was er hat und du siehst es eigentlich gar nicht richtig. So, das fand ich zum Beispiel immer mega geil. Es ist immer so, du siehst, was auch die Leute dort sehen, alles ist so leicht diesig halt auch wieder, nur in geil halt irgendwie. Es sieht sehr bedrohlich alles aus.
Ja, aber genau das, was ich meine, was mir insgesamt im zweiten Teil so ein bisschen gefehlt hat, weil im ersten Teil war das immer so, grundsätzlich. Ja. Und im zweiten Teil war das sehr nuanciert eingesetzt, was auch schön war, gar keine Frage. Aber eben ein bisschen wegging.
Um nochmal zum Allgemeinen zurückzugehen, der neue Blade Runner hat eins gemeinsam mit dem ersten. Vom Finanziellen her eher unter den Erwartungen. Der Film ist relativ schlecht angelaufen, international in den Kinos.
Echt?
Ja.
Oh, ich finde den super.
Er ist aber im Gegensatz zum ersten von den Kritikern fantastisch aufgenommen worden. Er hat, ich glaube, 80% bei Rotten Tomatoes, was ja eine sehr kritische Plattform ist. Die Kritiker lieben ihn. Was?
IMDb glaube ich auch. Er hat mehr als Blade Runner, der erste hat 8,2 und der neue hat 8,6, glaube ich.
Ja. Warte mal, Blade Runner 2049, ja, IMDb 8,5, was schon echt eine super Wertung ist.
Und der erste hat 8,2.
Und es sind keine Kritiker bei IMDb, ne? Das sind Zuschauer.
User-aggregierte Bewertungen.
Genau. Aber auch 81% Metascore, also der Film kritisch, also wenn man wenn Kritiker sich das angeguckt haben, wirklich geht der ein bisschen arg durch die Decke, finde ich ziemlich geil eigentlich.
Der
zu Recht vor allen Dingen.
Was Kritiker halt vor allem angeführt haben, und da stimme ich 100%ig zu, es ist kein seelenloses Remake.
Genau.
Es ist kein blöder Relaunch, sondern es ist ein Sequel. Also die Geschichte wird weitergeführt, zur Handlung kommen wir gleich. Die Geschichte wird wirklich würdig weitergeführt. Das ist wirklich ein sehr würdiger nächster Teil.
Ja, also ohne peinliche Referenzen auf den ersten Teil, mit völlig neuen Figuren, die eine Geschichte erleben, die zwar ähnlich ist, aber eine eigenständige Geschichte ist, also nicht wie bei Star Wars 7, dass wir das gleiche nochmal sehen wie in Star Wars 4, sondern es ist wirklich was Neues in derselben Welt, mit derselben Stimmung,
was diese Welt logisch weiterentwickelt.
Genau, und das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Und dafür, dass es 30 Jahre später spielt, der Film versucht auch nicht, und das war ja das, was ich vorhin meinte, dass er so wirkt im Trailer wie so ein Sci-Fi-Action-Film. Das ist er nicht, genau wie der erste nicht. Es ist ein Krimi in einer Welt, in der man auch einen voll geilen Actionfilm drehen würde oder könnte. Tun sie aber nicht. Sie drehen so einen kleinen Kriminalfilm mit einer sehr, sehr kleinen Handlung, die sehr, sehr intensiv ist.
Ja. Also der Film ist halt auch wirklich, der ist auch eigentlich wieder für Liebhaber. Und vor allen Dingen das Schöne,
ja, das,
ist auch,
das, deswegen wundert mich das Boxoffice auch ehrlich gesagt nicht. Das ist echt so ein, das ist schon so ein Film-Nerd-Film.
Nein, solche Filme in 2017, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, solche Filme findest du heute nicht mehr.
Selten, selten.
Also das ist das, was also ich meine. Ja,
wenn
das,
dann
ja.
extrem selten. Und Blade Runner ist wirklich eine kleine Perle. Den kann man sich echt, also den neuen kann man sich wirklich, wirklich antun.
Ja. Aber er ist auch sehr anstrengend. Darf man
ja.
auch nicht vergessen.
Ja,
sehr
ist,
anstrengend.
Ist, ja. ja, ist nicht für jedermann was. Also es ist, geht da nicht rein und erwartet Popcorn-Kino.
Ich wollte genau. ganz genau, ja. ich wollte gerade eine kleine Warnung aussprechen, falls ihr ihn jetzt noch sehen wollt. Es ist nicht Transformers, dass man in einer Stunde 20 Minuten wegguckt und dass ihr, wo auch euer 10-jähriger Bruder sagt, oh geil, sondern es ist ein sehr erwachsener, teilweise anstrengender Film. Der Scheißfilm ja. geht 2 Stunden, fucking 40 Minuten. Der wird teilweise mit Pause aufgeführt. Und unsere Eindrücke sind ja jetzt super frisch. Wir waren, wie gesagt, direkt vor der Aufzeichnung dieser Folge im Kino. Und wir haben, glaube ich, alle drei kurz mal während des Films 2-3 Mal die Augen zugemacht.
Ja, wenigstens kurz mal Gedanken schweifen lassen, mal abschalten. Ja,
ganz genau. Und wir sind danach auch echt relativ lange, was für, ihr kennt uns, liebe Hörer, wir waren relativ lange ungewöhnlich ruhig, weil man das erstmal verdauen muss.
Ja.
Das ist echt ein Batzen, den man da hingeknallt kriegt.
Aber du hast in der Bahn auch schon gemerkt, so auch im Hinblick auf, wir nehmen jetzt die Folge noch auf, so alle Hummeln im Arsch. Alle wollten ja, mal eigentlich ja. drüber reden.
Fred sagte direkt nach dem Film, also noch im Saal, meinte er so, boah Jungs, eigentlich müssen wir jetzt noch eine Woche warten, weil ich weiß noch nicht, ich brauche jetzt eine Woche, um zu entscheiden, ob ich den Film gut fand oder nicht.
Ja. ja.
Also ich kann jetzt sagen, nachdem wir über den ersten Blade Runner nochmal so eigentlich sehr positiv auch geredet haben, der zweite ist, er ist ein kleines Meisterwerk.
Ja, schon.
Er ist ein
toll,
kleines
ja.
Meisterwerk, wirklich.
Kann er man ist schon ziemlich sagen. Geil, ohne ja. Scheiß. Also er ist, was die Handlung angeht, auf jeden Fall, ich sag mal, vollwertiger, blödes Wort, mir fällt gerade ein besseres Wort ein.
Ja, die Handlung
Wort
ist
ein.
Besser als im ersten Teil.
Es gibt, ja, auf ja. Jeden, es gibt auf jeden Fall mehr Handlung und mehr, wie du gesagt hast, Tobi, gute Dialoge als im ersten Teil. Es ist
die Handlung ist auch besser, das kann man schon
ja,
so sagen.
Vor allem auf jeden die Fall. Ist halt wirklich den Sehgewohnheiten angepasst, die ist sehr komplex.
Die ist komplex, ja. Sie ist also, spannend, aber du, obwohl das war der erste auch, aber trotzdem, sie ist spannend, sie ist modern,
musst,
sie ist cool.
Du musst, wie auch beim ersten Teil, du musst
dranbleiben, du musst dranbleiben.
Du musst wirklich aufmerksam gucken. Du musst ja. wirklich, ja. wirklich aufmerksam bleiben, weil sonst
weil wird nicht
so bei der Handlung, bei ja. der Handlung kannst du sehr schnell, wenn du kurz ja. an den falschen Momenten abschaltest, kannst du sehr schnell den Faden verlieren.
Genau. Mhm. Es gibt ein paar Sätze, die nicht gefallen sind, was ich sehr, sehr geil fand. Damit würde ich jetzt aber in den Spoiler gehen, wo ich die ganze Zeit dachte, okay, ich mache das jetzt mal oberflächlich, damit ihr das Gefühl versteht, was ich hatte. So, okay. Da wird was angeteased, sie sprechen es aber nicht aus. Sie sprechen sich aus, wieso sagt es keiner? Und dann irgendwann, okay, das ist eigentlich ziemlich cool, dass sie es sagen, die zeigen es nur. Und dann irgendwann, ach Moment, das ist auch gar nicht so. Wow, cool gemacht, coole Idee. So. Mhm. Also das ist, die okay. gehen sehr, sehr sinnvoll und sehr bedacht mit Dialogen um. Wie gesagt, es gibt auch nicht so viele, wie man es sonst so kennt heutzutage. Und die da sind, sind wirklich sehr durchdacht. Die sind sehr auf den Punkt. Aber viel, viel schöner eben geschrieben einfach. Also viel lebendiger geschrieben, viel moderner geschrieben.
Vor allen Dingen baut er auch so super gut. Ich würde mich mal jetzt auch weiter aus dem Fenster lehnen und das ist wahrscheinlich auch schon ein kleiner Spoiler irgendwie, aber ich glaube, er baut einen dritten Teil auf. Und zwar, wie er es macht, ja. ziemlich gut. Es
ja ist, gut, die Handlung bietet immer einen dritten ja, oder nächsten
es
Teil
ist,
auf.
Es,
das
ist,
das
kein,
Ding.
Es
ja.
ist kein Cliffhanger am Ende. Es nee. Kein, es ist, der dritte Teil ist nicht zwingend,
oh, ja,
aber
das
nicht
ist schön. Es ist eine abgeschlossene Geschichte vor allen Dingen auch.
Ja. Das war der erste ja auch. Ne? Also diese Welt bietet halt so unendlich viele Möglichkeiten für Geschichten. Deswegen, es kann durchaus sein, dass nochmal ein Blade Runner Extinct oder so rauskommt, wo dann eine völlig andere Handlung mit
Blade Runner Revolution.
Ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Wo es nicht mehr um Blade Runner geht, sondern nur noch um irgendwas, was in dieser Welt passiert.
Blade Runner Origins.
Ja, also, kurz zur Handlung. Das Geile ist, wenn er wirklich wieder 30 Jahre später dann rauskommt, ne? Oder länger.
Immer noch mit ja, Harrison ja. Ford.
Dann ist er halt irgendwie 120.
Kurz zur Handlung. Wie man das heute gerne macht, der Film kommt 30 Jahre nach dem ersten Film in die Kinos ungefähr und spielt auch 30 Jahre nach dem, innerhalb der Welt, 30 Jahre exakt. Später. Ja. Also wir sind im Jahr 2049. Die Welt ist immer noch ein überbevölkertes Stück Scheiße.
Ist sogar schlimmer geworden eigentlich.
Man hat sogar optisch das Gefühl, es ist schlimmer. Ja. Da sieht man, wie dieser Gleiter über die Stadt fliegt und du erkennst gar nicht, dass es eine Stadt ist, bis so eine kleine Spalte aufgeht. Du fliegst über so eine ganz kleine Spalte, wo Licht von den Reklametafeln kommt. Ja. Also die Städte sind noch dichter gepackt. Ja.
Es gibt, die haben in die Handlung, also es ist jetzt nicht so die Haupthandlung, sondern so die Backstory zu der Handlung, was in der Handlung aufkommt. Es gab einen gewissen Blackout. Das war so eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art riesiger Stromausfall.
Ja, wie plus so eine Art, eine so Hungersnot. Wie so eine Art Säuberung eigentlich auch um den Replikanten Herr zu werden irgendwie auch.
Nee, darum ging es gar nicht, sondern genau, das war ein Unfall oder sowas, es war so eine Art riesiger Strom, also ich hab hier stehen, egal. So eine Art riesiger Stromausfall. Es war also de facto ein Stromausfall plus noch mehrere Sachen und auch eine Hungersnot, also eine Nahrungsknappheit, die dann gelöst wurde von diesem Wallace, den wir vorhin schon mal angesprochen wurden, weswegen der so ein krasser Typ wurde. Und dementsprechend sieht die Welt natürlich noch beschissen aus, weil es den Leuten noch schlechter geht. Die haben einen kompletten Systemabsturz hinter sich vor 20 Jahren, also spielt 2021 war, glaube ich, dieser
Blackout.
Oder 23, irgendwie.
Nee, 21.
Oder 21 war dieser Systemabsturz. Und das heißt, die hatten 20 Jahre Zeit, eine völlig übertechnologisierte und völlig überbevölkerte Welt wieder ans Laufen zu kriegen. Und du siehst in diesem Film, das hat immer noch nicht, also 20 Jahre haben logischerweise nicht gereicht, um das wieder aufzufangen, was da passiert ist. Also die Welt ist noch abgefuckter als vorher. Mhm. Was ich aber sehr geil fand, die sieht im Prinzip noch genauso aus, nur ein bisschen verfallener.
Ja.
Also die haben das Setting nicht verändert, das gibt es ja mittlerweile auch oft. Allein wenn man sich Star Wars anguckt, wir haben jetzt drei Star Wars Perioden gesehen. In allen drei sieht das irgendwie anders aus, diese Star Wars Welt. Und wir reden da auch nur von 70 Jahren dann insgesamt.
Second-Hand-Universum, ja.
Von, ja, genau, aber immer so
eine strahlende Republik zu der Diktatur, die dann im Prinzip
alles, ja, genau, alle und jetzt Ressourcen zu dem danach und so. Aber weißt du, das sieht alles immer ein bisschen so stilistisch ein bisschen anders aus. Mhm. Wo 7 jetzt sich mehr an den Alten orientiert, aber trotzdem sieht es anders aus. Und da ist es so, da sieht es genau gleich aus. Man merkt nur den Zahn der Zeit.
Etwas verfeinert, ja.
Genau. Okay, also, es gibt die, wollen wir weiterreden?
Die Replikanten wurden nicht ausgerottet, sondern ganz im Gegenteil, sie wurden weiterentwickelt. Mittlerweile gibt
nach dem Blackout.
Genau,
Es
gibt mittlerweile Replikanten, die keine Lebensverkürzung mehr haben. Also die sind nicht mehr auf 4 Jahre reduziert, sondern die können theoretisch unendlich lange leben.
Und es gibt aber jetzt den Nexus 8, und zwar die Replikanten, die gehorsam sind.
Die Gesellschaft ist durchzogen von Replikanten, sie sind überall, man sieht zum Beispiel Replikantenprostituierte, die auch thematisiert werden, und die Hauptfigur, Ryan Gosling,
Officer K,
ist ein Replikant.
Das ist mega geil.
Das
eigentlich
ist kein großer Spoiler, das erfährt man, glaube ich, in den ersten 10, 15 Minuten des Films.
In der ersten Szene, er soll
einen Replikanten, einen Nexus 8 ausschalten.
Genau.
Und der beschimpft ihn noch als ihr neuen Modelle macht die Drecksarbeit.
Genau, ja.
Weil ihr niemand ein Wunder erlebt hat.
Ja. Geiler Satz eigentlich.
Ja. Ja. Also und die Hauptfigur, durch deren Augen wir den ganzen Film sehen, ist ein Replikant.
Und diese neuen Replikanten sind nicht wie die alten, dass sie theoretisch in der Lage sind, das alles zu entwickeln, sondern die sind deutlich programmierter, sag ich mal, also zumindest vermeintlich, wollen jetzt nicht spoilern, aber vermeintlich programmierter als die anderen. Sie sind, und zwar in einem Punkt, sie sind gehorsamer. Da steht auch direkt, der Film geht los mit so einem Text, genau wie der erste, und da wird dann auch gesagt, die neue Generation der Replikanten, die eben von Wallace, der also Wallace ist so ein Mogul und der hat eine Firma, die künstliche Agrarwirtschaft erfunden hat, dadurch halt diesen Blackout aufgefangen hat.
Und die Menschen vom Hungertod bewahrt hat dadurch.
Und der hat, wie hieß die alte jetzt? Hab ich das schon wieder vergessen.
Ist egal.
Die alte Firma eben,
wie hieß Tyrell.
Tyrell, genau.
Tyrell Corporation.
Der die Tyrell Corporation aufgekauft, die Reste davon, die waren praktisch pleite, nachdem Replikanten nach dem ersten Teil wirklich komplett verboten wurden, hat der die aufgekauft, das steht da in diesem Text, aufgekauft und Replikanten wiederbelebt, also dass es die wieder gibt, hat sie aber deutlich klüger programmiert. Ja. Also die sind noch besser, noch schneller, noch stärker, noch klüger, aber absolut gehorsam.
Ryan Gosling, die Hauptfigur, Agent K, arbeitet für das LA Police Department.
Was geil ist, er ist Replikant und Blade Runner.
Genau, eigentlich. Er ist Blade Runner, jagt andere Replikanten, die aus.
Alte Replikanten.
Alte Replikanten. Ja. Genau. Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Ach so, genau wie Nexus 7, über das wir vorhin gesprochen haben, hat er auch implantierte Erinnerungen. Und da müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, aber der Film spielt auch damit, dass er nicht weiß und herausfinden möchte, ob bestimmte Erinnerungen, die er hat, wirklich so passiert sind oder ihm einfach nur und implantiert
das,
wurde.
Das ist halt doch total geil. Genau, es ist im Prinzip dieses Ding wie in den ersten Robocop-Filmen. Du hast im Prinzip jemand Künstliches, der im Film den Film über versucht herauszufinden, ob er menschlich ist.
Mhm. Genau, und ja. was ein großer Unterschied zum Nexus 7 halt ist, also Rachel ist halt eben, ihm ist vollkommen bewusst, dass er ein Replikant ist. Er ist mehr so ein Ausgestoßener. Also,
Rachel war die mit den implantierten Erinnerungen aus dem ersten Teil, in die sich Harrison Ford verliebt. Ja.
Und also man sieht halt, wie gesagt, wie er mit dem Nexus 7 da oder Nexus 6.
Ist ein 8.
Keine Ahnung.
Nexus 8 aus der ersten Szene.
Und was ist er?
Ist ein Nexus 7, aber er ist ein Nexus 8.
Wie auch immer. Jedenfalls, der kämpft gegen einen Älteren, was wir gerade meinten, mit das Problem bei euren neuen Modellen ist, ihr macht nur die Drecksarbeit. Danach sehen wir ihn, wie er in das Police Department kommt und irgendwer an ihm vorbeiläuft, scheiß Skinner, verpiss dich. Also dieses Schimpfwort für Replikanten Skinner. In der deutschen Version von Blade Runner 1 sagen sie Hautjob.
Hautjobs, im Englischen heißt es auch Skinjobs.
Genau. Also das wird da jetzt halt abgekürzt als Skinner, halt angefeindet wird. Also er ist in einer Welt, die Leute wie ihn hassen, weil er eben einfach ein Replikant ist. Und ihm ist es vollkommen bewusst. Er weiß auch, dass er Erinnerungen hat, die künstlich sind. Also er weiß, dass er sie hat, logischerweise, damit er funktionieren kann, weiß aber eben um den Umstand, dass er sie nur hat, damit er funktionieren kann, dass sie auch künstlich sind.
Und kommt damit aber auch klar.
Ja klar, weil er kennt ja auch nichts anderes. Das ist so sein Leben. Der kommt im Laufe der Geschichte eben auch mal zu einer Person, die so Erinnerungen baut und so. Also das ist wirklich eigentlich für ihn kein großes Thema. Das ist halt so. Ja.
Und da so viel dann erstmal zu dieser Figur und zu seinem Auftreten. Ne? Mhm. Was den Plot dann in Gange bringt, ist, dass er aufgrund einer Untersuchung bei einem ehemaligen Replikanten Knochenüberreste findet. Und bei der Untersuchung festgestellt wird, dass ein Replikant, also eigentlich ein nichtmenschliches Wesen, schwanger war.
Ja, und ein Kaiserschnitt durchgeführt wurde.
Ja.
Und deswegen gehen die halt davon aus, fuck, dieses Kind muss noch existieren. Oder wird es geschafft haben. Und sein Job ist es halt herauszufinden, existiert dieses Kind noch? Und wenn ja, töte es. Und ansonsten vernichte alle Beweise auf dem Weg dahin.
Genau.
Und während eben die Wallace Corporation alles daran setzt, dieses Kind zu finden, weil genau das Ziel von diesem Wallace ist.
Ja.
Also die nächste Evolutionsstufe der Replikanten ist, dass sie sich selber replizieren können.
Der total kranke, abgefuckte Wichser eigentlich, der Replikanten rausscheißt wie nix und aber eigentlich nix lieber hätte, als dass Replikanten Kinder kriegen könnten, um im Prinzip die Menschheit zu ersetzen.
Genau, ne? Er nennt sie auch nicht Replikant, sondern Engel.
Engel, ja.
Er sagt immer, ich habe einen Engel erschaffen.
Das Köpflein raucht schon, ja.
Aber genau darum geht es im Blade Runner 2. Also die sind auf der Suche nach diesem Replikanten-Baby, was es offensichtlich gibt.
Sehr interessant. Wir haben ja diese biologisch hergestellten Menschen und der neue Blade Runner geht jetzt noch einen Schritt weiter. Denn Ryan Gosling, Agent K, hat in seinem abgefuckten kleinen Drecksapartment eine Freundin, die ist ein Hologramm.
Das fand ich so cool, krass, diese ganze Thematik darum, dass ein unempathischer, mit künstlichen Erinnerungen gefütterter Organismus, ein menschlich erscheinender Organismus, eine holographische, wirklich rein, also versteht mich nicht falsch,
Rein holographisch.
Es gibt ein Modul an der Decke, die projiziert die Alte rein holographisch in seine Wohnung halt rein.
Es ist eine KI. Also er hat diese Welt hat sich anscheinend so weiterentwickelt. Da gibt es dann auch Werbetafeln und so weiter, wo man diese Frau sieht, dass du dir eine künstliche Intelligenz, ein Computerprogramm kaufen kannst, das bei dir zu Hause mit so an der Decke so holographischen Emittern in deine Wohnung projiziert wird.
Und sagt alles, was du hören willst.
Sie sagt alles, was du hören willst.
Ja.
Das ist der Werbeslogan, glaube ich.
Ja,
das ist
wahrscheinlich auch so alles, was du hören willst und alles, was du sehen willst.
Das finde ich so krass. So den Replikanten, denen irgendwie so Nestwärme und Liebe fehlt, dass es ein Hologramm gibt, was auch so pervers ist eigentlich. Ein Hologramm für Replikanten, die den sowas wie ein Familien- oder ein Beziehungsleben halt vorgaukelt. Das ist dieses, auf so vielen Ebenen pervers eigentlich.
Ja, ne? Aber das hält sie halt stabiler, ne?
Ja, auf jeden
das
Fall.
Macht das sie macht emotional sie, stabiler.
Ja, und halt auch unterstützt wahrscheinlich diesen Gehorsamkeitsfaktor halt auch. Also Replikanten können sich in der neuen Welt etwas menschlicher fühlen.
Genau. Diese künstliche Intelligenz wurde bestimmt auch von Menschen gekauft.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, das 100%. Ist sonst gäbe es nicht solche Filme zum Beispiel wie Her.
Ja, genau. Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist genau wie Her, nur mit Bild. Das ist aber genau dieselbe Nummer, nur mit Bild.
Genau.
Auch diese Nutte halt eben, ne? Also in Her ist es, glaube ich, keine Nutte, sondern einfach nur eine Frau, die das so spannend findet.
Ja, sie aus der Community quasi, aus dieser Her-Community.
Genau. Also es gibt halt, also in Her ist ein großartiger Film, spielt halt genau mit diesem Gedanken, also nur mit diesem Teil.
Da verliebt sich ja Joaquin Phoenix in eine künstliche Intelligenz.
Genau, in ein Computerprogramm im Prinzip, so als würdest du deinen Windows-Rechner heiraten wollen.
Genau, und der findet dann halt eben, sein OS, das heißt auch Operating System. Ne?
Das war etwas abwertend.
Gut, naja, aber es wird halt immer so gesagt. Ne? Also ich habe mich in meine OS verliebt.
Ja.
Und worauf wollte ich hinaus? Ah, genau. Und die finden dann halt eben, was genau in Blade Runner 2 auch passiert, eine Frau, die sich bereit erklärt, so zu tun, als wäre sie der Körper dieser KI. Das ist in Her übrigens fantastischer Film. Eine sehr romantische Nummer, die schlecht ausgeht. Und in Blade Runner 2, weil das eben so ein bierernster Film ist, fickt er die halt tatsächlich. Und es ist überhaupt nicht romantisch. Das ist so
gezwungen.
Man muss dazu sagen, wir saßen im Kino und ich meinte zu Richard, sag mal, ist das schräg, dass mich das gerade anmacht? Und Richard so, ja, mir geht's auch. Und Fred von der Seite, ja, mir auch.
Also diese, seine holographische Freundin
synchronisiert sich mit dem Körper der Nutte.
Ja.
Genau.
Die Bewegungen,
ja. Die laden sich eine reale Hure in die Wohnung
ein.
Die auch ein Replikant ist. Ja. Und die wird dann von dieser holographischen Freundin, die synchronisieren sich, sodass diese physische Replikantenhure, wow, mein Hirn platzt gleich, dass diese physisch reale Replikantenhure plötzlich so aussieht wie seine holographische Freundin.
Und das ist sehr geil gemacht technisch übrigens.
Die auch KI-technisch wirklich Gefühle für ihn hat.
Und also seine holographische Freundin wird dir als Zuschauer sehr sympathisch nahegebracht.
Ja.
Also es ist nicht so, dass das ein kalter Roboter ist, ein komisches Programm, sondern du fühlst mit dem. Und da sind wir wieder beim Posthumanismus. Diese Freundin, die hat Gefühle. Hat sie die oder simuliert sie die
nur?
Wir sehen
in diesem Film zweieinhalb Menschen wirklich sehr, 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 sehr genau. Das ist einmal der Böse, der Wallace. Und dann ist es die LAPD-Chefin, Madame, die nur Madame
die
genannt wird.
Das ist die Frau übrigens, die bei House of Cards, die
genau.
Frau von
Jenny aus
von Kevin Spacey gespielt
genau,
hat.
Oder Jenny aus Forrest Gump.
Genau.
Wie heißt die nochmal? Tolle Schauspielerin.
Ich weiß es leider auch nicht
mehr. Die Mutter von Wonder Woman. Jedenfalls, nee, die Trainerin von Wonder Woman. Jedenfalls, die ist ein Mensch. Und dann halt eben die Frage, die große Frage, ob Deckard halt ein Mensch ist oder nicht. Ne? Also Deckard, das ist kein Spoiler, dass er drin vorkommt, der ist auch ein Blackheart.
Harrison Ford kommt in dem Film auch wieder vor als die Figur, die er im ersten Blade Runner war.
Genau, da wissen wir nach wie vor ja nicht, ob es ein Replikant ist oder nicht. Ob es da geklärt wird, will ich hier an der Stelle nicht verraten.
Es wird nicht geklärt.
Nee, die Frage bleibt offen.
Die Frage bleibt wieder mal.
Wird aber direkt angesprochen. Er sagt, ich weiß, ich kenne die Antwort. Ende der.
Ja, ganz genau.
Das fand ich sehr
so
geil.
Wie bei Looper so ein bisschen. Es wird von dem Wallace, also irgendwann in dem Film kommt es zu dem Punkt, dass dieser Wallace, dieser total kaltherzige Blinde, der ist blind, Industriemagnat, den Deckard bekommt, um Informationen aus ihm rauszuholen. Und dann halt auch die Frage stellt, es steht sowieso die Frage im Raum, was macht uns menschlich? Und er wirklich, der Deckard
in
seinen 70 Jahren, die er schon auf dem Buckel hat, so total, auch total, deswegen, das fand ich vorhin so lustig, ich muss es kurz anbringen, so Harrison Ford in jetzigen Filmen, sei es Indiana Jones oder was auch immer er neu gemacht hat, er ist immer der grumpy old man, auch in Star Wars jetzt. Ja, ne? Ja. Und dann halt sofort so, ich weiß, was real ist.
Ja.
So, ja, okay.
Worauf
du hast, dich also dafür entschieden, realer Mensch zu sein, offensichtlich.
Worauf ich aber hinaus wollte, war, wir treffen zweieinhalb Menschen, also zwei, von denen wir es wissen, einen, von dem wir es nicht wissen, und halt sonst nur Replikate. Also ich meine, korrigiert mich, aber ich könnte mich jetzt sicher an sonst einen anderen Menschen erinnern. Und diese künstliche Intelligenz von der Joy, heißt ja diese Programmierung, ich weiß gar nicht mehr, wie er sie nennt.
Ist jetzt egal.
Seine Freundin, jedenfalls, ist viel menschlicher als die Menschen, die wir treffen.
Ihr fehlt nur der Körper, aber das ist
genau, ihr fehlt der Körper.
Sie ist der Geist
weil
ne?
Genau, weil die beiden Menschen, von denen wir wissen, dass es Menschen sind, sind voll die Maschinen. Also du hast auf der einen Seite den Wallace, dieses, der auch nur, der hat so ein komisches Implantat, das er mit so kleinen Roboteraugen sehen kann und so, der völlig abstrus ist, also ein richtig geiler, klassischer, kranker Psychopathen-Bösewicht, der völlig entmenschlicht wird. Also gerade diese Roboter.
Also wenn du es vollkommen auch so, du siehst eine Szene, wie ein Replikanten einfach so, weil keine Gebärmutter vorhanden ist oder nicht zeugungsfähig ist, eiskalt halt einfach irgendwie den Bauch aufschlitzen und sterben lassen. Dieser Replikant ist gerade erst auf der Welt.
Ja. Also die Jared Leto, der in Anführungszeichen böse.
Ja, in Anführungszeichen
stimmt. Der eben Chef dieser krassen neuen Firma, Wallace Corporation ist.
Ich würde schon sagen, der ist der Böse. Der sieht aus wie der Vorstand von der FIFA. Alter.
Der ist ganz super. Mit einem
komischen wassergefluteten Büro, was er da hat.
Ja, der ist geil, super. Mann. Also er und sein Surrounding sind super spannend inszeniert. Und wenn du dem auch nur eine Minute zuguckst und zuhörst, weißt du gleich, der Typ ist nicht ganz sauber.
Nee. So. Und dann hast du auf der anderen Seite.
Halt nicht ganz sauber im Kopf.
Nee, dann hast du auf der anderen Seite eben die Madame, also die Chefin vom LAPD, die ist halt auch so: Schaff für mich, mach das für mich, du bist halt das. Ja. Ich weiß, dass du ein Replikant bist, deswegen, deine Werte sind unter dem, wie es sonst sind. Also die ist voll die Maschine.
Vollkommene Entmenschlichung bei der Überprüfung von Menschlichkeit bei anderen Lebewesen.
Genau,
eigentlich,
ist sie völlig entmenschlich. Das heißt, die einzigen beiden Menschen, die wir sehen, also noch viel krasser als im ersten Teil, sind die unmenschlichsten Charaktere.
Ganz genau.
Das stimmt. Während eigentlich die menschlichste Figur in diesem Film.
Der Replikant ist.
Nein, nicht der Replikant, das Hologramm ist.
Das Hologramm ist,
Das ist die menschlichste Figur in diesem Film.
Ja, und die, wir haben noch einen dritten Menschen, die Erinnerung fertigt.
Das ist ein bisschen komplizierter.
Lass uns darüber bitte nicht sprechen. Ja. Das ist nicht so wichtig jetzt für unsere Diskussion und da gehen wir dann auch in die Major Spoilers.
Eben, und das ist auch super kompliziert. Deswegen, Aber wie gesagt, das ist das Ding. Ne? Also selbst die Replikanten sind nicht mehr so menschlich wie das noch weniger menschliche, nämlich das gar nicht physische. Das Hologramm. Ja. Das ist das menschlichste Wesen in diesem Film.
Seine holographische Freundin ist die schönste Frau, die wir sehen in dem Film. Ja. Und sie ist auch die sympathischste und menschlichste Frau, die wir sehen.
Ja, weil sie ihn als einzige menschlich behandelt. Ja, ich meine, er kommt in die Wohnung rein, er schaltet sie an, was ich schon so krass finde. Er schaltet sie an und das Erste, was sie macht, ich dachte die ganze Zeit, da läuft ein Protokoll halt für die Replikanten, weil du siehst sie anfangs nicht.
Habe ich auch gedacht,
Und plötzlich erscheint sie aber und sie ist die Einzige, die ihm wirklich so eine Nestwärme halt gibt. Ja. So, sie fragt ihn, wie war dein Tag? Und was anstrengend und ach, du hast dein Shirt so leicht zerrissen und er ist halt so, du siehst doch so in seiner eigenen vier Wänden eigentlich so deine eigene
Wohnung. Wie geht's dir?
Ja. Genau, sie fragt ihn, wie geht's dir und er kommt halt nach Hause von einem echt schweren Angriff, weil du siehst gleich in den ersten 15 Minuten, er kriegt megamäßig aufs Fressbrett, kommt nach Hause, hat Wunden überall, blutet, flickt sich selber zusammen, ist vollkommen im Arsch, hat noch ein mega beschissenes Gespräch mit seinem Chef eigentlich, also mit dieser Madame und kommt nach Hause und in deinen eigenen vier Wänden, was eigentlich so ein Ruhespot ist, ne? Diese eigenen vier Wände sind so mechanisch, dass du im Prinzip keinerlei Wärme dort empfängst. Ich meine, der geht unter eine Dusche und diese Dusche sprüht 5 Sekunden lang so heftig viel Wasser auf dich und geht danach aus, dass du im Prinzip, danach hast du geduscht.
Dann kommt auch so ein Spruch, ne, eben, sie sind so und so sauber.
Interessante Szene, Wasser scheint in der Welt auch Mangelware zu sein, der geht unter die Dusche und da gibt's so zack, einen kurzen Schwall und dann ist fertig.
Ja,
Wasser.
Aber nicht nur ein Schwall,
aber einen gezielten Schwall.
Aus mehreren Düsen macht's immer so und dann bist du sauber.
Ja. Was ich noch sagen wollte, vergessen. Scheiße, Entschuldigung, weiter. Ach genau, sie ist die einzige Figur in dem Film. Harrison Ford spricht mal über Liebe. Der redet über Liebe. Sie ist die einzige Figur, die mal sagt, ich liebe dich.
Ja, stimmt.
Also die einzige nicht mal im Ansatz menschliche Figur ist die einzige, die von Liebe spricht, nicht über Liebe. Fand ich auch sehr geil.
Das Geile ist auch Harrison Ford, wenn man ihn trifft, dann sieht im Film, er hat sich, die Figur Deckard hat sich extrem weit zurückgezogen aus der Zivilisation.
Las Vegas vermutlich.
Irgendwo höchstwahrscheinlich in Las Vegas, weil er macht Anspielungen.
Man sieht die Karte, aber wir hatten keinen Schimmer, wo genau Las Vegas liegt. Aber wenn man das weiß, wird man wahrscheinlich feststellen, dass es Las Vegas ist.
Ja, er macht halt Anspielungen darauf. So,
man sieht ja auch die Karte.
Genau, aber, und er redet halt davon, so das Nachtleben war hier mal besser und du siehst eine Elvis-Show, so eine holographische auf der Bühne.
Ich habe Millionen Flaschen Whisky hier.
Genau, deswegen könnte man davon ausgehen, das ist höchstwahrscheinlich Vegas, wo er ist. Aber auch so zum Thema Liebe, ne? Was hat er als Gefährten? Wahrscheinlich einen Replikantenhund.
Ja genau, dann fragt er, ist das ein echter Hund? Und er sagt, keine Ahnung, frag ihn. Ja. Also es ist ihm auch egal mittlerweile. Ne?
Ja, irgendwo schon.
Also wenn ihr in den Film geht, dann achtet auch mal auf Kameraarbeit und auf Bildaufbau. Das ist fantastisch. Ja. Eine Szene, die mir mega krass in Erinnerung geblieben ist. Du siehst den Hund an der Kamera vorbeilaufen, so in Zeitlupe. Und der setzt sich dann dahin und du siehst im Hintergrund verschiedene Raumschiffe wegfliegen. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist, also wenn der Film nicht für den Oscar für die beste Kamera nominiert wird, dann weiß ich auch nicht.
Nee, also ja, ohne Scheiß. Also das Ding ist halt doch einfach.
War beim ersten ja auch schon so. Also es ist wirklich also man müsste sich hinsetzen und jede einzelne Einstellung besprechen. Hier können wir jetzt gerade nur sagen, das ist eine fantastische Leistung der Bildgestaltung. Also jetzt ist es ja logischerweise nicht nur Kamera, weil viel auch CGI ist. Es ist unglaublich, was sie da gebaut haben. Auch was Farben angeht. Zum Beispiel, als sie zu Harrison Ford kommen, da sind alle Bilder gelb.
Gelb-rot. So
ja, aber vor allem gelb. Und das ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen cheesy, ein bisschen wie bei Aviator. Da haben sie es ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Da ist es aber auch alles diegetisch, also in die Handlung integriert, gebaut. Und
auch wieder ganz,
das ist saugeil.
Ganz, ganz krasses Spiel auch wieder mit Licht und Schatten, gerade was so in den Figuren halt Erkenntnis, Wissen
Licht und Unerkenntnis.
Was habe ich gesagt?
Licht und Schatten.
Ich wollte es nur betonen. Was so Erkenntnis und Unerkenntnis der Figuren halt ausbringt, weil man sagt immer so blöd, eine Figur, die sich im Schatten befindet, weiß gerade nichts. Und eine Figur, die halb im Licht ist, hat eine Ahnung, ist aber noch am Suchen. Deswegen auch dieser Detektivcharakter. Aber wirklich so rein filmisch, visuell betrachtet, hat man dieses Schimpfwort immer mittlerweile bildgewaltig. Ja. Dieser Film verdient es wirklich zu sagen, er ist bildgewaltig, auch mit einer guten Story. Also wirklich, da fällt dir manchmal hier und da. Wir haben ja mittlerweile so eine Regel, weil Fred und ich immer eigentlich so viel quatschen in den Filmen, dass wir eigentlich die Fresse halten, wenn wir uns so dritten Film angucken. Aber hier und da ist mir wirklich fast die Kinnlade runtergefallen, was für schöne Bilder dieser Film halt auch
und das nicht im Sinne bildgewaltig, wir sehen beeindruckende Bilder, sondern weil sie Geiles zeigen, sondern wir sehen beeindruckende Bilder, weil sie geil aufgebaut sind.
Ja. Und mit einer Bedeutung. Fast jedes, genau. Du findest kaum ein Bild ohne Bedeutung da drin.
Eben, und wenn es ist, dass Sony eine geile Marke ist, darüber muss ich mal kurz meckern. Der erste war schon so vollgestopft im Product Placement. Es macht natürlich auch Sinn, Product Placement in diesem Film zu platzieren. In dieser Idee der überverbisierten Gesellschaft, zu passieren, machen natürlich Sinn,
wie aus Coca-Cola drin. Ich habe gesagt, was war es bei dem neuen Blade Runner? Sony, Coca-Cola und Peugeot.
Ja, bei dem alten war es, und Atari. Und bei dem alten waren es Atari, Coca-Cola und noch ein paar andere Sachen. In dem Film haben sie es an zwei Stellen.
Pan Am.
War auch im zweiten auch ganz fett, Pan Am.
Pan Am, ja.
Die haben im zweiten.
Amerikanische Airline.
Ja, die haben, Catch Me If You Can. Die haben an zwei Stellen, finde ich, missgebaut in Sachen Product Placement. Das hätten sie weglassen sollen. Eben, dass der Wagen von ihm von Peugeot ist. Finde ich übertrieben, hätten sie weglassen sollen, hätten sie besser als Werbung zeigen sollen.
Unschön, nicht, auffällig.
Genau, ist wirklich unschön. Und der Plattenspieler am Ende, dass der Sony. Von Sony ist.
Dieser die Jukebox.
Diese Holographen, Jukebox. Das fand ich sehr schade, dass da Sony drauf stand, weil der Film ist von Sony. Warum sollten die noch mehr von... Es war so viel Sony-Werbung drin. Warum muss man an der Stelle, wo man was Altes, Schönes zeigen will, nochmal Sony draufschreiben?
Aber
das bemängelt an der Stelle sehr stark, weil Sony war eh schon präsent, ohne Ende. Und vor allem ist der Film von Sony.
Ja, aber das ist halt so typisch Sony. Wie gesagt, bei den Spider-Man-Filmen mit Andrew Garfield haben sie es halt auch ohne Ende gemacht. Ich meine, der hat eine Sony-Kamera, der hat einen Sony-Vaio-Rechner, wahrscheinlich Sony-Schuhe, wenn sie die hätten.
Ja, genau. Nee, weißt du, wo der Unterschied zwischen Blade Runner und Dings ist? Wenn du das jetzt überträgst, hat Blade Runner Sony-Schuhe. Weil dieser scheiß Jukebox, diese scheiß Jukebox-Nummer musste nicht von Sony sein.
Ja, genau.
Das meine ich damit. Da hätte gar keine Marke draufstehen
aber
sollen.
Das war zum Beispiel auch das Thema Product Placement in dem neuen Blade Runner, fand ich auch, da habe ich mich mit Tobi auch kurz drüber unterhalten, während wir uns den Film angeguckt haben. Einfach so dieses, welche Marke möchte sich denn bitte präsentieren? Also bei Michael Bay kann ich es gut verstehen, weil die Marken werden meistens relativ geil eigentlich gezeigt. Ja, ja. Aber zum Beispiel bei einem Film wie Blade Runner, total dystopische, kaputte Weltgesellschaft, welche Marke möchte sich denn darin präsentieren? Ausgerechnet Coca-Cola, Peugeot und Sony präsentieren sich.
Ganz ehrlich, Sony sehe ich ein, die haben diesen coolen Plattenspieler gebaut. Aber ganz ehrlich, Coca-Cola hatte ich beim ersten Teil schon keinen Bock mehr. Das war keine positive Werbung. Diese riesige Coca-Cola, das wirkte echt total satirisch.
Ey, wie McDonald's oder halt auch Coca-Cola bei das fünfte Element.
Genau.
Negativ angehaucht im Sinne von, wir ertrinken im Konsum.
Genau.
Oder
Idiocracy und so, ne? Also mit Starbucks. Also es ist wirklich so too much. Ich weiß jetzt, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Hollywood und auch in Deutschland, aber vor allem in Hollywood, in Deutschland spielt es nicht so eine große Rolle, gibt es zwei Logiken im Product Placement. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Oder ob du es im Studium noch in Erinnerung hast. Es gibt zwei Formen von Product Placement. Das eine ist positiv und das andere ist negativ.
Ah, ja.
Und es gibt Flummen zum Beispiel, lass mich ausreden, bevor du das jetzt wieder spoilerst.
Alles gut. Ich wollte nur was, die ARD jetzt, hat das mal leider sehr schlecht umgesetzt.
Ja, wenn jetzt zum Beispiel Audi ein ganz großes Interesse daran hat, Werbung in diesem Film zu machen, fährt Iron Man ein Audi geschenkt. Wenn die ein noch größeres Interesse daran haben, fährt der böse ein Mercedes.
Ja.
Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Pepsi zum Beispiel unfassbar viel Geld dafür bezahlt hat, dass Coca-Cola Werbung kriegt in diesem Film. Also es gibt einen Markt dafür, Geld zu bezahlen, damit andere Marken aufzutauchen im schlechten Sinne.
Genau, die im Prinzip, wenn die verklagt werden oder ähnliches, eigentlich in Kauf nehmen, dass sie...
Das ist völlig, das spielt finanziell überhaupt keine Rolle für solche Konzerne.
Aber wie zum Beispiel, wie gesagt, so, ich weiß, was du meinst, und die ARD hat das ja mal so gemacht. Das war bei irgendeiner Folge Lindenstraße, lass es gewesen sein, oder GZSZ oder was auch immer. Die mussten sich ja mal mit so einem Vorwurf auseinandersetzen, dass sie zu viel Product Placement machen. Und das war eine Folge in irgendeiner Soap, wo irgendjemand nach dem Urlaub gesucht hat. Und er war auf der Seite von TUI und hat da keinen guten Urlaub gefunden. Und Figur 2 kam halt rein und meinte, hey, geh doch mal auf Check24 und such das da raus. Oder Trivago oder was auch immer. Und dann hat die plötzlich bei Trivago geguckt und da waren so zwei Stunden, hey, Trivago hat mir das ja richtig gut und schnell plötzlich gezeigt. Ne?
Das ist genau das. Also das machen die in Hollywood klüger.
Ja.
Aber da fließt auch mehr Geld.
Nutten.
Und also ich kann Blade mir vorstellen...
Runner generell alles Werbenutten.
Ich kann mir nicht... Obwohl, Moment... Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Coca-Cola was Positives doch hat, weil Coca-Cola jetzt wieder Thema ist.
Jetzt wird jetzt auch langweilig mit diesem Product Placement. Das haben wir alles schon 30.000 Mal irgendwie gehört und uns damit beschäftigt. Was ich so geil finde am neuen Blade Runner ist, dass er diese posthumanistische Idee weiterführt. Wie wir schon gesprochen haben, diese künstliche Intelligenz, diese holographische Freundin, über die ich noch mehr gerne erfahren hätte, obwohl ich schon relativ präsent war. Super spannend. Es gibt ja bei Star Trek mal wieder, ne, Voyager, gibt es den Holodoc, den holographischen Doktor, der am Anfang der Serie einfach nur ein scheiß Werkzeug ist, der unfreundlich ist, also am Anfang der Serie Voyager kam die Komik der Figur des Doktors daraus, dass er keinen Plan von Empathie und von Emotionen hatte. Weil er einfach ein scheiß Werkzeug war. Gegen Ende der Serie, das hat sich alles weiterentwickelt, kam die Komik der Figur des Holodocs dann ganz im Gegenteil daraus, dass er fast schon zu viel Empathie hatte und dass er sich die ganze Zeit irgendwelche italienischen Opern reingezogen hat und selbst dann auch Künstler werden wollte und so eine Scheiße.
Ja, geil.
Ja? Also die künstliche Intelligenz, die menschlicher wird als der Mensch selbst.
Das ist aber doch so.
Ist doch bei Data auch
das
so
ist,
hier
und da. Das ist bei Data im Prinzip auch so.
Das ist bei Blade Runner zum Beispiel auch ein ganz interessanter Punkt und den fand ich mega geil. Weil der Replikant, der seine Holo-Freundin hat, ne, die ihn Menschlichkeit vermittelt, bis zu einem Punkt, wo er sich wirklich menschlich fühlt.
Ja.
Und dann aber im Prinzip halt auch dieser Umkehrschluss dann kommt, dass er im Prinzip auch, wie kann man so sagen, wütend darüber ist, dass er darauf reingefallen ist. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo er selber erkennt, eben dem Werbeslogan entsprechend, sie sagt, was du hören möchtest.
Oh, stimmt.
Und das war fand ich persönlich eine sehr, sehr geile Szene, wo der Replikant selber erkennt, dass er emotional manipuliert wurde.
Ja, das stimmt. Aber an der Stelle war ich mir nicht ganz sicher, weil man muss übrigens eigentlich vorweg sagen, Ryan Gosling hat das toll gespielt. Muss man sagen.
Fand ich auch.
Hat wirklich toll gespielt.
Aber wirklich super. Vor allem
insgesamt in dem Film super schauspielerische Leistung.
Alle.
Ohne Scheiß.
Ja. Selbst Harrison Ford.
Ja, durch die Bank weg. Ich muss auch sagen, super gecastet. Ja. Durchweg. Sehr viele junge, unbekannte Schauspieler dabei, aber durchweg super geil gespielt.
Achso, ich möchte übrigens an der Stelle sagen, weil es heute, glaube ich, so rauskommt, ich mag Harrison Ford sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt trotzdem ein paar Mal über den gelästert. Ich mag ihn sehr, sehr gerne.
Ich mag Harrison Ford auch.
Jeder Filmfan mag Harrison Ford. Ich auch. Ändert nichts daran an dem, was ich bisher gesagt habe. Jedenfalls,
ich muss tatsächlich sagen, ich mag Ryan Gosling immer mehr. Weil ich mochte
Ryan Gosling eigentlich schon immer.
Nee, ich mochte Ryan Gosling lange
weil
nicht.
Weil du aber auch Trends nicht magst.
Ja, zum Beispiel, ich fand zum Beispiel Drive mit ihm.
Fantastisch.
Hasse ich wie die Pest.
Echt?
Ey, Drive
ist ja hier von, wie heißt er, Egal, ja.
Ja, aber Drive finde ich, find ich einen vollkommen überbewerteten Scheißfilm.
Ich mag
ihn. Aber Ryan Gosling selber so, ich finde total geil, was für Rollen der mittlerweile halt auch annimmt. Weil wenn du zum Beispiel dir angeguckt hast, jeder, der ihn zum Beispiel noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken mit Russell Crowe und Ryan Gosling, The Nice Guys.
Oh, den habe ich nicht gesehen.
Der ist der Shit. Der ist, also da kommt wirklich mal raus, was für ein Talent Ryan Gosling wirklich hat, und das ist nämlich die dramatische Komödie.
Also Ryan Gosling reiht sich gerade in einen in so Menschen wie heißt er?
Brad Pitt?
Nee, den eben nicht. Sondern Brad Pitt, George Clooney und Scarlett Johansson.
Der ist halt schön, ja, aber der macht gute Filme.
Lass mich ausreden. Die wirklich, also eben als Sexsymbole und so weiter gelten, weil mega heiß. Die aber, ich nenne mir von diesen vier Leuten 3 Filme, die diesem Klischee entsprechen.
Ja, ganz genau.
Brad Pitt hat Rendezvous mit Joe Black gemacht.
Interview mit einem Vampir.
Ist kein Klischeefilm in der Richtung.
Naja.
Ich rede von so Liebesfilmen.
Du willst die Negativbeispiele aufzeigen.
Nee, genau. Ich will von so Frauen, an der Stelle bitte nicht mich als Sexist verstehen, sondern von so Womanizer-Filmen. Ne? Und Ryan Gosling hat
Eat, Pray, Love.
Eat, Pray, Love. Warte mal, hä?
Na nee. Doch, wo
Crazy
ist
Crazy Stupid Love.
Ah, Crazy Stupid Love. Genau, hier, wo er sein Hemd auszieht und es dann heißt, du siehst aus wie gefotoshoppt.
Der Film ist, dazu muss man mal sagen, fantastisch. Das ist eine fantastisch inszenierte Liebeskomödie, aber es ist ein Liebeskomödie.
Darf ich mal ganz kurz sagen, Tobias Angeheister hat übrigens auch eine Vagina.
Tobias Angeheister hat auch Twilight gelesen. Crazy Stupid Love ist ein toller Film. Kann man nicht anders sagen.
Das spricht nicht für dich.
Ich weiß. Also, ja, kommt drauf an. Also, ich stehe dazu. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, dass also diese vier Leute halt eben kaum was vorzuweisen haben, was ihrem Ruf entspricht. Ja. Was ich so interessant finde.
Ich weiß, was du meinst.
Also Matthew McConaughey hat 20 Jahre lang nur Dinge getan, die seinem Ruf entsprechen, und dann sein Image gebrochen. Die haben dieses Image nur ihrer Optik wegen, nicht von ihrer Arbeit wegen. Genau. Scarlett Johansson ja genauso.
Ja.
Also Ricky Cristina Barcelona oder so, das ist...
Ja, super, ne? Schauspieler, die unter der Maske des Sexy Boys und Sexy Girls einfach
Und Ryan Gosling hat das eben auch. Also Ryan Gosling hat eigentlich fast nur geile Rollen gespielt.
Ryan Gosling.
Und der ist so ein toller Schauspieler.
Ja. Also wie gesagt, Blade Runner 2049.
Besser als Harrison Ford.
2049. Ich glaube, mehr dürfen wir eigentlich gar nicht zu dem Film sagen.
Ja, ich würde das Thema tatsächlich auch bald beenden.
Ja, weil das Ding ist halt also,
doch, man,
vielleicht,
eine Sache
muss mal, man, vielleicht können wir ja nochmal ein Part 2 machen.
Nein, wir müssen jetzt noch über, nein, müssen wir gar nicht. Wir müssen über eine Sache noch reden, die ist kein Spoiler, weil es direkt von Anfang an darum geht, das ist diese Frage des Babys, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das haben wir nur angeteased, dass es halt eben ein Baby von Replikanten gibt, dass Replikanten sich reproduzieren können.
Ja. Und was die Daseinsberechtigungsfrage schon wieder ein ganz neues Licht rückt.
Was vor allem die Daseinsberechtigungsfrage des Menschen in Frage stellt, weil Replikanten sind genetisch gesehen besser als richtige Menschen.
Also wenn du von der Idee ausgehst und das weiterspinnst, dass Replikanten physisch im Prinzip fast genau dem Menschen entsprechen, dass sie wirklich genetisch designt nach der Vorlage des Menschen sind, stelle ich mir die Frage, wieso sie nicht schwanger werden sollten. Also ich finde, es ist ein absolut plausibler, in Anführungszeichen natürlicher nächster Schritt, dass diese Replikanten sich dann auch fortpflanzen.
Also Fred, ganz ehrlich, jetzt mal rein von deiner evolutionären Standpunkt betrachtet. Pass auf, dasselbe Beispiel hätten wir zum Beispiel mit den amerikanischen und den europäischen Eichhörnchen. Diese roten und die braunen Eichhörnchen, ne? Die aus Amerika töten unsere Eichhörnchen, weil sie unseren Eichhörnchen überlegen sind. Die Frage ist jetzt, wenn es dich quasi nochmal, sag mal, du bist ein rotes Eichhörnchen, wenn es dich jetzt nochmal als braunes Eichhörnchen gibt und das aber wirklich dann besser ist als du und dich im Prinzip auslöschen könnte, würdest du dann selber, also im Prinzip die Rollen switchen. Replikanten werden plötzlich Menschen und Menschen werden zu den Replikanten. Also wir werden plötzlich der Jäger wird zum Gejagten. Und das ist halt die Schwierigkeit daran. Und das versuchen die Menschen im Prinzip auszuschalten.
Ja,
oder unter Kontrolle zu bringen.
Es gibt ja dieses Terminator, das ist ja so ein bisschen dieses Terminator-Problem. Die haben etwas geschaffen, oder Matrix, ne? Die haben etwas geschaffen, das besser ist als sie.
Ja.
In dem Fall ist das sogar genau das gleiche wie sie, nur besser. Also die haben de facto den Nietzschen Übermenschen geschaffen. Die haben dasselbe nochmal, nur klüger, besser und stärker erschaffen.
Haben ihn versklavt und erwehrt.
Und haben ihn versklavt und den Handicaps eingebaut. So, die neueste Generation hat keine Handicaps mehr, spielt aber eine halbe Rolle. Die größere Rolle ist, wenn die ein Kind zeugen, weil die sind ja vorher genetisch verändert worden, vor der Geburt. was wird genetisch weitergegeben und was nicht. Ja. Das heißt, weil diese Sterbgrenze, ist sie vererbbar, ist sie nicht vererbbar? Weil du, solche Fragen stellt sich, und wenn die nicht vererbbar ist, dann hast du wirklich, dann hast du scheiß Gott da rumlaufen. Ja. Ne? Und dann hast du wirklich das Überwesen innerhalb des menschlichen
Aber
Universums,
du halt,
da rumlaufen.
Im Prinzip die wahre Massenvernichtungswaffe eigentlich. So, der Mensch.
Ja, das ist eine wahre Massenvernichtung nicht, aber.
Nee, aber das Ding ist halt im Blade
Runner. Du hast das die evolutionäre Katastrophe für den Menschen.
Ganz genau. Der Mensch schafft sich selber ab.
Der Mensch schafft sich an
der Stelle selber ab. Der Mensch schafft sich selber und Menschen erschaffen. Wir haben was Besseres erschaffen auf Kosten der Menschlichkeit.
Weißt du, Einstein.
Das wäre dann ja menschlich. Das ist ja eben das Ding. Der Mensch hat den besseren Menschen erschaffen. Ja.
Einstein hat gesagt, alles ist relativ.
Genau.
Und es kommt halt auf den Standpunkt an. Also
auf welcher Seite der Klotür befinde ich mich, wie lange ist eine Minute, ne?
Also vom Standpunkt des Menschen aus ist das halt eine Katastrophe, weil wir halt eine neue Superrasse geschaffen haben, die uns überlegen ist.
Genau.
Aber wenn du jetzt vielleicht aus einer, wir haben schon drüber gesprochen, posthumanistischen Art oder vielleicht sogar einer übergeordneten, objektiven Art und Weise denkst, könntest du sagen, dass wir die nächste Form des Menschen geschaffen haben.
Genau.
Dass wir einen ich will das gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber wir haben einen besseren Menschen geschaffen. Wir haben solche Replikanten, künstliche, das Wort künstlich ist super subjektiv.
Ja, klar. Ja.
Das Wort künstlich ist extrem subjektiv.
Generisch?
Wir haben einfach einen neuen, generisch passt auch nicht. Künstlich ist das für uns, weil das nicht irgendwie aus der Natur entstanden ist, sondern weil wir das selbst gemacht haben. Aber um es jetzt, das klingt jetzt leicht esoterisch, aber dem Universum ist es scheißegal, ob etwas aus einer jahrmillionenlangen Evolution passiert oder ob wir es selbst erschaffen haben.
Ich meine, de facto haben wir uns den Sinn der Menschheit damit erfüllt.
Ganz genau. Ja,
als, ich wollte gerade sagen, so diesen nicht mehr der Überlebensfaktor, sondern wir haben uns selber künstlich weiterentwickelt.
Nein, ganz genau.
Aufgrund unseres Wissens uns weiterentwickelt, uns selber für obsolet erklärt. Das ist unser, und Replikanten sind unsere Meteoriten.
Das Ding ist, bei X-Men wird ja gesagt, alle ein paar Millionen Jahre macht die Evolution einen Schritt nach vorne. So, ja. Und an der Stelle haben wir diesen Schritt künstlich herbeigerufen. Das, wofür die Evolution Millionen von Jahren brauchen würde, haben wir innerhalb von 10 Jahren gemacht. Und sprich, damit ist der Homo sapiens oder der Homo sapiens sapiens obsolet, weil wir den Homo sapiens 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 oder vielleicht endlich mal jemanden, der kreativer ist in Wortgebung, erschaffen haben.
Homo superior?
Zum Beispiel.
Oh, sehr schön.
Ja, okay. Ist einer von ihnen.
Also kann man dazu sagen, so alle, die die Kack- und Sachgeschichten hören, seid ihr Replikanten oder nicht, auf jeden Fall seid ihr Homo sapiens superior.
Man kann auf jeden Fall sagen, Blade Runner geht nicht gut mit dem Menschen an sich um. Das wie Chappie und District 9 und so. Es gibt Regisseure und Drehbuchautoren, die Menschen einfach nicht mögen.
Misanthropisches Meisterwerk, kann man nicht anders sagen.
Alle Kack- und Sachhörer müssen den Void-Kampftest machen.
Mit dem Anus. Ob sich der Anus verändert, wenn ihnen Fragen gestellt werden.
Also, tolle Filme, guckt sie euch an.
Ja.
Auch der zweite Teil jetzt im Kino macht euch darauf gefasst, dass es anstrengende 3 Stunden werden, die sich aber lohnen, wenn ihr grundsätzlich Bock auf sowas habt.
Plant den. Ohne Scheiß, plant den mit Freunden. Ja. Guckt euch den mit Freunden an und danach geht in die nächste Bar und quatscht darüber einfach mal.
Ja, das ist echt nicht so. Komm, wir gucken jetzt erstmal eine Runde Blade Runner an.
Nee.
Beide Teile nicht.
Plant dafür wirklich einen Abend ein. Ja. Und empfiehlt ihn nicht, weiß ich nicht, eurer Freundin oder sowas, weil ihr sagt so, hey, Liebling, den Schatz, den müssen wir mal gucken. Wird nicht jedem gefallen.
Vielleicht habt ihr ja auch noch eine sehr intelligente Freundin, die sich für Science-Fiction und menschheitsrelevante Fragen interessiert.
Du bist schon wieder so ein Sackgesicht, ne?
Ich bin jetzt das Sackgesicht.
Vielleicht ist das ja auch die Freundin, die den Film versteht und nicht
das
der Freund.
Das wäre super toll.
Reden wir auch über ein homosexuelles Paar. Ja,
das wäre super toll. Jetzt geht's los. Aber da gibt's auch Männlein und Weiblein, weil irgendwo muss der Penis ins Loch. Nee, aber,
aber das stimmt auch schon wieder nicht. Da bist du schon
okay,
wieder
da,
sehr alt.
Gut, dann gibt es aktiv und passiv.
Worauf ich eigentlich hinaus will, man kann solche Aussagen nicht richtig machen.
Nein.
Weiter.
Ja. Nee, aber das Ding ist halt auf jeden Fall, guckt ihn euch an, plant ihn und ey, ihr tut euch selber keinen Gefallen, wenn ihr nicht drüber redet.
Ja.
Gut. Und damit kommen wir zu den iTunes-Rezensionen.
Oh, das macht so viel mehr Spaß mit dir als mit Claude. Claude hat das nicht drauf.
Ja, ich hab's noch nicht gehört, leider. Was hat er gemacht?
Der hat auch Bar gemacht, aber Claude hat das Bar nicht drauf. Das hat keinen Bums.
Ja. Mit Fred haben wir es ja auch mal probiert.
Sven hat's gut gemacht.
4 neue iTunes-Rezensionen. Sehr schön. Naseweiß 13, 4 Sterne. Tolle Themen. Watchmen war eine mega geile Folge. Bitte mehr davon. Herzchen, Naseweiß. Wieso nur 4 Sterne, Bitch?
Fred neigt in letzter Zeit dazu, sich über 4 Sterne aufzuregen.
Ja, verständlich, warum dann nicht 5? So, was hatte ich gestört? Das Rülpsen, das Schmatzen? Nee,
vielleicht
so.
Macht er irgendeine Folge nicht. Oder vielleicht ist das nicht so ein Typ.
Ach, ist das ein Stern weniger wert?
Nein, pass auf, es gibt doch auch Lehrer, die aus Prinzip keine 1 geben.
Nee, hör auf mit so einer Scheiße. Ansonsten haben wir dann hier irgendwie haufenweise 4-Sterne-Bewertungen, die dann sagen so, aus Prinzip gebe ich keine 5. Nein, gebt uns 5 Sterne, wir haben es verdient.
Ja. Trotzdem vielen Dank für deine
Rezension. Ja, trotzdem für die
Bewertung. Verstehe uns jetzt nicht falsch, wir sind einfach nur echt verwöhnt.
Sehr schön. Ja. Felix König, 5 Sterne, ja moin. Er schreibt Patreon und Abfahrt.
Was?
Mehr Fahrstuhl, alles klar.
Patreon und Abfahrt.
Also ich glaube, er meinte den Fahrstuhl. Er meint ganz klar, wir sollen mehr Roadtrips von
Geld machen. Also wer das bis jetzt noch nicht begriffen hat, Fahrstuhl ist das Format, wenn wir unterwegs sind. Das heißt Fahrstuhl.
Ach so, stimmt, das haben wir in einer normalen Folge nie gesagt. Nee. Es gibt das Format Fahrstuhl in Premium.
Das haben wir das erste Mal bei der
wir durch die Gegend das haben und wir das, stuhlen euch voll.
Das haben wir das erste Mal jetzt bei der Gamescom gemacht. Das heißt Fahrstuhl.
Ich finde es ja nach wie vor witzig.
Ja, ich auch. Und wir wollen das auch weitermachen.
Und Jan schreibt ein User, dessen Namen ich schwierig aussprechen kann, und zwar Xethardilovax. Moin, ihr Gauner.
Xethardilovax.
5 Sterne. Ed Hardy Lover. Jetzt sehe ich's.
Ed Hardy Lover.
XX, ex Hardy Lover, XX. Also, Ed Hardy Lover XX schreibt: Jedes Mal aufs Neue freue ich mich, wenn ich wöchentlich neuen Stuff von euch auf die Horchklappen kriege. Die neuen Folgen werden direkt nach Erscheinen oben in meine Playlist reingeballert.
Horchklappen.
Damit lassen sich 2 Stunden Autofahrt zur Arbeit echt gut aushalten. Ist jedes Mal wie Weihnachten oder Nikolaus. Oder lassen wir das. Themenvorschlag meinerseits wäre alles, was mit Games und Co. zu tun hat. Skyrim bzw. Rollenspiele allgemein würde ich persönlich sehr feiern. Mich interessiert, was ihr im Moment so privat daddelt, bzw. was ihr in Zukunft plant, euch unter den Nagel zu reißen, sende euch auf diesem Weg so viel Liebe, wie ich habe, und wünsche euch weiterhin noch alles, alles Gute. Möge euch die Ideen niemals ausgehen und ihr euch selbst immer treu bleiben. Danke, PS, deine Mama. Also in Klammer, ich liebe es, wenn Fred das sagt.
Also
vielen Dank erstmal.
Genau, vielen Dank. Aber dazu gesagt, so, ich bin gerade dabei, The Witcher 3 endlich durchzuspielen, damit wir darüber eine Folge machen können, weil die beiden Nasen haben The Witcher schon durch und ich leider noch nicht, bin gerade dabei.
Fred und ich hängen ein bisschen auf Destiny 2 fest im Moment. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehen, weil das Add-on schon im Dezember rauskommt und das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Also ich sag mal, das nächste Mal, wenn wir über ein Spiel reden, wird höchstwahrscheinlich Witcher sein, und zwar genau dann, wenn ich endlich damit durch.
Wir planen definitiv eine eine The Witcher 3 Folge.
Richard steckt uns witzigerweise immer vor, dass wir mal eine Destiny-Folge machen sollten, aber Fred und ich sind uns eigentlich, Destiny gibt einfach handlungstechnisch gar nichts her.
Null.
Auch wenn der zweite Teil jetzt endlich mal eine Handlung hat, ist sie trotzdem in 10 Minuten erzählt.
Ich hätte trotzdem gesagt, ihr könntet halt rein spieletechnisch, komm, was ist die Verhandlung von Far Cry Primal, so, ne?
Das war damals die Testfolge. Aber ich mach dir eine Destiny 2 Folge. Kennst du Borderlands?
Ja.
Kennst du Halo?
Ja.
Stell dir deren Kind vor.
Geil,
iTunes-Rezension. Und das online.
Geil, iTunes-Rezension. Ding, 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 bing. Ja,
das ist Destiny.
Die letzte iTunes-Rezension des Tages kommt von Chazzles. 4 Sterne.
Oh, was ist los?
Wieso diese Obsession nach iTunes-Rezensionen? Meistens.
Das ist wie Tingle-Tangle Bob, der seine Drohung über das Drohung zur Abschaffung des Fernsehens über das Fernsehen verkündet.
Also kurz zur Aufklärung: iTunes ist ein super beschissenes Kackprogramm. Aber tatsächlich wirken die Rezensionen, so vermutet man, darauf ein, wie wir in den Charts gerankt werden bei den iTunes, der hier der Hauptverteiler für Podcasts ist. Und deswegen wollen wir halt immer iTunes-Rezensionen haben. Chazzles schreibt: Meistens macht mir das Zuhören bei eurer Pimmelfechterei echt Spaß. Einzig, wenn es bei euch politisch wird, werden Kackgeschichten zu Dünnpfiff. Versteht mich nicht falsch, aber wenn ich einen Podcast über das Elend der Welt hören will, switch ich zum Deutschlandfunk. Ihr habt eure Stärken ganz woanders, und das wisst ihr auch ganz genau. Diese erbettelte Rezension soll übrigens als konstruktive Kritik verstanden werden. Ansonsten möchte ich mich nach circa 30 gehörten Folgen für den Spaß bedanken. Die Themen gefallen mir meistens gut und hey, ich bin fast 50. Ich erlaube mir auch, ein Thema vorzuschlagen: Quentin Tarantino und warum jeder in einem Pussywagon fahren sollte. Viele Grüße, Stray Bullet, PS, Edfred, mehr Ukulele.
Ja.
Warte, jetzt kommt ein Solo. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt.
Mega scheiße.
Ich weiß, aber ich bin in deiner Fingerfertigkeit selber beeindruckt.
Ich
kann
sagen, ich bin gerade auch, ich bin ein bisschen geil. Ich habe ein Zelt in der Hose
gebaut. Ich habe versucht, eine Pentatonik zu spielen. Das funktioniert. Wer sich mit Musik auskennt, das funktioniert auf einer Ukulele gar nicht.
Eine Pentatonik.
Man muss halt sagen, wir versuchen ja immer politisch fern zu bleiben.
Ja.
Wir können in diesem Podcast und wollen auch nicht unsere tatsächlichen beziehungsweise weit oder tiefgehenden politischen Meinungen kundtun, weil das gehört an der Stelle hier nicht hin.
Nee, das Ding ist auch, das einzige Mal, dass wir wirklich politisch geworden sind, war bei der Jubiläumsfolge.
Wo wir auch uns da nur angekratzt, weil wir das echt nicht wollen.
Ja, wo wir uns über viele Sachen dann noch geäußert haben, die einfach auch aus der Community kamen. Aber im Großen und Ganzen können wir dich beruhigen. Keine Sorge, wir werden nicht politisch, bis auf dass wir hier und da vielleicht mal den USA-Präsidenten ein wenig bashen oder die AfD.
Also also Chessels Zuschrift ist auf jeden Fall
zum sehr wertvoll, Mann.
Ja, nee, ohne Scheiß. Also ich gebe dir da, lieber Chessel, auch absolut recht. Unsere Stärke liegt darin, fiktive Quatschwelten zu analysieren.
eine Sache noch zu dieser ganzen iTunes-Rezession-Nummer. Es heißt so in der Legendenwelt des Podcasts, dass iTunes halt eben das Verteilerportal ist. Ja. Und gute iTunes-Rezessionen bringen uns halt eben in den Charts nach vorne, die in den iTunes-Charts, die leider eben eine Verlinkung auf sehr viele andere Charts sind und dementsprechend eine größere Community bieten. Das heißt, wenn ihr uns schreibt und uns geil findet oder scheiße findet, je nachdem, ne, also wenn wir, je mehr Rezessionen wir haben, egal welcher Meinung, tauchen wir in mehr Charts auf und erreichen somit mehr Leute.
Genau, iTunes läuft unter dem Prinzip wirklich, jede PR ist PR.
Genau, deswegen lesen wir auch jede iTunes-Rezension vor. Und damit kommen wir jetzt zur lustigen Kategorie. Hörerfeedback.
Wow.
Warte, wir machen mal wieder so. Komm, wir machen mal wieder ein verächtliches. 1, 2, 3.
Aber heute haben wir gar keinen Grund. Fred war lieb heute.
Eigentlich schon, der war richtig lieb heute. Kriegst heute ein schönes.
Kriegst heute ein richtig, richtig tiefes. So. Ja.
Ich hab ein Zelt in der Hose. Also, Hörerfeedback ist ja auch so ein bisschen Community-Talk und unsere Community macht sich gerade ein bisschen selbstständig. Nee, es ist wirklich so, unsere Community wird erwachsen. Es gibt
Das Werk wird dem Künstler aus der Hand gerissen, ja?
Es gibt jetzt eine Facebook-Gruppe, habe ich schon angeteased, die heißt Kack und Sach-Fans, die immer mehr Leute jetzt kriegt. Da gibt es sogar einen Discord-Channel von unseren Fans. Den Link findet ihr in dieser Facebook-Gruppe. Und vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Kack und Sach-Folge über die Sendung mit der Maus kam mein dunkles TV-Geheimnis raus, dass ich mal bei einer Scripted-Reality-Show vor langer Zeit mitgespielt habe. Und das Internet ist explodiert in der letzten Woche.
Ich fand's so lustig, weil ich war ja im Urlaub, als ich das gesehen habe. Ne? Ich fand's so mega witzig, wie die Leute darauf abgegangen sind.
Ja, zu Recht, weil wir auch so darauf abgegangen sind. Erinnerst du dich noch?
Ja, auf
jeden Fall. Jetzt kam in der letzten Woche echt gefühlt 100-mal die Frage, wo ist der Link zu diesem Video? Also, das Video hat Andreas Himmelspach für uns gefunden. Einer unserer ersten und geilsten Patreon-Backer. Vielen Dank, Andreas. Du kriegst von uns auch noch auf jeden Fall das signierte Bier nach Hause geschickt.
Ist er aus Hamburg?
Er ist umgezogen nach Neu-Wulmstorf.
Wir geben es Alexi Bexi mit, du kannst es dir bei dem abholen.
Ja, oder wir treffen uns mal mit ihm in Hamburg, warum nicht?
Und wenn ihr dieses Video sehen wollt von meinem peinlichen Auftritt im Fernsehen vor über 10 Jahren, dann geht in diese Facebook-Gruppe Kack- und Sach-Fans.
Da steht alles mittlerweile drin, was irgendwie über Claudio oder Fred im Netz zu finden war. Coolerweise arbeiten Richard und ich hinter der Kamera.
Nee, ich bin neulich auch verlinkt worden. Irgendwer hat unser Bild, was wir für die Hochzeit von unserem guten Freund Tristan mal gemacht haben, was ich auf meiner Homepage habe, das hat irgendwer auch in die Gruppe geladen, so mit meiner Homepage und allem drum und dran. So, Jota, so, okay. Scheiße, jetzt geht's los.
Dann gibt es einen Gewinner unseres Poster-Contests. Oh, ja. Und zwar Applaus für Evelyn Bohnes.
Das ist die gute Frau mit dem Sifferkaki, ne?
Ja,
herrlich.
Genau, die mit dem Sifferkaki und dem Ständer in der Windel.
Genau, die hat ein wirklich tolles Bild von unserem Maskottchen Kaki Brownface gemalt und bekommt jetzt von uns ein signiertes Poster nach Hause geschickt.
Muss man sagen, war auch mein Favorit, weil im Prinzip sehen wir drei so aus, wenn wir zu Hause alleine Filme gucken.
Ja, Tobi spricht für sich gerne alleine.
Sitzt du in voller Montur zu Hause, wenn du einen guten Film guckst?
Nee, ich bin tatsächlich auch relativ häufig nur im Boxer.
Ja, siehst du, ich bin
nicht in Windel.
Ja, Alter, es ist die Zeichnung einer Unterhose.
Künstlerische Freiheit.
Ja. Nee, ich habe so eine kurze Jogginghose, die ich nicht zum Joggen benutze, sondern zum Hosen.
Naja, die meisten Jogginghosen, wir haben noch niemals eine Langstrecke gesehen. Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zum richtigen Hörerfeedback. Und zwar haben wir mal wieder Post bekommen. Wir bekommen echt viele Geschenke für einen Hörer. Im Moment. Und zwar haben wir...
ganz kurz, ich habe gesehen, da war ich ja noch nicht da, wir haben so ein mega geiles Licht bekommen, ne?
Ja, von Manuel, voll geil.
Mega cool. Ich habe es leider noch nicht in Action gesehen, ich will es gleich nochmal sehen. Finde ich mega geil. Dankeschön dafür.
Unser neuestes Hörergeschenk, hier, lieber Tobi, hier, lieber Richard.
Das ist ja cool.
Schlüsselanhänger.
Nein!
Schlüsselanhänger, die aussehen wie ein rotes Herz, auf dem Kaki abgebildet ist.
Alter, der Hammer.
Und ich habe dazu auch Post bekommen.
Das Hallo. Ist ein Schlüsselanhänger oder so ein USB-Bändchen?
Guck mal, hier drin rum, da steht sogar noch drauf.
Da steht was drauf. Von Glory für Richie.
Ja, Tobi, voll geil.
Hallo Fred, Richard und Tobi. Schon ein paar Mal habe ich mit euch via Facebook gechattet, habe immer mal wieder meinen neunmal klugen Klugschiss beigesteuert und habe euch zwei Fanarts gewidmet. Die sieht man auch gerade aktuell bei uns auf Facebook. Das hat mir jetzt nicht mehr gelangt, deshalb habe ich mir erlaubt, euch dreien, meinem Freund, der mich erst auf euch gebracht hat, und mir Schlüsselanhänger anzufertigen. Die Herzform habe sie leider, da mir erst zu spät kam, dass das für drei Männer wohl nicht so geeignet ist. Da waren die Teile aber leider schon fertig. Nach kurzem Überlegen kam mir dann aber der Gedanke, dass drei Männer, die so einen Podcast machen, sich sicherlich nicht schämen, mit Herzchen in ihren Schlüsseln rumzulaufen.
Überhaupt nicht.
Mega geil.
Ich hoffe, sie gefallen euch.
Ich hänge den 100% an meinen Schlüssel. Ey. Ich auch. Das finde ich mega schön.
Eure Glory G. aus Nürnberg.
Danke. Cool.
Vielen Dank. Das ist echt cool, das kommt echt am Menschen.
Ja, jetzt haben wir herzförmige Schlüsselanhänger mit Kaki drauf.
Ey, das
voll
ist richtig geil.
Auch und so.
Das
ist echt
kleiner Hinweis noch so. Ich weiß, ich finde es mega toll und das ist mega lieb. Aber ich mag alle Spitznamen, die auf Richard gehen, leider nicht. Aber
ich weiß, das ist herrlich, oder? Er hasst es, wenn wir ihn Richie nennen und wir nennen ihn ständig Richie. Das ist herrlich.
Ja, aber sonst, ey, vielen, vielen Dank. Super, ich werde es mir auf jeden Fall an den Schlüssel hängen. Ich poste ein Bild auf Instagram davon. Ja,
so, Leute.
Alle auf, an unseren Schlüsseln. Finde ich super geil.
Thomas schreibt uns und er besteht auf seinem Themenwunsch. und zwar möchte er, dass wir was zum MASH machen, die lange als die erfolgreichste Serie aller Zeiten galt.
Ich muss sagen, ich habe MASH nie gesehen.
Ich auch nicht.
Zum anderen hätten wir noch die alte Serie MacGyver, der Mann, der mit seinem Schweizer Messer die Farbe von der Wand kratzt, um sich damit in die Freiheit zu sprengen.
Natürlich, von der Phoenix Foundation. MacGyver, der aus dem Kugelschreiber im Popel und dieser Bombe eine Bombe macht.
Also MacGyver, müssen wir mal gucken. Habe ich nur ein paar Folgen von gesehen.
Habe ich leider alles gesehen, weil mein Vater
ist MacGyver-Fan. Ich finde es auch ganz witzig. Habe ich jetzt nicht so einen Nerd-Bezug zu, muss ich sagen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist es mal Thema. Mal
ich habe da gar keinen Bezug zu MASH. Da geht's ja
MASH bin ich raus. Ich rede
also
MacGyver.
Bei MASH geht es ja um so ein Feldlazarett der US Army, also um so Militärärzte. Mag sein, dass es mal die erfolgreichste Serie aller Zeiten war. Hat aber in meinem Gefühl irgendwie in der heutigen Popkultur gar keine Bedeutung mehr. Kann das sein?
Ja, also ich weiß nicht, ich habe eine Doku gehört auf der Autobahn in Frankreich über Bonanza. Da wäre das noch eher eigentlich damit drin.
Ich kann mir vorstellen, dass vieles aus MASH halt eben Einzug in die heutige Popkultur gezogen hat. Und wenn man die Serie schaut, viele Referenzen findet. Aber ich habe sie nie gesehen, deswegen weiß ich es nicht.
Nee,
also und ich stecke dann leider nicht überhaupt nicht drin.
Thomas, tut mir leid, sehen wir in nächster Zeit nicht. Vielleicht irgendwann, aber ich sehe es gerade nicht. Ja. Müssen wir ehrlich sein. MacGyver noch eher.
Wir können eine Folge über unsere Schlüsselanhänger machen.
Dann schreibt David und der hat eine sehr interessante Verbesserung. Es hat euch möglicherweise in der Zwischenzeit schon längst jemand gesagt, aber da ich euch erst vergangene Woche entdeckt habe und mich gerade durch alte Folgen durchhöre, Coming of Age, wie ihr in der Potter-Folge es mehrfach diskutiert habt, hat nichts damit zu tun, ob ein Zuschauer mit einer mehrteiligen Reihe aufwächst. Es ist einfach nur der Begriff für ein Genre, in dem jugendliche Helden mit Themen und Fragen konfrontiert werden, die eigentlich eher in die Welt des Erwachsenen gehören.
Ja, haben wir das falsch gesagt?
Nein,
weil so kenne ich die Definition nämlich eben auch. Nee,
falsch gesagt haben wir es nicht. Das Ding ist halt einfach, wir haben Harry Potter und solche Genres dahingehend definiert, dass das etwas ist, womit du aufgewachsen bist. Ja. Das heißt nicht, dass wir gesagt haben, Coming of Age ist damit explizit verbunden. Nee, du hast vollkommen recht. Coming of Age ist einfach etwas, was im Prinzip Pubertät oder Erwachsenwerden thematisiert.
Okay, du hast vollkommen recht, das kam leider falsch rüber, das meinten wir so nicht, das haben wir dumm ausgedrückt.
David schreibt, das ist zu Recht, das ist ein sehr altes Genre, das ist nichts Neues. Ja. Zum Beispiel Herr der Ringe ist auch, finde ich super interessant, ist ein Coming-of-Age-Film. Ich zitiere mal hier David weiter. Frodo wäre ebenfalls Coming-of-Age, wenn auch etwas unterschwelliger. Er wird ja zu Beginn des Buches erwachsen als Hobbit mit dem 33. Geburtstag.
Genau,
aber lebt im Grunde noch in einer heilen, kleinen Welt im Auenland und erlebt dann auf seiner langen Reise, dass die Welt drumherum gar nicht heile ist, sondern zerfressen von Macht, Gier und Habsucht, bis er am Ende ins Auenland zurückkehrt und in der Schlacht um das Auenland, die im Film rausgekürzt wurde, mit ansehen muss, wie auch seine ursprüngliche heile Welt von der großen Welt draußen eingeholt wurde. Am Ende ist er gewissermaßen zu alt und zu erfahren für das Auenland und setzt deswegen übers Meer. Auch eine im Grunde sehr schöne Metapher, die Tolkien sich da entsponnen hat.
Das stimmt, da hast du recht. Also meiner Meinung nach hast du recht, Herr der Ringe, zumindest in Bezug auf Frodo, hat Coming of Age Züge. Also wenn man Frodo betrachtet, also nur Frodo betrachtet, Frodo ist eine Coming-of-Age-Figur. Herr der Ringe ist kein Coming-of-Age-Film oder Buch.
Genau,
ja. Aber die Figur, man betrachtet eine eigentlich, ich sag mal, verhältnismäßig wäre Frodo ja in Menschenjahren so um die 16 bis 18, eher 16 als 18, oder eher 14 als 18, weil mittelalterliche Verhältnisse und eben auch sein Reifegrad, der erwachsen wird und feststellt, dass das Leben bei sich zu Hause nicht so geil ist, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist schon richtig, aber der Film an sich ist kein Coming-of-Age-Film oder Buch.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Hörerzuschrift. Und zwar schreibt Linus: Servus Klugscheißer, ich mit meinen 14 Jahren gehöre sicherlich zu euren jüngeren Zuhörern,
allerdings.
Aber besoffenen, rülpsenden Männern zuzuhören, kommt bei Mutti und Vati jeden Abend super an. Vielen Dank für alle Folgen.
Schlüpferstürme auf ihrer Jugendweihe, du weißt.
Vielen Dank für alle Folgen. Sie halfen mir jeden Abend mit vor Klugschiss rauchender Birne mehr oder weniger friedlich einzuschlafen.
Du bist wahrscheinlich der Held in der Schule, oder?
Ich hätte da zwei Fragen. Könnt ihr mir mal eine Folge mit allen Klugscheißern machen? Also Tobi, Fred, Richard, Manuel, Andy, Fab, Sven und Graf Dracula. 1 Euro in die Rassistenkasse. Ich dir, wird nicht passieren.
Sven und Claudio, ja leider, also sehr gern, sehr viel gesehene Gäste, aber nicht so zur Familie dazugehören quasi jetzt, ne? Aber Andi und Fab hatten wir schon mal angedacht.
Die Frage kam schon ein paar Mal, das wird aus zwei Gründen nicht passieren. Erstens, es wird unmöglich, das zeitlich und örtlich zu koordinieren, dass die alle auf einem Ort sind.
Das glaube ich nicht, Mann. Er sagt doch nicht, dass es unmöglich ist.
Ja, aber zweitens,
es ist schwer realisierbar.
Es ist schwer realisierbar und zweitens ist es halt auch aus, ich sag mal, showtechnischer Sicht schwierig. Wir haben zu dritt hier schon das Problem, dass wir uns gegenseitig ständig unterbrechen und dass es viel zu laut und zu durcheinander wird. Stell dir mal vor, wir sind hier zu sechst im Raum oder zu siebt und alle haben ein großes Maul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es sind 9 Leute insgesamt. So, die du jetzt aufgezählt hast. Alle haben ein großes Maul, wird super schwierig.
Vielleicht können wir sowas mal irgendwie live-mäßig machen mit Kameras und Ansteckmikros oder so. Dass wir so eine quasi so eine Kack- und Sach-Mai-Britt-Illner-Runde machen oder sowas.
Also dieses Leute unterbrechen sich gegenseitig und sprechen durcheinander. Das funktioniert live oder im Film besser als in Audio, weil du siehst die Leute und das ist einfach so ein psychisches Ding. Wenn du jemanden siehst, kannst du dich besser auf ihn fokussieren. Genau. Wenn du nur Audio wie in einem Podcast hörst, ist es super schwierig, wenn Leute durcheinander sprechen. Da schaltest du extrem schnell ab. Aber schauen wir mal, sag niemals nie. Ja. Außerdem hat Linus den Vorschlag, dass wir verschiedene Film-, Comic- oder Game-Charaktere gegeneinander antreten lassen können. Zum Beispiel, wer würde bei einem 1 gegen 1 gewinnen? Ein Predator oder Darth Maul?
Das hatten wir schon mal, sowas ähnliches, aber da würde ich auch sagen...
Bullshit!
Darth Maul.
Ganz klar. Der Predator ist im Gegensatz zu Darth Maul... in Sachen Verteidigung eine absolute Katastrophe.
Ich wollte gerade sagen, Darth Maul müsste nur auf einen Meter an den Rand kommen und dann wäre der Sushi.
Ja, abgesehen davon kann Darth Maul seine Angriffe komplett abwehren.
Ja, alle. Eben. Und noch dazu
sowohl die Projektile festhalten als auch weglasern, und also es ist uninteressant.
Der Predator ist ein reiner Jäger, der sich aufgrund seiner erhöhten, seiner moderneren Technologie zwar tarnen kann im Dschungel, Darth Maul hingegen kann ihn erfühlen.
Genau, der spürt ihn, seine Tarnung ist irrelevant, seine Projektile sind irrelevant, seine motorischen Fähigkeiten, die echt nicht sonderlich ausgeprägt sind, sind irrelevant.
Wenn Darth Maul ihn sieht, kann er den Machtgriff machen, dann hat er dann sowieso und dann könnte er theoretisch auch zu ihm hinlaufen und irgendwann in der Mitte durchsäbeln. Also für einen Arsch, leider.
Sorry. Ja, Darth Maul hat halt die Medi-Chlorianer auf seiner Seite.
Oh, nein. Was eine spannende Frage ist, wer würde gewinnen? Darth Vader oder Lord Voldemort? Das ist spannend.
Ach, komm jetzt nicht.
Weil inwiefern kann man die Dinger mit der Macht abblocken, die Zaubersprüche?
Also beide haben eine übernatürliche Macht auf ihrer Seite, definitiv.
Und inwiefern sind die kompatibel?
Ja, ich weiß. Du willst das sagen? Tobi hat das Gespräch relativ lange an einem sehr bebierten Abend mit seinem Bruder halt irgendwie gehabt.
Nee, das waren mehrere Abende.
Ja,
also man muss zu dem Thema sagen, wie heißt der Mann, der das geschrieben
Linus?
Hat? Linus. Träum von größeren, in PlayStation-Dimensionen. Red nicht von Voldemort, von Maul und Dings. Rede von Vader, rede von Voldemort, rede von dem Balrog, von Sauron, weißt du? Träume in PlayStation-Dimensionen.
Crash Bandicoot gegen Mario, so, Bums.
Linus.
Will Crash Bandicoot voll gewinnen, weil der kann boxen.
Linus wünscht sich außerdem eine Folge nur über den Predator.
Oh, gerne.
Predator müssen wir wirklich gerne. Eigentlich müssen wir das mal machen.
Ich spannend.
Liebe den Predator.
Ja. Predator finde ich super. Kennst du das, wenn im Neujahr, weißt du, so 1. Januar und plötzlich steigen die Mitgliedschaften in den hier McFit und so? Da finde ich, könnten wir den Predator mal machen, weil Arnie da unglaublich männlich und muskulös aussieht.
Ja, das stimmt.
Son of a bitch. Ich kann mir eine Folge über die Spezies der Predatoren sehr gut vorstellen.
Ja.
Danke für den Tipp. Martin schreibt, wo kann man euch passender Nachrichten schreiben als gerade beim Defekieren auf dem Pott? Wer heutzutage ohne Smartphone aufs Klo geht, der liest eben immer noch die Anwendungshinweise auf Kosmetik und Reinigungsprodukte. Ja, Mann,
so das mache ich auch.
Man sagt ja auch immer so schön, ohne Smartphone aufs Klo zu gehen. Du schickst ja auch nicht einen Soldaten ohne Waffe in den Krieg.
Ey, so sieht's aus. Wenn du auf dem Klo sitzt und dein Smartphone nicht dabei hast, liest du halt die scheiß Inhalte auf dem scheiß Haarshampoo.
Ja,
aber genau so ist es. So habe ich nun die Zeit sinnvoller genutzt. Bin seit Folge 1 treuer Hörer und muss euch sagen, immer noch saustarker Podcast, der mir regelmäßig die langen Autofahrten während der Arbeit versüßt. Macht weiter so.
Alle für lange Fahrten, ey.
Und haut auf die Kacke. PS. Eine Frage völlig außer der Reihe habe ich noch. Und als Science-Fiction-Expert mit Bachelor-Abschluss kann mir Fred doch sicherlich Folgendes erklären. In zahlreichen Science-Fiction-Filmen gibt es transparente Bildschirme. Warum zum Teufel? Warum soll ich durch einen Bildschirm hindurchschauen können? Das lenkt doch völlig vom eigentlichen Bildschirmgeschehen ab. Halte ich für völligen Blödsinn.
Ja, stimmt. Also die Dinger gibt's. Das ist technisch nicht so ein großes Ding. Ist eine Look-Frage, weil das ist in der Praxis leider echt super unpraktisch.
Mann, ey,
wie gesagt, es gibt diese Dinger, die sieht man relativ häufig in Museen oder so mittlerweile. Also in modernen Museen sieht man sowas oder ähnliches. Also Zoos eher nicht, die haben da nicht die Kohle für. Aber gerade in so Ausstellungsfragen sieht man die immer mal wieder so durchsichtig. Also sprich Glasplatten, wo einfach, das ist so, mittlerweile gibt es so Folien, die halt dieselbe Logik haben wie ein Bildschirm, wo du Dinge drin übertragen kannst. Und die sind in der Praxis super unpraktisch. In Ausstellungsfragen sinnvoll, aber sonst super unpraktisch.
Leute, nur kurz für eure Vorstellungskraft. Wir haben 12 große Dosen Holsten weggesoffen in dieser Folge. Und Richard hat gerade die ganzen Reste zusammengekippt. in sein Glas und hat halt echt noch einen Schluck Bier rausgekriegt.
Ich habe ein echtes Indianerbier.
Asoziales
Stück. Ich hatte gerade richtig Glück, ich hatte in einer Dose noch 3 Schlücke drin.
Ja. Dann haben wir einen.
Wir haben noch Bier im Kühlschrank.
Echt? Ja.
Okay, es war gleich nach der Folge.
Dann haben wir noch eine Zuschrift aus dem Kosovo, also unsere Sammlung Kack und Sach Worldwide wurde erweitert.
Geil.
Der Lot fragt uns, wann denn der Termin für den neuen Livestream ist.
Gibt's nicht, wird immer spontan gemacht.
Ja, eigentlich. Die Livestreams, die Termine für die Livestreams entstehen immer recht spontan, ein paar Tage vorher. Ich sag mal, folge uns bei Facebook, dann erfährst du das immer.
Das liegt hauptsächlich daran, dass wir das jetzt noch nicht sagen können, wann wir das nächste Mal Zeit dafür haben. Das ist leider recht spontan.
Alles. Letzte Zuschrift von Arvid. Hallo, ihr Exkremisten.
Hat er es auseinandergeschrieben oder zusammen?
Nee, zusammen.
Erstmal
Exkremisten fände ich, glaube ich, sogar noch cooler.
Exkremisten. Exkremisten finde ich ein bisschen hart, weil das heißt im Prinzip, nichts geht über Scheiße.
Jawohl.
Erstmal vielen Dank für die neueste Folge. Meine Nachtschicht, die im Krankenhaus leider von Stuhlgang dominiert wird.
Ibens, der Stuhlgang.
Wurde mal wieder mit wundervollen Klugschiss eurerseits aufgewertet. Ich möchte euch gerne zum Thema Urinal Geller die Doku An Honest Liar auf Netflix empfehlen.
Schon gesehen, mega gut.
Diese geht um den in der letzten Folge kurz erwähnten, beziehungsweise vorletzten Folge kurz erwähnten Randy, der immer wieder Urinal Geller bloßgestellt hat. Wirklich sehr sehenswert. Auch zum Empfehlen ist der britische Mentalist Darren Brown. Der macht zum Teil richtig kranken Scheiß. Ich glaube, es müsste alles bei YouTube zu finden sein. Aber betont dabei immer wieder, dass er über keine übernatürlichen Fähigkeiten verfügt, auch wenn er oft mit der Thematik spielt. Macht bitte weiter so wie bisher und haut bitte bald wieder eine Skepsis-Folge raus. Haut rein, Arvid.
Cool. Yeah. Ja, gerne. Gerne, gerne. Danke, danke.
Klingt so, als wäre er Pfleger oder Kranken...
Vielleicht eine männliche Schwester.
Krankenbruder.
Pfleger. Männliche Schwester.
Nee, Pfleger,
du bist echt noch nicht so ganz im 21. Jahrhundert angekommen.
Was Alter, meine Mutter arbeitet im Altenheim. Natürlich bin ich da angekommen, aber das Ding ist halt
einfach so... Du redest voll oft so, als wärst du da noch nicht so ganz angekommen.
Also das ist, also
stimmt nicht mit dir? Ja, natürlich.
Ich möchte an dieser Stelle...
Ich kauf dir bald einen Männerrock, Alter.
Ja, siehst du, da geht's schon wieder los. Das tragen die Schotten seit 2000 Jahren.
Ja, deswegen fühle ich doch mal geehrt. Und du bist ein typischer 21. Jahrhundert Weichei. Fühlt sich wie jedem Scheiß beleidigt.
Also ich möchte
eigentlich nur, wenn wir das öffentlich machen.
Ich möchte, weil ich das eine super interessante Zuschrift finde, ich möchte an dieser Stelle einen Gruß an alle Leute raushauen, die irgendwie im Pflegesektor oder irgendwie im Gesundheitssektor oder irgendwie arbeiten, die wirklich unseren größten Respekt haben.
Auf jeden Fall.
Das ist wirklich ein Science-Fiction-Job.
Ja, Mann.
Das ist ein Job, das ist so ein Job, den, also das wird halt vielleicht auch manchmal oft so ein bisschen, naja, belächelt, sage ich mal.
Ist halt einfach unwahr. Ich muss das sagen, jeder, der das macht, also Hut ab, ihr müsst wirklich Liebe für eure Arbeit haben.
Es ist ein Science-Fiction-Job, weil das ist, Pflege der alten Menschen ist, Das ist Thema. In einem Jahrhundert, in einem Jahrtausend, wo die Menschen immer älter werden, braucht man halt immer mehr und die Leute werden leider lächerlich schlecht bezahlt. Also Arvid, geh mal zu deinem Chef und sag ihm, hey, Tobi, Fred und Richard.
Gerade Pfleger und Kindergärtner, dass die so unterbezahlt sind, sehe ich halt voll nicht ein.
Ja. Ich sag auch mal, vollkommen
jeder Affe, der irgendwas in der Medienbranche zu tun hat, verdient mehr.
Ja.
Und es kann ist weniger. So vollkommen unberechtigt, weil niemand braucht Fernsehen zum Überleben. Kindergärten und Altenpflege oder generell Pflegejob, also auch im Krankenhaus und so, das ist ein bisschen wichtiger.
Und Arvid, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich könnte es nicht. Ich könnte.
Es ist kein leichter Job.
Ich könnte diese Arbeit nicht ausführen. Deswegen echt meinen höchsten Respekt dafür, dass du das machst. Ja. Wirklich. Da muss man eine Passion und auch ein gewisses Talent für haben. Also ohne Scheiß. Ich könnte es nicht. Ich zieh meinen Hut vor dir. Coole Sache, Mann.
Ja, geiler Scheiß. Auf jeden Fall.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber hör uns gerne weiter.
Ja, Freunde, besucht uns auf unserer Webseite kackundsach.de. Da gibt es direkt auf der Startseite auch einen Link zu Patreon, wo wir vertreten sind. Crowdfunding, jeder, der uns da mindestens $3 im Monat gibt, darf unseren Premium-Feed hören. Da haben wir im letzten Monat jetzt eher weniger gemacht, auch wegen Richards Urlaub. Da kommt jetzt neue Scheiße dazu.
Yeah.
Es wird eine super abgefahrene neue Skepsis-Folge geben demnächst.
Oh ja, auf die freue ich mich mega.
Oh,
auf die freue ich mich richtig.
Wollen wir sie kurz anteasern? Wollen wir sagen, über welches Thema?
Ja.
Wir machen über Präastronautik, machen wir was?
Pränautik.
Oder ich kenne das als Präastronautik.
Präastronautik oder auch Pränautik.
Gemein gesagt Pränautik, aber es wird super geil.
Wir können dazu sagen, Tobi, also ich, bin ein Riesenfan. Das heißt, wir gehen nicht zum ersten Mal, nicht alle hassen das rein, sondern ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen.
Du bist Fan von der Pränautik?
Ja, Präastronautik.
Man kann beides sagen. Präastronautik ist die Idee, dass Aliens in der Antike vor tausenden Jahren uns Menschen dabei geholfen haben, unsere Zivilisation aufzubauen.
Schaut euch mal auf Netflix Big Mouth an, weil das Ding ist halt einfach, da wird davon ausgegangen, dass die Menschheit dadurch entstanden ist, dass das Alien die Erde gefickt hat. Und zwar richtig hart.
Mit diesen Worten.
Genau. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Wir lesen sie alle vor. Folgt uns bei Facebook. Das ist unser Hauptkanal. Witzige Sachen hauen wir auch manchmal über Twitter raus. Abonniert uns, wenn ihr euch für unsere Livestreams interessiert, gerne bei Twitch.
Wenn ihr peinliche Fotos sehen wollt, bei Instagram.
Bei Instagram.
Genau, sind wir alle drei vertreten.
Und
damit, einzeln als auch in Gruppe.
Ja, damit machen wir heute Sack zu.
Genau. Also, und bevor ihr einschlaft, stellt euch mal die Frage, seid ihr ein Replikant?
Und gehen jetzt alle mit dem Gesicht von Ryan Gosling vor unserem geistigen Auge kurz für 5 Minuten aufs Klo. Oh. Schon eine geile Sau, oder? Ryan Gosling.
Ja, der ist schon heiß. Das stimmt. Aber ich find den anderen kanadischen Ryan, den Reynolds, geiler, muss ich sagen.
Na, ich mag Ryan Gosling auch sehr gerne. Ryan Reynolds finde ich auch super.
Also ich rede vom Heißfaktor.
Ja, nee, also vom Heißfaktor.
Bin ich mehr Reynolds?
Ja, auf jeden Fall, weil der ist der Bad Boy.
Oder? Ja, und auch der hat einfach so, der hat das geilere Gesicht.
Ja,
so.
Und vor allem
so einen Schalk im Gesicht.
Und das Ding ist halt auch einfach, er ist von beiden bisher der Mut zur Hässlichkeit bewiesen hat.
Das stimmt.
Gut, wir gehen jetzt auf so eine richtig soziale WG-Party.
Das wird geil.
Das wird lustig.
Also sprich, das Aufnehmen der Folge war Vorsaufen.
Ja, tatsächlich.
Jetzt wisst ihr es.
So sieht der Samstag aus. Kino, Kack und Sach und Party.
Ja, kann man schlechter verbringen.
Also wir werden morgen nicht mitkriegen, wie viel das runtergeladen hat.
Vor allem das Ding ist, ihr werdet schon merken, wir werden wahrscheinlich auf der Party die sein, die am wenigsten zu reden haben, weil kein anderer mit uns über Replikanten reden will.
Und wir fertig geredet haben für heute.
Wir haben uns ausgewichst heute. Gut. Schönen Abend, schönen Morgen, schöne Nacht, schöne Nachtschicht, bla bla.
Nee, wie war das? Schönen Abend,
guten Morgen und gute Nacht.
Nee, guten Abend, guten Morgen, guten Tag und gute Nacht.
Guten Morgen, guten Tag und gute Nacht.
Deine Mama. Tobi, Blumen. Richard und Fred sagen
Tschüss.
Ha ha.